Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Das ist unsere 224. Sitzung, die heißt Umschwung, Fragezeichen. Ja, man weiß ja nicht, was sich so tut. Bestimmte Dinge entwickeln sich in der Welt und wir wollen deshalb mal in verschiedene Himmelsrichtungen gucken und uns einen Überblick darüber verschaffen, was sich möglicherweise auch im Sinne eines Umschwungs tun könnte. Die Wahlen in Amerika sind gelaufen. Das hat ja für uns doch immer noch eine große Bedeutung, weil wir ja unter vielerlei Aspekten auch eng mit Amerika verbunden sind. Und da ist ja jetzt doch was geschehen, was vielleicht nicht so viele erwartet haben. Wir haben jetzt sozusagen ganz frisch eingeflogen aus Amerika, wieder zurückgekommen. Colin McMahon ist ja bei uns da auch sonst in vielfacher Aktivität tätig, ist ja unser Übersetzer, aber eben auch immer wieder Gast, der uns hier aus seinem umfangreichen Wissen als Journalist und Autor und politischer Beobachter immer wieder mal einen Einblick gibt. Ja, Colin, du warst jetzt direkt in Amerika quasi am Puls des Geschehens und kannst uns mal näher berichten, was sich da so getan hat aus deiner Sicht.
Ich habe schon gleich mein Merchandise mitgebracht. Also ich bin heute frisch gelandet aus Washington. Der Kontrafunk war nett genug, mich rüber zu schicken, um eine Live-Sendung zu machen in der Wahlnacht oder Wahlmorgen deutscher Zeit. Und da haben wir mit einer netten Runde mit Markus Walewild, Roger Leth und so ein paar, Max Otte war dabei, ein paar lustigen Leuten, die dieses historische Ereignis zu verfolgen. Und das hat ja doch alle positiv überrascht, dass es dann so eindeutig ausgefallen ist. Also ich war an dem Abend noch auf einer Trump-Party in Washington. Washington ist ja eher eine linke Stadt, eine demokratische Stadt, eine sehr schwarze Stadt. Also die Schwarzen haben ja eigentlich traditionell immer eher Demokraten gewählt in Amerika. Und da war's schon mal eine Challenge, irgendwann einen Ort zu finden, wo man Trump-Anhänger findet. Und da gab es aber diesen Geheimtipp, ja, wenn man da in die Kneipengegend gefahren ist von Nordost, Washington, wo schon so ein bisschen so düster ist, ein bisschen runtergekommen, viele Kneipen, dann lud mich der Uber-Fahrer da ab vor so einer Tür und da standen da merkwürdige Leute rum. Und dann gehst du rein, so eine Treppe wie in so einer Kreuzberger Kneipe oder irgendwas, die Treppe rauf. Und dann plötzlich haben alle so ganz verstohlen ihre roten Mützen ausgepackt und haben ihre Magermützen aufgesetzt und alle dem Fernseher gelauscht, Fox News natürlich, dass da die Ergebnisse eintrudeln. Und als ich da war, ging es gerade los. Das war so, sagen wir mal, 7 bis 10 Uhr amerikanischer Zeit, da haben gerade die Wahllokale geschlossen an der Ostküste, die ersten Wahllokale, die ersten Ergebnisse trudelten so ein und da sah man, okay, Florida geht jetzt tatsächlich an Trump, das war ja relativ klar. Aber wie es weiterging, war noch nicht klar und dann musste ich irgendwann um 10 Uhr die Party verlassen und in mein Hotelzimmer gehen, um stabiles WLAN zu haben und 3 Stunden lang mit Burkhard Möller-Ulrich und dem Kontrafunk-Team da die Wahlen zu verfolgen. Der Argo war dabei, der berühmte Meme-Macher, der aus Japan die besten Statistikergebnisse gefunden hat im Netz. Und da konnten wir im Laufe des Abends wirklich sehen, dass da ein eindeutiger Trump-Sieg ins Haus steht und wirklich auch mit einem satten Mehrheit an Stimmen, 5 Millionen Stimmen Vorsprung, was ja bisher Trump noch nie geschafft hatte. Und alle Swing States gingen letztendlich an ihn. Und man konnte auf verschiedenen Webseiten gucken, wie so die Mainstream-Medien langsam nachzogen und voller Fassungslosigkeit und Unglauben registriert haben, dass Kamala Harris doch nicht die Heilsbringerin ist, als die man versucht hat, sie zu verkaufen. Das war schon sehr spannend.
Und Colin, hältst du das Ergebnis denn jetzt für real? Also es sind ja vorher schon so durchs Netz geschwirrt Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei Wahlen. Ich weiß nicht, ob das Kentucky war oder an verschiedenen Stellen, wo dann doch irgendwie so ein bisschen was aufgefallen ist. Und es gibt ja auch das Phänomen, dass, das sagtest du ja auch schon, dass die, man sich da ja nicht richtig mit Personalausweis ausweist. Ja, also das heißt, da kann, ist ja überall quasi die Manipulation theoretisch möglich. Denkst du denn, dass dieses Ergebnis jetzt das widerspiegelt, was tatsächlich gelaufen ist? Oder gäbe es, kann das eine Manipulation zugunsten Trump? Oder möglicherweise hätte der noch viel, viel mehr Leute gehabt, die jetzt für ihn gewählt haben, aber die da nicht aufgeschienen sind, weil eben irgendwas Manipulatives lief. Siehst du das? Oder kann man dazu was sagen?
Ich glaube schon, dass es relativ vertrauenswürdig ist. Vor allem, weil die Top-Leute diesmal aus 2020 gelernt haben und schon im Vorfeld mobilisiert haben mit Wahlbeobachtern, mit 500 Anwälten im ganzen Land verteilt. Also die Tatsache, dass es so Meldungen gab aus Arizona war was und aus Georgia war was von verschiedenen Unregelmäßigkeiten oder Geisterstimmen, die aufgetaucht sind oder eingeklagt werden mussten oder wie auch immer, zeigt, dass die Trump-Leute diesmal ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also immer wenn es zu Unregelmäßigkeiten kam, wurde das auch sofort thematisiert und teilweise gerichtlich dann eingeklagt. Und wir hatten natürlich diesmal den großen Vorteil, dass es Twitter gibt und Elon Musk, der da eine tatsächliche Meinungsfreiheit und eine freie Berichterstattung zulässt. Das war ja 2020 das große Problem. Ich war da ja live dabei von Anfang an, als diese Unregelmäßigkeiten aufkamen und plötzlich diese Stimmtranchen mitten in der Nacht, 3 Uhr morgens am 3. November 2020 plötzlich diese Sprünge für Joe Biden auftraten und Trump um 3 Uhr morgens gesagt hat, sie betrügen, sie haben in den Swing States die Auszählung gestoppt und werden jetzt palettenweise die Stimmen einfahren. Und das war für jeden Beobachter eigentlich klar. Aber bis heute wird in den Mainstream-Medien behauptet, es gibt keine Beweise für Wahlbetrug. Das liegt daran, weil sie alle Beweise wegzensiert haben. Aus Facebook und YouTube und Twitter damals wurde jede Behauptung, dass irgendwas nicht richtig gelaufen sei, als Fake News wegzensiert. Und es gab ja schon im Sommer 2020 Übungen dazu von der Stanford-Universität zusammen mit der Bundesbehörde für Cybersicherheit, CISA, und führenden Systemmedien und Mainstream-Journalisten, gab es ja schon ein Planspiel dazu, wie wir Desinformation bei der Wahl wegzensieren können, dass die da schon alle vorbereitet sind. Pre-Bunking nennt man das. Also nicht Debunking im Nachhinein etwas zu entkräften, sondern im Vorfeld etwas zu entkräften, dass man all diesen wichtigen Journalisten das Gefühl gibt, ja, wenn da irgendwelche Behauptungen von Wahlbetrug auftreten, dann ist das alles Fake News und das muss wegzensiert werden. Egal, ob es da Videos gibt, wie aus dem Wahlzentrum in Atlanta 2020 oder eindeutige statistische Anomalien, die gar nicht auftreten können, oder Berichte von Postfahrern, die einen ganzen LKW voller Stimmen von New York nach Pennsylvania gefahren haben. Das wurde alles damals wegzensiert und die Medien haben behauptet, ja, es gibt keine Beweise für Wahlbetrug, weil wir haben sie ja alle wegzensiert. Ne? Und das war diesmal nicht möglich, weil wir eben Twitter hatten und überall, wo zum Beispiel in Philadelphia, in einem County gab es lange Schlangen bei der Frühwahl, da wo man also vorher seine Stimmen abgeben konnte. Und die Leute wurden heimgeschickt von irgendwelchen dubiosen, uniformierten Menschen, die gesagt haben, um 1 Uhr nachmittags, ja, wir schließen um 4, müsst ihr zum 1 schon heimgehen, weil wir schaffen das alles nicht mehr. Und die Leute haben das einfach auf Twitter gepostet und dann wurde ganz schnell da Abhilfe geschaffen. Und das ist jetzt eigentlich Elon Musk nur zu verdanken. Mhm. Und der unglaublichen Mobilisierung auch von Republikanern vor Ort.
Und jetzt ist ja der Kennedy, ist da ja mit im Team. Ich glaube, der hat nur 0,4% oder so bekommen. Aber wie siehst du da die Möglichkeiten, dass der Trump eben auch, sagen wir mal, im Corona-Bereich jetzt aktiv wird oder in der Aufarbeitung? Ich hatte gehört, der hat da dem Kennedy auch schon entsprechend irgendwie munitioniert oder möchte, dass der da was macht. Wie siehst du die Chancen, dass da tatsächlich was gehen kann?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Also Kennedy hat ja seinen Namen versucht, von allen Wahlzetteln zu streichen. Und die Demokraten haben das teilweise verhindert. Also er wollte seinen Namen zurückziehen und sie wollten aber sozusagen das Trump-Lager spalten und haben dann verhindert, dass er seinen Namen zurückziehen durfte, nachdem er eben gesehen hat, dass er nicht zum Zuge kommen wird als unabhängiger Kandidat, dass die Demokratische Partei seine angestammte Partei, die Partei seiner Familie, die Kennedys sind die berühmteste demokratische Familie Amerikas, dass die ihn auch nicht als Kandidat da gewähren lassen, dass er sich nach dem Attentat mit Trump unterhalten hat und festgestellt, dass sie sehr viele Gemeinsamkeiten haben, auch Unterschiede, aber dass sie doch in einigen Punkten an einem Strang ziehen können. Und das ist das Spannende, dass die Trump-Leute diese Superhelden-Kombi aufgestellt haben mit Elon Musk und Robert Kennedy und Tulsi Gabbard, auch eine ehemalige Demokratin, eine Linke eigentlich, die sich gegen die ewigen Kriege richtet und auch gegen die Corona-Politik, dass sie Leute an Bord holen wie Vivek Ramaswamy, dieser indische Startup-Unternehmer, der so ein Trump in 35 ist, so ein ganz, ganz witziger Typ eigentlich, der gesagt hat, wir müssen die Geheimdienste zum Beispiel komplett reformieren, am besten gleich auflösen. Ja. Und so Leute wie Podcaster wie Tucker Carlson und Joe Rogan an Bord geholt haben. Also es ist wirklich eine tolle Mannschaft. Und Kennedy wird da ernst machen, ganz klar. Der macht das aus Idealismus und Überzeugung. Und jeder, der aus der Corona-Szene kommt, kennt Robert F. Kennedy und seine Hingaben, wie sie ihn 20 Jahre lang versucht haben zu diffamieren und zu zensieren und als Impfleugner darzustellen. Und der ist ja wirklich ein seriöser Anwalt, der viele Klagen gewonnen hat als Verbraucherschützer. Also es ist irre eigentlich, dass die moderne Linke sich im Namen der Geheimdienste und der Zensur gegen so jemanden wie Robert Kennedy, einen Verbraucherschützer, richtet. Also das zeigt einem wirklich, wie falsch abgebogen die Linke heute ist.
Und der, also was, weißt du, was er konkret machen soll, oder was gibt es da schon konkrete Pläne, die für den
Also,
für Kennedy oder für die Aufarbeitung?
was Corona-Aufarbeitung angeht, weiß ich nicht. Ich denke, das wird eher im Kongress laufen. Da ist ja Rand Paul sehr aktiv. Und die Republikaner haben jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat erlangt. Und dann haben sie noch den Präsidenten und das oberste Gericht im Prinzip. Also sie haben alle drei Organe des Staates jetzt in ihrer Hand. Und das wird vermutlich eine Fortführung des Untersuchungsausschusses von Rand Paul erstmal sein. Und ob es daraus irgendwelche gerichtlichen Konsequenzen für jemanden wie Tony Fauci gibt oder Christian Drosten, das wird sich dann zeigen. Robert F. Kennedy hat sich auf die Fahne geschrieben, die aktuellen Probleme anzugehen, die, was er gesagt nennt, die Gesundheitsepidemie unter amerikanischen Kindern. Das ist ja wirklich frappierend, wenn man darüber fährt, wie ungesund die Amis sind, wie dick und wie unsportlich. Und das ist wirklich furchtbar. Also teilweise gibt es schon schlanke Leute in Hollywood, gibt es die Schauspieler und so, aber im Großen und Ganzen sieht man da unglaublich fette junge Leute, die nur am Handy hängen und schon einen Buckel haben und niemals irgendwo hin zu Fuß gehen und so. Also und diese auffallende Krankheit der Bevölkerung, ja, dass es Autismus gibt. Ich habe drei Freunde in Kalifornien, die autistische Kinder haben. Ich kenne niemanden in Deutschland, der ein autistisches Kind hat. Also nichts gegen besondere Kinder, aber die Zahl liegt laut Kennedy in Kalifornien bei irgendwie 1 zu 25, die Autismusfälle. Und früher waren es einer von 10.000. Ja. Irgendwas läuft da offensichtlich falsch und Kennedy verspricht, dass er dieses Problem lösen kann und innerhalb weniger Jahre lösen kann. Und das wäre ja doch sehr spannend.
Na gut, das wird ja auch, da ist ja der Verdacht, hatten wir ja auch mal, Craig Pardekoper hat da ja auch mal was analysiert, eben diese ganzen Impfschäden, die dann auch in Richtung Autismus deuten. Und da gibt es ja wirklich verrückte Sachen in Amerika, dass die Kinder an dem ersten Tag ihres Lebens dagegen Hepatitis, ich weiß nicht, B oder C geimpft werden. Was soll das? Also das ist ja wirklich so unwahrscheinlich, dass sie sich das wegholen könnten irgendwo. Also deshalb ist da wird wahrscheinlich Kennedy, der ja da doch sehr kritisch ist, möglicherweise dann auch versuchen, da aufzuräumen. Also das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Und denkst du denn, also es gibt ja, ich meine, viele Menschen, also auch du, hast ja große Hoffnungen in Bezug auf Trump. Ist es vorstellbar, dass dieses ganze Team jetzt eine andere Formation der Marionetten ist, die eben, also die vorher gespielt wurden? Also ich hatte jetzt bei dieser Frau Harris, hätte ich jetzt schon erwartet, dass es eine Fortsetzung der beiden Marionettenhaftigkeit ist sozusagen, aber könnte es sein, dass wir hier es einfach mit anderen Playern zu tun haben oder denkst du, dass das jetzt wirklich eine ganz authentische Gruppe ist, die da einfach jetzt den Change will und den Swamp diesmal wirklich trockenlegen?
Also die Leute, die er jetzt im Wahlkampf um sich versammelt hat, das sind alle schon wirklich Superhelden im Prinzip. Ja, das sind Leute, die ihr Vermögen riskiert haben, wie Elon Musk 44 Milliarden für die Meinungsfreiheit aufgebracht hat. Nicht, weil es ein Profit bringt. Das hat er gesagt, er hat es ihm ja enorm geschadet, finanziell und geschäftlich. Die EU versucht ihn zu ruinieren und Australien auch. Er hat selber zu Tucker Carlson gesagt, wenn Kamala Harris gewonnen hätte, dann würden sie ihn jetzt platt machen. Dann würden sie den Job einsperren. Es laufen ja noch diverse herbeikonstruierte Gerichtsverfahren gegen Donald Trump wegen irgendeinem Schwachsinn, die offensichtlich politisch motiviert waren, diese Prozesse. Und sie gehen ja gegen Elon Musk vor, weil er zum Beispiel mit Starlink keine Illegalen beschäftigt. Ja, also die Starlink darf keine illegalen Migranten beschäftigen, weil es ein rüstungsnaher Konzern ist und gleichzeitig verklagen sie ihn, weil er keine illegalen beschäftigt. Also sie lassen sich irgendwas einfallen, um per Lawfare, per Klage, politischer Klagewelle gegen ihre Feinde vorzugehen. Und sie haben ja Leute eingesperrt, es sind Leute verhaftet worden. Steve Bannon war jetzt 4 Monate im Gefängnis, weil er sich geweigert hat, vor dem politisch instrumentalisierten Untersuchungsausschuss im Kongress zum 6. Januar auszusagen. Peter Navarro war 4 Monate im Gefängnis. Roger Stone und Trump-Anwälte wurden eingesperrt und dann behaupten diese Leute, ja, wenn Trump ins Amt kommt, dann könnte er gegen seine politischen Gegner vorgehen. Das ist halt Projektion. Das ist das, was sie 4 Jahren gemacht haben. Es sitzen immer noch 1400 Demonstranten vom 6. Januar im Gefängnis, meistens wegen Hausfriedensbruch. Viele haben noch gar keinen Prozess. Und da kann man schon mit Spannung darauf warten, dass der Trump ins Gefängnis geht und die Demonstranten des 6. Januar besucht und sich für sie einsetzt, weil die Kampagne gegen die politische Opposition, die ging am ersten Tag der Biden-Regierung los. Man sagt immer, Trump sagt, er wird am ersten Tag ein Diktator sein. Ja? Das ist ein Zitat, das sie aus dem Zusammenhang gerissen haben. Das war ein Scherz von ihm. Und das ist reine Projektion, weil das ist genau das, was Joe Biden gemacht hat. Er hat am ersten Tag angefangen, seine politischen Gegner einzusperren, denn die per Handydaten alle Leute ausfähig zu machen, die auch nur in der Nähe des Kapitols waren. Der Anführer der Proud Boy Miliz, der war gar nicht in Washington an dem Tag, der sitzt im Gefängnis, weil wegen irgendwas, falsche Meinung. Sie haben das Militär aufgeräumt, sie haben wirklich mit einer Säuberungsaktion jeden aus dem Militär, aus der obersten Führung zumindest, rauskomplimentiert, der auch nur irgendwie einmal Fox News eingeschaltet hat. Und da wurde dann die Rassen- und Gender- Diktatur im Rahmen der in den Reihen der amerikanischen Militärs eingeführt, wenn du nicht bereit warst, irgendwie zu Diversitätsworkshops zu gehen und dich mit deiner Erbschuld als weißer Mann zu beschäftigen, dann bist du ganz schnell rausgeflogen aus dem Militär und auch aus den Bundesorganen. Also das, was sie damals gebracht haben, war schon heftig. Ja. Und die Trump-Leute haben das nicht vergessen und die werden diesmal nicht den Fehler machen. Letztes Mal, als Trump gewählt wurde, 2016, wollte er wirklich versöhnlich Präsident für alle sein und hat zwar gegen Hillary Clinton ausgeteilt und gesagt, sie sollte ins Gefängnis, weil sie ja ihre E-Mails vernichtet hat, aus irgendwelchen Gründen, die sicher völlig unschuldig sind, hat sie 40.000 E-Mails und ihre Handys mit dem Hammer zerstören lassen. Aber das ist ein Bundesverbrechen, ja, überhaupt, dass sie diese E-Mail-Server in ihrem Keller eingerichtet hatten und nicht auf den staatlichen Servern gearbeitet hat, ist auch schon ein Bundesverbrechen. Aber Top-Leute haben Hillary Clinton niemals ernsthaft rechtlich verfolgt. Und diesmal wird das anders sein. Sie werden einen Justizminister, einen Attorney General ernennen, so wie Mike Davis oder jemand von diesem Schlag, der jetzt schon angekündigt hat, wenn die Letitia James, die Staatsanwältin in New York, weiterhin mit diesen Lawfare-Klagen gegen Trump fortfährt, obwohl er von einer satten Mehrheit des Landes als Präsident gewählt wurde, dann wird sie auch rechtliche Konsequenzen zu spüren haben. Also die Top-Leute werden das nicht mehr hinnehmen. Jemand hat gesagt, wenn man mir mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht schlägt, dann kann man nicht erwarten, dass ich am nächsten Tag ihn dann vergebe. Dann müssen schon Konsequenzen folgen.
Und sag mal, die Menschen, die ihn jetzt gewählt haben, gibt es da schon demografische Analysen, ob das jetzt jeder Typus Mensch ist, oder gibt es da besondere, also natürlich Republikaner, Wähler, aber das müssen ja noch mehr, es müssen ja sich jetzt entweder mehr republikanische Leute aktiviert haben, oder es haben eben jetzt auch ganz andere Leute sind plötzlich übergeschwenkt, weil sie vielleicht die Schnauze voll haben. Also das finde ich ja bei allem, was man jetzt erwarten kann oder nicht erwarten kann, ich glaube, das ist ja schon eine extrem wichtige Aussage, dass eben die Amerikaner jetzt zumindest aus Protest was eine andere Linie wollen, dass sie eben keine Lust mehr haben auf dies weiter so mit Joe Biden oder mit der Frau Harris, ja, dass man gesagt hat, diese Geschichte, das machen wir nicht mehr mit, sondern es ist ja wahrscheinlich noch ein auch Nichtwählerpotenzial, was sich da auch noch drumherum rankt, was wahrscheinlich auch noch mal in diese Richtung geht. Also das ist ja inzwischen eine Riesenmenge an Menschen, die da sehr kritisch sind, oder? Was ist deine Einschätzung?
Das ist ja das Spannende, dass sie jetzt eigentlich geschafft haben, die breiteste republikanische rechte Koalition aufzustellen, die es eigentlich jemals gegeben hat. Früher waren die Demokraten die Partei der Schwarzen, also spätestens seit den 60er Jahren, seit der Bürgerrechtsbewegung, früher im Bürgerkrieg und später waren die Demokraten zuerst ja die Partei der Sklavenhalter und der Südstaaten und des Ku Klux Klan auch. Aber in den 60er Jahren gab es eben diese Wende hin zu der Bürgerrechtsbewegung und da wurden die Republikaner, also die Bösen, und die hatten sehr alle Mühe, schwarze Wähler zu gewinnen. Und das hat Trump jetzt völlig auf den Kopf gestellt. Also wir haben jetzt 25% der Schwarzen haben Trump gewählt und 50% der Latinos, ja, weil er eben eine Agenda gefahren hat, die arbeitende Bevölkerung anspricht, die Sorgen der kleinen Leute ernst nimmt, die sie nicht von oben herab mit irgendwelchen woken Diversitätsideologien belehren will. Und ich glaube auch diese bisschen so rechthaberische, weinerliche Art von Kamala Harris, die ist gerade bei schwarzen Männern nicht gut angekommen. Also sie lassen sich nicht mit der Anti-Rassismus-Keule prügeln, sondern die sagen, die Frau, die kommt mir nicht koscher vor. Barack Obama ist auch rausgegangen in Pennsylvania, hat die schwarze Bevölkerung sozusagen, die schwarzen Männer, wollte an die Kandare nehmen, dass sie gefälligst die Kamala Harris unterstützen. Das ging total nach hinten los. Die wollen sich nicht belehren lassen. Und wenn sie einen Kandidaten sehen, der bereit ist, sich einen Müllmannanzug anzuziehen und dann im Müllwagen durch die Gegend zu fahren, weil Joe Biden seine Wähler als Müll bezeichnet hat, das kommt ja bei der breiten Bevölkerung gut an. Ich glaube, diese Wende unter den Schwarzen ging eigentlich los mit dieser Verhaftung in Atlanta, als Trump da dieses Polizeifoto, das berühmte, gemacht hat. Und er war ja früher eigentlich schon Kult unter Rappern als Milliardär mit viel Bling und viel Gold und so ein bisschen kitschig, wie er das immer macht. Das fanden wir ja damals bei seiner Sendung The Apprentice. Und in dieser Phase war Snoop Dogg ja sein bester Freund. Und die haben sich ja alle erst gegen ihn gewandt, als er republikanischer Präsidentschaftskandidat wurde. Da haben Leute wie Eminem und Snoop Dogg sich plötzlich gegen Trump gewandt. Und das mit dieser Verhaftungswelle, mit dieser Lawfare-Welle gegen ihn haben die viele Schwarzen gesagt, oh, guck mal, das ist ein bisschen einer von uns, ja, der wird genauso von der Polizei verfolgt und angefeindet und diffamiert und so. Und da ging diese Wende los. Und dazu kommt der ganze die ganze Gender-Ideologie, weil viele dieser traditionell denkenden Gruppe wie Latinos, die ja sehr katholisch geprägt sind, die haben keine Lust, dass ihren Kindern da die Geschlechtsorgane entfernt werden, ohne Einverständnis der Eltern. Als ich im Juni in Amerika war, gab es Riesendemonstrationen in Los Angeles von den Armeniern, weil die Armenier sich gegen die woke Gender-Agenda da an den Schulen in Los Angeles gewährt haben. Und da gab es also die absurde Situation, dass die Antifa aufmarschiert ist und gegen die Armenier, mit den Armeniern geprügelt hat, weil die Armenier keine Lust hatten, dass ihre Kinder zwangssterilisiert und kastriert und was weiß ich, irgendwelche medizinischen Experimenten unterzogen wird. Und die haben sich bei dieser breiten Bevölkerung von normal denkenden Leuten, die keine Lust haben auf diese sozialen Experimente, haben die es sich grundsätzlich verscherzt. Das ging sogar so weit, dass die Araber und die Somalier in der letzten Woche vor der Wahl es plötzlich für Trump ausgesprochen haben. In Michigan, da oben, wo eigentlich Tim Walz herkommt, wo er stark sein sollte, hat sich die arabische Gemeinde, die muslimische Gemeinde und die somalische Gemeinde plötzlich für Trump ausgesprochen, weil sie auch keine Lust hatten auf massenhafte Abtreibung bis zum Moment der Geburt und auf Transgender-Politik, die in den Schulen den Kindern aufgedrückt wird.
Das ist ja schon interessant, dass da irgendwie der Bogen jetzt auch deutlich überspannt zu sein scheint bei diesem ganzen Woken-Dings. Also ich meine, früher war das ja auch so, dass dieses PC war ja immer so, war ja Amerika auch früher schon so Vorreiter, ja, dass man guckt, dass man eben entsprechende Wörter, wie du vorhin sagtest, ein spezielles Kind, also irgendwie jemand, der halt gewisse Schwierigkeiten hat im Leben, vielleicht eben autistisch oder sonst wie. Irgendwas nicht so funktioniert, wie es vielleicht sonst üblich ist. Aber es ist ja doch interessant, das ist ja immer so massiv jetzt geworden. Und auch die ganze Transgender-Geschichte, dass hier selbst die Schwulen und Lesben und die Transgender-Leute darauf keinen Bock mehr haben. Also man hat es einfach so sehr mit dem Vorschlaghammer, glaube ich, den Leuten als Lebenskonzept vorgeben wollen, dass die sich eben bedrängt und auch abgestoßen fühlen. Also ich glaube, und es ist ja auch kein, ich weiß nicht, da ist ja sonst nicht viel, das ist ja sehr einengend, diese ganze Denke da, ja, die macht ja immer ständig neue Barrieren auf, in dem, wie man mit einem Mensch, also wie man als Menschen miteinander kommunizieren kann, ja, weil man immer mehr auf seine Worte achten muss und ja schon diese, in Deutschland ja zumindest auf Deutsch, diese ganzen Stolperfallen da mit den Innen und so weiter da drin hat. Ja, also das ist ja schon bemerkenswert, dass da jetzt irgendwie eine Art Backlash gekommen ist da. Wie ist denn
Man sieht
die
ja auch ein Beispiel von Kamala Harris, dass das nicht funktioniert. Kamala Harris ist ja eine reine Quotenperson. Ja, sie hat ihre ganze Karriere damit bestritten, dass sie eine schwarze Frau ist. Von ihrer Staatsanwaltschaftstätigkeit in San Francisco an, da hat sie sich ja mit dem schwarzen Bürgermeister von San Francisco ins Bett gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat so ihre Karriere angefangen und hat dann wurde man von George Soros und von den Gettys protegiert. Als schwarze Hoffnungsträgerin zur selben Zeit wie Barack Obama. Sie war so die weibliche Barack Obama in den Nullerjahren, und wurde so zur Generalstaatsanwältin vom Bundesstaat Kalifornien. Aber sie hat ja nie eine ordentliche Wahl bestritten gegen einen richtigen republikanischen Herausforderer. Selbst ihre Senatswahl, als sie Senatorin wurde, 2018 oder wann das war, da hatte Kalifornien die merkwürdige Regel, dass die beiden erfolgreichsten Kandidaten gegeneinander antreten und nicht zwei verschiedene Parteien. Das heißt, der Republikaner war gar nicht im Rennen und es traten eben zwei Demokraten um das Amt in Kalifornien an. Und Kamala Harris hat gewonnen, mit viel Unterstützung aus diesen Netzwerk von reichen Spendern. Aber sie ist bei den Vorwahlen 2020 ist sie Letzte geworden. Sie hat keine einzige Stimme erhalten, ist dann relativ früh aus dem Wahlkampf ausgeschieden, und dann hat Joe Biden sie als Vizepräsidentin nominiert, weil er ausdrücklich gesagt gesagt hat, ich will eine schwarze Frau. Und sie war die Prominenteste, aber sie war keine überzeugende Kandidatin. Sie hat noch nie irgendeine Wahl gegen einen richtigen Herausforderer gewonnen. Und Tulsi Gabbard hat sie ja schon 2020 bei der einzigen Debatte damals rund gemacht, wie sie als Staatsanwältin eine Schwarze eingesperrt hat, wegen Marihuana-Vergehen und jetzt plötzlich einen auf liberal macht. Also Tulsi Gabbard hat sie ja wirklich da öffentlich vorgeführt und im Prinzip ihre Präsidentschaftsambitionen beendet. Und als Vizepräsidentin ist die Frau ja gar nicht in Erscheinung getreten. Die hat angeblich den ganzen Tag am Computer irgendwie Poker-Karten, Solitärspiele gespielt, weil nichts zu tun hatte. Und jetzt holte man sie plötzlich als Ersatz für Joe Biden raus, als Joe Biden den Medien plötzlich nach 3,5 Jahren aufgefallen ist, dass Joe Biden dement ist. Hat man sie als Kandidatin aufgestellt. Das war so eine komische Aktion. Sie wurde installiert im Prinzip von Joe Biden, um vielleicht die Demokraten zu ärgern oder um Barack Obama zu ärgern, der Joe Biden dann eigentlich wohl aus dem Rennen gekegelt hat mit einem Telefonanruf. Das war so Joe Bidens Rache. Ich nominiere jetzt meine Nachfolgerin, ohne dass es richtige Vorwahlen gab und sowas. Und sie hat sich nie diesen politischen Prozess stellen müssen, eine Wahl zu gewinnen, Wähler zu gewinnen, Wähler anzusprechen. Sie weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und sie haben ja auch versucht, sie erstmal unter Verschluss zu halten, dass sie gar nicht rausgeht. Sie hat ja bisher noch keine einzige Pressekonferenz in dem ganzen Wahlkampf gegeben auch erst keine Interviews, bis man gemerkt hat, okay, das kommt jetzt nicht so gut an beim Wähler. Wir können nicht nur eine künstliche, inszenierte Kandidatin da aufstellen, nur weil sie schwarz ist und eine Frau. Und dann ist sie rausgegangen und hat angefangen, Interviews zu geben. Und da haben die Wähler festgestellt, dass die erstmal nicht besonders sympathisch ist, nicht besonders gewinnend ist, nicht in der Lage ist, auf ihr Gegenüber einzugehen. Ja, wenn es peinlich wird, dann fängt sie an, komisch zu lachen. Und wenn man ihr eine schwierige Frage stellt, dann kann sie nicht beantworten. Das Problem war auch, dass sie gleichzeitig ihre linke Basis zufriedenstellen wollte und die Mitte ansprechen. Ja, und bei der Frage wie Israel-Palästina ist das natürlich sehr schwierig. Sie hat eine linksextreme Basis, die leidenschaftlich pro Palästina ist. Und die restlichen Amerikaner sind eigentlich pro Israel. Ja, und das führte zu der absurden Situation, dass sie in der Woche vor der Wahl in Pennsylvania, wo viele Juden leben, hat sie eine Werbung geschaltet, die war pro Israel, und in Michigan, wo viele Moslems leben, hat sie eine Anzeige geschaltet, die war pro Palästina. Also das fällt natürlich den Leuten auf, die sind ja nicht dumm. Und da kam diese Entscheidung von den Arab Americans, dass sie jetzt den Trump unterstützen werden, weil die wollen sich ja auch nicht verarschen lassen.
Aber sag mal, ich meine, das ist ja schon erstaunlich. Da ist doch auch viel Geld in diesen demokratischen Wahlkampf geflossen. Gibt es da nicht...
Eine Milliarde!
Ja, überleg eine doch mal. Milliarde. Aber wie kann denn das sein, dass man dann nicht irgendwie 10 geschickte Spin-Doctors da im Hintergrund hat oder so? Und gab es da nicht noch, also dass es da nicht irgendwelche anderen Kandidaten die zumindest ein bisschen mehr auf der Pfanne hatten? Das ist ja schon erstaunlich, oder?
Ja, du kannst auf Scheiße nicht Gold machen. Also die können auch nicht zaubern. Also jemand hat gesagt, sie hat eigentlich alles falsch gemacht, was man in politischen Geschäften noch falsch machen kann. Erstmal hat sie sich vor der Presse versteckt und dann, als sie rausgegangen ist, wirkte sie unseriös und schlecht vorbereitet, irgendwie ähnlich berührt. Ja, und wie gesagt, sie konnte keine Politik präsentieren, weil erstmal sie hat keine Überzeugungen. Sie ist wahrscheinlich nicht linksextrem und auch nicht moderat. Sie sagt halt das, was man so sagen muss, um auf Cocktailpartys irgendwie gewählt zu werden oder gut anzukommen. Und dann ist sie rausgegangen, dass plötzlich dann bei diesem Fox-Interview zum Beispiel mit Bret Baier mit harten Fragen konfrontiert worden. Warum haben sie die Grenze aufgemacht? Warum die tun jetzt so, als wenn sie für Grenzschutz wären, als wenn das irgendwie Trumps Schuld gewesen wäre, was natürlich absurd war. Dass sie sich als Grenzschützerin inszeniert hat, dann hat der Bret Baier gesagt, was haben Sie da falsch gemacht? Und dann hat sie so gesagt, so ja, wir wissen doch alle irgendwie, worum es geht. Oder die hat ja dann immer so rumlaviert. Und Bret Baier hat ihm gesagt, nein, Nein, ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß gar nicht, was Sie mir sagen wollen. Erzählen Sie doch mal. Und sie hatte nichts zu erzählen, weil sie kann nicht gegen illegale Einwanderung sein, ohne ihre linke Basis zu verprellen. Und sie kann nicht für illegale Einwanderung sein, ohne die Mitte zu verprellen. Das ist, sie war überhaupt nicht in diesem politischen Prozess erfahren. Ja? Wolfgang.
Ja, mit mal. Ich denke mit, dass die Leute, die die Welt jetzt verändern wollen, die mit sehr, sehr klugen PR-Organisationen zusammenarbeiten, die alles lange vorbereitet haben, die an alles denken, dass die das nicht vorher wissen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, dass da kluge Menschen die Welt verändern wollen, sehr viel Möglichkeiten haben auch, dann überlege ich mir, weshalb haben Sie das so gemacht? Weshalb haben Sie das zugelassen, dass sich diese Frau so blamiert? Weshalb haben Sie die überhaupt dahin gelassen? Das wäre für die ja kein, den sogenannten Deep State wäre das kein Problem gewesen, jemand anders dahin zu kriegen. Das heißt, denn daraus müsste ich schließen, dass die gar nicht so traurig sind, dass Trump da jetzt gewonnen hat.
Muss ich dir widersprechen. Ich glaube, das ist ein bisschen tatsächlich aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, das sind die Verfallserscheinungen des Soros-Imperiums. Ja, also George Soros hat 20 Jahre lang wirklich die Demokratische Partei dominiert. Das ging eigentlich los so mit dieser Wahl von Al Gore gegen George Bush, als dann das erste Mal so eine Wahlanfechtung kam. Das war ja schon eine Soros-Kampagne damals. Um versuchen, Al Gore trotzdem ins Amt zu hieven, obwohl er verloren hatte. Das ging dann bis vor das oberste Gericht. Das war die erste große Einflussnahme von George Soros auf die Demokratische Partei. Und Barack Obama ist ja wirklich sein Mann gewesen. Das ist ja bekannt. Er war der erste Großspender, der Barack Obama gegen Hillary Clinton unterstützt hat. Und George Soros hat 20 Jahre lang die Geschicke der Demokratischen Partei sehr, sehr, sehr geschickt bestimmt. Und er ist jetzt einfach zu alt. Er ist auch dement. Sein Sohn macht lieber Selfies mit irgendwelchen Promis und hat es vielleicht auch einfach nicht so am Kreuz wie sein wirklich genialer Vater. Und ich glaube, das sind tatsächlich die Auflösungserscheinungen. Es war nicht vorgesehen, dass Joe Biden sich so lange so querstellt. Ich glaube schon, dass zum Beispiel Obama gesagt hat, das wäre doch ganz schön, wenn der Joe Biden die ganzen Vorwahlen bestreitet und dann installieren wir meine Frau Michelle oder sowas. Ja. Michelle Obama wäre wahrscheinlich auch erfolgreicher gewesen als Kamala Harris, aber Joe Biden hat ihn wiederum einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat per Twitter oder sein Stab oder wer auch immer das war, niemand weiß es, ist einfach so passiert, er hat per Twitter die Kamala Harris zu seiner Nachfolgerin ernannt, die nie eine Vorwahl bestritten hat und so weiter. Und dann mussten, Barack Obama hat ja erstmal 5 Tage gebraucht, um das überhaupt zu begrüßen. Ja. Seine ehemalige Mitstreiterin Kamala Harris, das war ihm gar nicht recht. Und das war schon ein sehr chaotischer Prozess, was da gelaufen ist. Also dass das irgendwie von langer Hand vorbereitet ist, glaube ich genauso wenig, wie dass dieser Schuss wenige Millimeter neben Trumps Gehirn inszeniert gewesen sein kann. Also das ist einfach nur Chaos und Zufall.
Man muss an solche Sachen einfach denken und muss dieses Abwägen, ja, muss man im Kopf haben. Das ist, was man mit dem Zirkus, wie man uns Viren verkauft und wie man die Wissenschaft benutzt, wie man die Medien benutzt. Das ist, da ist wirklich so, sind so ja, pfiffige Leute dahinter, die an alles gedacht haben.
Wir werden sehen, glaube ich, anhand der Nominierungen, die Trump tätigt, wenn er wirklich weiterhin so charakterstarke Bilderstürmer nominiert, wie er es ja in seinem Team gehabt hat. Wenn er jetzt anfängt, Leute an Bord zu holen wie Nikki Haley und Lindsey Graham und Mike Pompeo, der sein ehemaliger CIA-Chef, der Julian Assange töten lassen wollte. Also er hat ja bei der ersten Präsidentschaft viele von diesen Establishment-Republikanern an Bord geholt, weil er es einfach nicht besser wusste. Er hatte John Bolton letztens eine mit Tucker Carlson diese lustige Geschichte erzählt, wo er sich über John Bolton lustig gemacht hat, dass er ein Kriegstreiber war. Das ist der mit dem Schnauzbart, der dann später, als er entlassen wurde, ein Buch geschrieben hat, um über Trump abzukacken. Und er hat gemeint, John Bolton war ein totaler Schwachkopf, aber er war total praktisch, weil er hat ihn immer mitgenommen nach Russland oder in Iran. Und die haben auch gesagt, um Gottes Willen, das sieht so aus, als wenn er mit uns den Krieg erklären will. Ja, und deshalb fand er das ganz lustig, den John Bolton dabei zu haben. Aber eigentlich war das nicht seine Liga. Es gibt ja diese berühmte Geschichte, wo die Iraner eine Drohne abgeschossen haben von den Amerikanern über den Persischen Golf und John Bolton wollte einen Gegenschlag organisieren. Und Trump hat gesagt, wie viele Leute werden da sterben? John Bolton hat gesagt, ja, so 50 bis 100. Und er hat gemeint, ja, wie viel hat die Drohne gekostet? Also $500,000. So, ja. Das ist kein Geld. Er wird jetzt nicht 100 Leute töten lassen, weil da eine Drohne abgeschossen wurde. Und er hat dem John Bolton einfach den Riegel vorgeschoben. Und das ist nicht Deep State. Das ist der Grund, warum der Deep State ihn verhindern will.
Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da in dem sogenannten Deep State, dass der nicht so ein homogener Haufen ist und dass es da auch Streitigkeiten gibt und Machtkämpfe gibt.
Es gibt diese Agenda, ja, der Mike Pence, der erklärt das ja immer sehr gut. Es gibt diese amerikanische Machtagenda, das ist im Sinne vom militärisch-industriellen Komplex und Big Business. Das ist faszinierend. Du landest in Washington, du steigst in die S-Bahn. Und in der S-Bahn in Washington gibt es Werbung nicht von Aldi oder sowas, sondern von Northrop und von General Dynamics und von Raytheon. Ist die Werbung in der S-Bahn ist vom militärisch-industriellen Komplex. Und unsere neue Drohne, wenn da irgendwelche Politiker gerade vom Flughafen kommen. Das ist die einzige Stadt in der Welt, wo Rüstungswerbung in der S-Bahn läuft. Sie haben eine Agenda. Die Agenda ist zum Beispiel, Nord Stream zu verhindern. Das hat ja auch Trump gewollt. Aber es ging zum Beispiel dieses Gerücht um, dass Trump gesagt hätte, er hätte Nord Stream gesprengt. Ja, das wurde viel interpretiert. Er hat auf seinen Reden, hat er sich ein bisschen damit gebrüstet, dass er durch Sanktionen Nord Stream beendet hat. Ja. Und das wurde in deutschen Telegram-Kreisen schnell uminterpretiert, dass Donald Trump behauptet, er hätte Nord Stream gesprengt.
Es geht ja, so gibt ja diese Erklärung dafür, dass die USA seit Jahrzehnten versuchen, seit sie jetzt die Golddeckung des Dollars nicht mehr haben, dass sie seitdem versuchen, mit allen Mitteln den Wert des Dollars aufrechtzuerhalten, vor allen Dingen mit militärischen Mitteln, dass dadurch ihren Markt noch stärken wollen. Aber jetzt, das scheint ihnen ja so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen.
Jemand hat gesagt,
weil die BRICS-Staaten sich überlegen, wie sie damit umgehen mit so einer schwachen Währung, die ja immer noch sich so aufblustert. Aber die taktischen Manöver der wirklicher Globalisten, wenn man das mal sagt, das heißt, die einfach den globalen Markt steuern wollen und ihre Monopole global ausdehnen wollen, die können auf solche nationalen Dinge ja eigentlich keine Rücksicht nehmen. Amerika ist ja kein hochproduktives Land. Amerika lebt ja davon, dass es andere Länder unter Druck setzt und dass es da seinen Einfluss geltend macht.
Die Raketen von Elon Musk, die sind schon eindrucksvoll. Und wir werden sehen, was passiert, wenn Trump seine America First Wirtschaftspolitik fährt und da versucht, die Fabriken und die Produktion wieder nach Amerika zurückzuholen. Ja, das ist auch etwas, wovon Deutschland profitieren könnte. Ja, warum bauen wir unsere Autos in China? Warum können wir unsere Autos nicht in Deutschland bauen? Warum importieren wir Stahl aus Indien von Metall? Der deutsche Kruppstahl ist der beste Stahl der Welt gewesen. Der indische Stahl ist kein Vergleich. Aber irgendwie können wir keinen Stahl mehr produzieren. Ja, warum? Wir machen jetzt die Gruben kaputt, wir kippen sie mit Wasser voll, die werden nie wieder in Betrieb genommen werden. Und warum? Warum können wir nicht zu Hause bei uns Medikamente und Elektroautos und solche Dinge bauen? Also das ist schon sehr vielversprechend am Trump-Programm.
Ja. Unsere Stärke war ja die mittelständische Wirtschaft und die kleinen Betriebe, genauso wie in Lebensmittelproduktion, die Vielfalt der Lebensmittelproduktion durch die verschiedenen Traditionen in der Landwirtschaft ja unheimlich attraktiv war. Und das sieht mir so aus, dass wenn Sie wirklich gerade diese Strukturen nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Umgebung, vor allem Süddeutschland, Österreich, aber auch Elsass, überall diese Regionen, wo nur so kleinräumige, stabile Wirtschaftsstrukturen über Jahrzehnte wirklich unheimlich innovativ waren. Das hat ja, der Werner hat das ja wunderbar rausgeholt in seiner Dokumentation über den Zusammenhang zwischen der Bankendichte, der kleinen Bankendichte und der produktiven Wirtschaft. Ich denke, dass da wirklich was dran ist, wenn man globalisieren will, dann stören diese kleinen innovativen Betriebe. Dann hat man nicht mehr die Macht über das, was die Menschen gerne kaufen wollen oder was sie kaufen können.
Von daher. Aber ich meine, die Großwirtschaft ist auch wichtig. Das ganze Ruhrgebiet war ja für den deutschen Erfolg im 19. Jahrhundert ausschlaggebend. Also das ist ja was wofür man auch Großbetriebe braucht. Oder sowas wie die Nord Stream Pipeline. Das war ja eine unglaublich tolle Sache, dieses billige russische Gas zu haben. Es gibt schon einen Grund, warum man die sprengen wollte.
Wir haben noch alle die aus russischem Holz geschnitzten Ikea-Möbel in unseren Stuben. Mhm. Ja, das waren für alle Beteiligten war das eine sehr, sehr vorteilhafte.
Es wird auch sehr spannend, wie das mit der Nord-Stream-Aufklärung weitergeht. Ich meine, es wird jetzt einige Untersuchungsausschüsse geben. Es wird jetzt, je nachdem, wer Justizminister wird und so weiter, einige Untersuchungen geben, was die Verbrechen auch der beiden Regierungen angeht, was mit Burisma gewesen, wofür hat Hunter Biden diese 5 Millionen bekommen und was ist der Zusammenhang zwischen Igor Kolomoyski und Volodymyr Zelensky und den Bidens und so. Was ist mit der Metabiota Ego Health Biowaffenforschung in Ukraine gewesen. Solche Untersuchungen werden jetzt hoffentlich ins Rollen kommen. Aber das Allerspannendste für Deutschland ist Nord Stream. Ja? Ja. Und es ist 2 Jahre her fast, nein, 1,5 Jahre her, dass das Sieber Hirsch in einem detaillierten Bericht aufgezeigt hat, wie Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater, im Dezember 2021 zum CIA gegangen ist und von ihnen einen Plan gefordert hat, um Nord Stream zu sprengen. Und das haben mit Tauchern aus Panama City in Florida zusammen mit der dänischen und norwegischen Marine gemacht hat. Während dieser Bald-Ops-Operation im Juni wurden die Sprengladungen platziert und dann im September, 25. September gezündet. Das hat Hirsch wirklich in allen Details dokumentiert, er kann keinen Namen nennen, ohne seine Quellen preiszugeben, aber ich habe mit ihm telefoniert jetzt und er ist fassungslos, dass die Deutschen dieses Problem einfach so ignorieren. Ja, der Spiegel und die Süddeutsche schreibt darüber, dass da irgendein Segelschiff mit ukrainischen Freischärlern an Bord, diese 3 von 4 Pipelines mit einer Sprengkraft von 3,2 auf der Richterskala in die Luft gesprengt haben sollen. Also es ist unfassbar. Und Olaf Scholz steht daneben, während Joe Biden das ankündigt, ich werde dieser Pipeline ein Ende bringen und sagt nichts. Ja.
Kann sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern.
Wenn die Regierung jetzt in Deutschland ins Trudeln kommt, werden wir vielleicht auch mehr erfahren, ja, wenn die Leute vom Bundeskriminalamt keine Angst mehr haben vor Scholz und Buschmann und wie viel wusste Buschmann drüber, wie viel wusste Nancy Faeser über die ganze Vertuschungsaktion. Sobald diese Geschichte von Seymour Hirsch rauskam, stieg Olaf Scholz in den Flieger, flog nach Washington zu Joe Biden und kasperte da irgendwie diese bescheuerte Geschichte mit dem Segelschiff aus und dann schrieben plötzlich alle Medien drüber. Es ist so durchsichtig und offensichtlich. Also Seymour Hirsch ist völlig überzeugt von seiner Geschichte. Also er hat mit den Tauchern gesprochen. Er kann den Namen nennen. Er hat mit den Tauchern gesprochen, die das Ding gesprengt haben.
Ja. Aber jetzt haben wir ja diese Entwicklung, dass der Finanzminister jetzt von Goldman Sachs kommt. Auf der einen Seite, unser Deutscher. Ja. Und dass wir auf der anderen Seite einen Kanzlerkandidaten haben, der von BlackRock kommt. Das ist schon eine kontinuierliche Entwicklung und das wird sicherlich nicht zufällig sein. Also ich kann mir das jedenfalls nicht vorstellen.
Stark Zimmermann ist Rheinmetall, oder?
Ja.
Sag mal, und Colin, eine Frage noch. Wie ist das denn jetzt, also wie haben die Demokraten auf diese ganze Geschichte reagiert und hast du schon, oder wie ist das Feedback aus der Welt, also von Russland oder was weiß ich wem? Und Deutschland ist da ja, die...
Die Demokraten haben natürlich mit Fassungslosigkeit reagiert. Ja, die leben ja alle wirklich in dieser selbstgeschaffenen Blase. Die glauben, dass niemand, kein guter Mensch eine andere Meinung haben kann als sie. Ja. Und es gibt ja die schönen Videos jetzt im Internet von Menschen, die ausrasten, von den Late-Night-Komikern, Jimmy Kimmel bricht in Tränen aus und so. Und diese Leute leben alle in dieser selbstgeschaffenen Blase. Ich sage immer, das ist wie Hillary Clinton 2016, die Anwaltskanzlei bezahlt hat, die Detektei Fusion GPS, um dieses Märchen zu erschaffen, dass Donald Trump mit Wladimir Putin irgendwie unter einer Decke steckt. Sie hat $1 Million. Es gibt die Bankbelege für diese Überweisungen an Perkins Coie, an die Anwaltskanzlei von Mark Elias, der dann wiederum Christopher Steele, den MI6-Agenten beauftragt hat, dieses idiotische Steele-Dossier zu schreiben, das dann 3 Jahre lang von allen Medien für bare Münze genommen wird. Und die Hillary Clinton hat diese Geschichte so weit verinnerlicht, dass sie jetzt immer noch im Fernsehen auftritt und sagt, Trump ist von Russland gekauft worden oder ist ein Agent von Putin, obwohl sie selber diejenige war, die diese Geschichte bezahlt hat. Also sie lebt in dieser Realität, die sie sich selber geschaffen hat. Und so ist es mit den deutschen Mainstream-Medien, mit den deutschen Öffentlich-Rechtlichen, mit den Politikern hier, also die Beatrix von Storch war am Wahlabend bei Maischberger und hat erzählt, dass Trump gar nicht so ein Nazi ist und eigentlich sehr beliebt ist in der Bevölkerung und dass dieser Sturm aufs Kapitol vielleicht doch nicht das war, wo man ihn dargestellt hat. Und den Leuten ist die Spucke weggeblieben in Deutschland, weil die haben das noch nie, das sind seriöse Journalisten, die haben sich noch nie mit der anderen Seite beschäftigt. Die haben noch nie auf die andere Seite des Vorhangs geguckt. Das ist irre. Also die Weltreaktionen, die waren natürlich aus Ungarn und aus Italien und aus Holland und aus den rechtsregierten Ländern, sage ich mal, sehr positiv. Und alle anderen, die sind einfach fassungslos. Aber Scholz hat gratuliert, Baerbock hat gratuliert, als wenn sie eine Zitrone gelutscht hätte, hat die ausgeschaut. Die Leute haben sich selber von Amerika abhängig gemacht und jetzt ist Trump plötzlich ihr Sugar Daddy und nicht mehr Joe Biden. Das wäre vielleicht ein Anlass für Deutschland, jetzt mal tatsächlich souverän zu werden. Ja, unter der ersten Amtszeit von Donald Trump hat man auch nicht alles gemacht, was Amerika verlangt hat. Nur unter Joe Biden müssen wir jetzt irgendwie unsere Pipeline sprengen lassen und noch Danke dafür sagen. Ja. Aber das ist eine selbstgewählte Unmündigkeit, wie Kant sagen würde, der Deutschen. Und das muss überhaupt nicht so sein mit einer anderen Regierung. Mal schauen, was jetzt passiert, wenn es Neuwahlen gibt. Kann man schon eine Politik für die Deutschen, fürs deutsche Volk machen, die ganz schnell diese ganzen Irrsinn los wird und wieder ein erfolgreiches Land aus Deutschland macht. Das wäre vielleicht ganz schön.
Vielleicht können wir auf die Art und Weise ja Rammstein endlich mal loswerden, ja, und irgendwelche uns aus dieser Kiste rausziehen. Wie schätzt du da die Situation ein? Was glaubst du, wird Trump versuchen, Kriege auch zu beenden? Ist das, oder?
Dass der Ukraine-Krieg ein Schwachsinn ist, das wissen ja, glaube ich, schon alle, irgendwie, zumindest in Amerika. Interessant, was du mit Rammstein ansprichst, wenn man mit Verteidigungsleuten in Washington spricht. Rammstein heißt der Joystick. Da werden die Drohnen gesteuert. Der Spitzname für Rammstein ist der Joystick. Also wir führen im Prinzip den Krieg schon von deutschem Boden aus, das wissen alle. Man tut nur so, als wenn es nicht so wäre. Ja. Aber Gott sei Dank ist Putin wirklich so vernünftig und dass er nicht Frankfurt bombardiert. Ja. Das hätte allen Grund dazu. Weil dort werden die Drohnen gesteuert.
Colin, noch eine Frage. Die Demokraten, meinst du, es könnte auch gewesen sein, weil jetzt Wolfgang vorhin die Frage aufgeworfen hat, ist das vielleicht, also hat man da ein Kasperle-Theater aufgeführt mit einer ganz inadäquaten Kandidatin, die dann eben sowieso nicht gewählt wird? Die andere Alternative könnte ja auch sein, dass man sich einfach zu sicher war, dass man geglaubt hat, man sitzt so fest im Sattel jetzt mit so jemand und der Trump ist so von allen Mainstream und sonst wen so abgewatscht, dass sowieso kein Mensch den mehr wählen möchte. Könnte da auch so eine Hybris irgendwie eine Rolle gespielt haben?
Ich glaube, es war wirklich so ein bisschen so ein blöd gelaufen. Ja. Ich glaube, der Joe Biden war ein stürrer Hund. Ja. Sie haben nicht erwartet, dass er so lange sich weigert, sie zurückzuziehen. Ja. Sie mussten ihn ja wirklich mit Androhungen von Amtsenthebung durch den 25. Artikel der Verfassung an einem Samstagmorgen da wegputschen. Also das ist alles nicht so gelaufen wie geplant. Das war schon eine richtige Shitshow bei den Demokraten dieses Jahr. Das natürlich immer im Hintergrund der Deep State steht mit Pentagon, State Department und ihren Interessen. Sie schaffen es immer noch, gleichzeitig noch drei Regierungen wegzuputschen während dieses Chaosjahres in Georgien und was war noch, Aserbaidschan war es irgendwie. Und in Ungarn versuchen sie auch die ganze Zeit den Orban wegzuputschen. Also sie schaffen es immer noch, drei, vier Farbrevolutionen in einem Jahr zu veranstalten. Aber so richtig die Kontrolle haben sie nicht mehr, das hat man schon gemerkt. Und ich glaube, das liegt einfach am Alter von George Soros.
Mhm. Ja, vielleicht zu viele Eisen im Feuer.
Vielleicht haben sie sich übernommen.
Naja, man darf gespannt sein, auf jeden Fall. Also was ich daraus also schon echt positiv wahrnehme, das ist, dass einfach viele Menschen in Amerika offenbar was anderes wollen, als ihnen präsentiert worden ist bislang. Und das war ja auch nun wirklich nicht so sexy, was da gelaufen ist in den letzten Jahren, vielleicht ist es ja auch wirklich
ein Glücksfall, dass es so eindeutig geworden war. Der allerschlimmste Albtraum wäre gewesen, wenn Spitz auf Knopf gestanden wäre und dann wäre plötzlich die Antifa auf die Straße gegangen und gesagt, Trump hat geschummelt oder irgendwas. Dann würden wir jetzt vor einem Bürgerkrieg stehen. Aber wir haben ein Schweinsglück gehabt, dass er wirklich mit 5 Millionen Stimmen und allen Swing States vorne lag. Also wirklich ein Erdrutsch. Und sie haben gesagt, wir müssen es so groß machen, dass nicht geschummelt werden kann. Too big to rig. Und keiner hat es geglaubt. Und dank dieser Superheldentruppe und einer sehr guten inszenierten Wahlkampfstrategie und auch unglaublich viel Arbeit am Boden. Ja, der inoffizielle Held oder Chef der Republikanischen Partei ist jetzt ein schwuler, langhaariger namens Scott Pressler, der rausgegangen ist in Pennsylvania schon seit einem Jahr und von Tür zu Tür und Freiwillige gesammelt hat und die Straßen aufgeräumt hat, die den Obdachlosen geholfen hat, wirklich eine schwul-christliche Missionarstätigkeit im Sinne von Donald Trump da auf den Straßen von Pennsylvania seit einem Jahr gemacht hat. Ein unglaublich liebenswürdiger, netter Typ, so das totale Gegenteil von dem Klischee des rassistischen Trump-Wählers. Ja. Scott Pressler hat im Prinzip Pennsylvania gewonnen. Mit seinem ganzen.
Was ist denn mit Trumps Stellvertreter?
Ja,
Silicon Valley kommt und da gibt es ja dann auch, vielleicht wird man ja auch vorsichtig, wenn man das hört.
Ich mag J.D. Vance unglaublich gern als Typen, ja. Wie er da einzuschätzen ist mit Peter Thiel und seinen Verstrickungen, kann ich dir nicht sagen. Da gibt's diverse Verschwörungstheorien natürlich. Ich halte ihn menschlich für sehr sympathisch. Ja. Ich glaube, er ist ein Typ, mit dem man gern Bier trinken würde. Und er wäre auch für mich ein guter Nachfolger von Trump. Trump kann ja nicht mehr kandidieren. Das ist ja auch schon wirklich alt. Aber wir werden sehen, ob J.D. Vance und Mike Pompeo ist, der im Sinne des tiefen Staates arbeitet. Aber er war ja einer der ersten, die sich gegen den Ukraine-Krieg gewandt hat, weißt du? Also er ist nicht eine Marionette des tiefen Staates. Er hat sich ja wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Und Ron DeSantis zum Beispiel hat sich ja als so eine Art Gegen-Vance inszeniert, als der anständige, kriegstreibende Republikaner der alten Garde, so ein bisschen. Das war so Ron DeSantis Fehler eigentlich. Und J.D. Vance ist, glaube ich, schon ein unabhängiger Geist. Das nehme ich ihm schon ab.
Ja, es bleibt spannend. Also zumindest finde ich, wie gesagt, es scheint, also vielleicht kann ein anderer Weg rauskommen, als man den jetzt so ganz schnurgerade vielleicht hätte vorhersehen können, wenn die sich diese Konstellation mit der Frau Harris da irgendwie perpetuiert hätte, die Konstellation der letzten Jahre. Und also insofern, es ist bestimmt für Überraschungen gut. Und vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Möglichkeit, sich da an Sachen dran zu satteln, eben auch über Kennedy vielleicht, ja, also finde ich auch interessant, also jetzt auch konkret für uns oder für die Wünsche nach Aufklärung, dass es eben da gut ist, wenn den kennen wir ja auch schon lang, also den haben wir ja auch im Ausschuss ein paar Mal gehabt, mit dem gesprochen und den Kennedy. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist das auch eine gute Sache. Also, dass man sich da vielleicht auch eben transatlantisch in diesem, zu diesem wichtigen Thema austauschen kann. Ja, also, und vielleicht räumt er auch mit diesen ganzen ja, sogenannten traditionellen Impfungen auf, die ja eben möglicherweise auch schadensgeneigt sind. Und ich glaube, da kann auf jeden Fall ein neuer gesundheitlicher Wind da mit ihm reinkommen. Das ist ja schon, Wolfgang, auch bei all dem, was wir hier die ganze Zeit ja beobachten, der Power Grab der WHO oder UN, also dass da vielleicht auch ein bisschen Riegel vorgeschoben wird. Also das wäre ja schon unglaublich viel gewonnen, wenn man zumindest an der Front einen Fuß in die Tür kriegen würde von einer anderen Herangehensweise.
Wir haben ja die ganzen Jahre gesehen, dass die USA den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, dass sie mit allen Mitteln versucht haben, ihre Straftaten, die Straftaten ihrer Bürger davor zu schützen, dass sie dort, dass dort ermittelt wird gegen sie. Und da ist ja reichlich was zu ermitteln, wenn man so an die vielen Kriege denkt, was im Krieg gegen den Terror unter der Bush-Administration passiert ist. Das sind ja so viele Dinge, die aufgedeckt werden sollten, die aber immer wieder mit Tricks denn von den Amerikanern diplomatisch verhindert wurden. Mhm. Und das heißt, dieser Gerichtshof ist stumpf, eine stumpfe Möglichkeit, Straftaten.
Wobei, der Souveränist glaubt nicht an solche internationalen, übergeordneten, supranationalen Körperschaften. Es muss demokratisch sein, es muss im Land bleiben, es muss demokratisch legitimiert sein. Ja. Und diese supranationalen Körperschaften sind im Prinzip alles Soros-NGOs. Auch der internationale Strafgericht geht ja zurück auf dieses Jugoslawien-Tribunal, das von Soros Genau. Und das sind alles natürlich linke Globalisten. Ja. Also die sind weder demokratisch legitimiert noch kontrollierbar. Also dass Amerika nicht Teil vom Strafgerichtshof ist.
Da ist keine große Hoffnung in Bezug auf Gerechtigkeit, die da irgendwie widerfahren wird, den Leuten, die dieses.
Wenn sie ja Putin einschießen und solche Leute, ja, die ihre Agenda passen.
Das ist ein politisches Instrument.
Ja. Interessant ist, dass Trump jetzt ein bisschen unter Verschluss gehalten wird. Also sie haben wirklich Angst um seine Sicherheit, dass jetzt aller schlechten Dinge sind drei, dass es jetzt noch ein Attentat gibt, weil jetzt sind sie wirklich verzweifelt. Also er hat gewonnen. Da gibt es auch nichts mehr zu rütteln, Gott sei Dank, an dem Wahlergebnis. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist die goldene Kugel. Ja. Und sie fahren jetzt wohl...
Bitte? Würde automatisch der Renz denn nachfolgen?
Ja. Ja, das ist so ein bisschen so eine Sicherheits- oder eine Lebensversicherung für Trump, weil er dieses tiefe Feld hat, diese Ersatzspielerbank. Also er hat jede Menge Leute, die an seiner Stelle treten könnten. Aber er ist ja doch, wie man gesehen hat, wirklich eine historisch einmalige Figur. Also wer es geschafft hätte, so lange gegen solche Widerstände, gegen die gesamten Mainstream-Medien, gegen den gesamten Justizapparat, gegen den gesamten Politapparat Amerikas und noch ein paar Kugeln zu realisieren, das ist ja schon faszinierend. Ne?
Also, toll, Colin, dass du uns jetzt so brühwarm quasi direkt von der Quelle berichtet hast und das auch noch mit Jetlag im Rücken und so weiter. Also insofern, das ist ganz toll. Und jetzt haben wir mal ein Gefühl dafür bekommen, was da vielleicht auf uns zukommt oder auch nicht und vor allem auch, was uns möglicherweise erspart geblieben ist.
Und, ich fand es toll, am Flughafen gab es jetzt in Washington, im linken Washington, gab es Trump-Merchandise an Ständen. Die einzigen, die sich getraut haben, dahin zu gehen, waren so Latinos und Asiaten, die weißen Washingtoner haben da einen großen Bogen drum gemacht. Aber es gab T-Shirts, ne? Und daneben waren die Kamala Harris-T-Shirts reduziert im Ausdruck. Und es war dieses Logo von ihr, wo sie sagt, I'm speaking. So, unterbrich mich nicht. Da habe ich mir fast auch eins gekauft. Habe ich doch lieber ein Top-T-Shirt gekauft.
Ja, herzlichen Dank dir. Und dann würde ich sagen, erhol dich erstmal von den Strapazen der Reise. Und dann sehen wir uns.
Ich hoffe, dass ich nochmal zur Amtseinführung zurück. Das wäre ja schon, schon ein Zirkus.
Genau, also wir bleiben ja sowieso eng dran an dem Thema. Insofern, das bin gespannt, was passiert.
Okay.
Tausend Dank, Colin. Dann erhol dich gut und bis nächste Woche dann.
Hier in meinem Buch steht alles drin.
Sehr gut. Man kann es dann hinten nicht gut lesen. Ich weiß nicht,
vielleicht. Hol mal ein bisschen dichter ran.
Ja, man kann es nicht sehen.
Wir machen vielleicht einen zweiten Teil. Es gibt schon so viel Zeit.
Ja. Sehr schön. Ja, gut. Danke.
Alles klar.
Okay, schönen Tag. Okay.
Danke dir. Ciao. Ciao. Ja, das war ein Blick über den großen Teich. Bin mal gespannt, was sich da so weiterentwickelt. Und jetzt freue ich mich auch, dass wir unseren nächsten Gast, wir machen jetzt einen Bruch im Thema, aber es geht doch um etwas sehr Fundamentales. Und ich freue mich sehr, dass unser nächster Gast, Dietmar Neser, heute bei uns ist. Er betreibt regenerative Landwirtschaft. Macht also auch, will einen Umbruch oder ist Teil eines möglichen Umbruchs im Bewirtschaften von Flächen. Und ich bin aufmerksam geworden auf seine Tätigkeit durch eine solidarische Landwirtschaft, die sich in der Nähe von Berlin vollzieht. Und freue mich, dass wir ihn heute bei uns haben. Herr Neser, sehr schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, Frau Fischer. Vielen Dank für die Einladung. Zwei, drei Worte zu meiner Person, damit Sie das gut einsortieren können. Also ich bin ein ganz gewöhnlicher Agraringenieur, irgendwann mal in Halle studiert, beruflich als Agronom orientiert und auch geblieben seit, weiß ich wie vielen Jahren, weit über 20 Jahren, freiberuflich. Und in der Funktion in halb Europa und auch noch ein bisschen anderswo, weit außerhalb von Europa unterwegs. Meine Vision ist es, den Landwirten beizubringen, wie man Lebensprozesse als tägliches Werkzeug managen kann. Welche Lebensprozesse? Also zunächst ist eine Pflanze ein Lebewesen. So, sie betreibt einen Stoffwechsel, sie ist fruchtbar. Das sind die beiden Unterscheidungsmerkmale zur nicht lebenden organischen Substanz, Holz zum Beispiel. Und diese beiden Lebensprozesse, also Stoffwechsel und Fruchtbarkeit, sind der Ausgangspunkt, dass eine Pflanze zum Beispiel Ertrag bringt, aus meiner Sicht auch ganz wichtig, Qualität bringt, Qualität in der Ernte. So, und unter der Pflanze, da wo die Wurzeln sind, in der Erde, da ist auch noch so ein Lebensprozess zugange, nämlich der Bodenstoffwechsel. Wenn ich beides, den Pflanzenstoffwechsel und den Bodenstoffwechsel im Blick habe bei meinen Arbeiten, die ich sowieso mache, damit ich da eine Ernte habe, dann manage ich Lebensprozesse. Und das den Leuten beizubringen, wie das funktioniert, wohin gucken, was ist gut, was ist schlecht, was ist normal, wie kann ich, falls es nicht so gut aussieht, dort nachhelfen, dass der Pflanzenstoffwechsel und der Bodenstoffwechsel beide auf schönem hohem Niveau sind, für einen guten Ertrag, für viel Qualität. Das den Leuten zu zeigen, wie das funktioniert, das ist heute meine Arbeit. Und das mache ich seit 10 Jahren ist ungefähr. Vorher natürlich Pflanzenbauberatung mit allen drum und dran und 8 Jahre lang auch ganz praktisch in einer LPG, das heißt also für die nicht-ostdeutschen landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, als Agronom gearbeitet und dort eben den Pflanzenbau gemanagt. Zwischendurch noch ein paar Jahre lang auf so einem Landwirtschaftsamt, wie sie hier neu gegründet worden sind, nach dem Beitritt gearbeitet. Aber das war jetzt nicht so mein Top-Job. Also andere mögen vielleicht gerne in öffentlichen Verwaltungen tätig sein, ich nicht. Und deswegen bin ich freiwillig in die Selbstständigkeit gegangen. Außerdem, ich habe das vorher schon vorgehabt. Nur am Anfang, vor 30 Jahren, am Anfang der Selbstständigkeit, damals einen Unfall gehabt und deswegen erst 10 Jahre später oder 8 Jahre später dann angefangen. Mhm. Ja, meine Kundschaft sind Landwirtschaftsbetriebe in allererster Reihe. Ich bin zwar in Projekten drin und habe auch mit anderen Leuten zu tun, aber ich bin fast immer mit irgendwelchen Leuten in Gummistiefeln auf dem Acker, habe Spaten immer dabei, die Lupe, die Bodensonde. Und dort organisieren wir eben, wie funktioniert der Pflanzenbau.
Und Herr Neser, wie sind Sie denn ursprünglich jetzt auf dieses Thema gekommen? Also im Sinne von, Sie haben ja vorher wahrscheinlich in der EPG hat man ja wahrscheinlich nicht in dieser Art und Weise gearbeitet, so wie ja heute bei den sogenannten konventionellen Betrieben ja auch nicht. Da hat man ja, also vermute ich jedenfalls mal, dass es im Osten auch nicht anders war. Was hat Sie denn dann dazu gebracht zu sagen, man kann da wirklich auch viel Ertrag rausholen, wenn man oder eben insbesondere auch sehr gute Qualität, ja, wenn man eben sich um die Qualität des Bodens in einer ganz anderen Weise kümmern. Also ich war auch bei der Landwirtschaft, die ich da besucht habe in der Nähe von Berlin, da war ich auch, da habe ich zum ersten Mal diese Physalis-Frucht probiert und die hat wirklich so fantastisch geschmeckt und war so groß. Ja, das war ich habe danach das mehrfach wieder in irgendwelchen Supermärkten gekauft und es war einfach kein Vergleich. Also es war so delikat, ja. Und da kommt ja richtig was aus dem Boden raus. Und wo ist da bei Ihnen der Groschen gefallen oder was für Experimente oder Erfahrungen hatten Sie gemacht, um sozusagen zu erkennen, dass man da die Richtung wechseln sollte?
Also ich bin ja sowohl Facharbeiter als auch Agraringenieur für Pflanzenschutz. Und was mir davon geblieben ist, ist die Liebe zu den Pflanzenkrankheiten. Das sind einfach Indikatoren, wie das, dieses Zusammenwirken von Bodenleben und Pflanze funktioniert. Und in der Zeit, wo ich tatsächlich selber gefahren bin, beziehungsweise also Spritze gefahren bin und auch meditiert habe, wie die Unkräuter, die Schadenerreger darauf reagieren und ob überhaupt welche da sind, hat mich immer interessiert, was passiert denn sonst noch so? Irgendwann kriegt man mal mit, dass da jeder jedes Jahr irgendwo eine riesengroße Leiche im Keller hat, irgendwelchen Mist macht mit dem Pflanzenschutz. Ich auch. Und keiner redet drüber. Mich hat das immer geärgert, dass zum einen so viel schief geht dabei, zum zweiten ich immer die Arbeit mache für alle anderen, also für die Lieferanten und für die Abnehmer. Selber hast du als Landwirt nichts davon, außer einer Rechnung. Dein eigenes Geld über die Ernte nämlich kriegst du ein Dreivierteljahr später. Also du machst Arbeit und gehst in Vorleistung für alle anderen. Und irgendwann bin ich mal dahinter gestiegen, dass ja Pflanzenkrankheiten, Unkräuter und Schaderreger gar nicht der Grund sind, weshalb man mit Pflanzenschutz durch die Gegend fahren, gar nicht der Grund sind, sondern es sind Symptome. Die Ursache für eine Blattlaus auf dem Blatt ist nicht etwa Blatt, Flugwetter, Laus vorbeigekommen, sondern die Anfälligkeit der Pflanze. So, und dieses Ding hat mich gepackt. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wo kommt das her, dass Pflanzen anfällig sind? Wo kommt das her, dass Unkraut wächst? Kommt man irgendwann mal auf den Holobiont-Charakter von Pflanzen oder von Organismen ganz allgemein? Jeder Organismus hat ein Mikrobiom um sich drumherum und interagiert mit dem zusammen, bildet eine funktionelle Einheit. Eine Stoffwechseleinheit in dem Falle. Und das nennt sich Holobiont. So, und wenn man sich mit dem Holobiont-Charakter auseinandersetzt, kommt man relleinschnell dahinter. Eine Pflanze alleine gelassen, also zum Beispiel in Form von Steinwolle-Kultur, die kann nicht alles. Die kann einfach nicht alles. Erst wenn Mikroben dabei sind, weil sie an den Wurzeln hocken und die Wurzeln in der Erde stecken, denn da gehören Mikroben rein, dann bildet sie volle Qualitäten aus, dann ist sie resistent gegen Schadenerreger und Krankheiten, dann schmeckt sie. So, und da will ich ran. Da wollte ich schon immer ran. Und im Aufschlüsseln dieser Zusammenhänge ist mir irgendwann mal klar geworden, Pflanzenschutz nicht so mein Ding, Pflanzenkrankheiten immer noch. Und deswegen bin ich halt auch von Landwirten angesprochen worden. Erzähl mir doch mal, wie funktioniert ein Bio-Raps? Da habe ich denen gesagt, ja, wisst ihr aber, ihr wisst, was ich vom Beruf bin. Nee, du kannst es schon, mach mal. Da habe ich auseinandergenommen, wie man Bio-Raps macht, also die ganzen Käfer vermeidet, indem der Raps halt weniger anfällig ist und trotzdem für Ertrag sorgt, obwohl da keine 150, 200 Kilo Stickstoff drin sind und so weiter. Also das war ein langsam wachsender Prozess. Und heute bin ich eben an der Stelle, dass ich die regenerative Landwirtschaft mit probiotischen Methoden unter die Leute bringe.
Und dieser Holobiont, das bedeutet, dass im Prinzip um die Wurzel herum, also hat die eine Pflanze, also jetzt weiß ich nicht, eine Brennnessel, oder die hat eben eine bestimmte Aktivität um sich herum, zieht bestimmte Mikroorganismen und sonst was an. Und dann habe ich daneben eine Kartoffel, die zieht jetzt eben ganz andere Sachen an. Und dann kann ich gucken, vielleicht auch welche Pflanzen setze ich nebeneinander, dass sie sich gegenseitig schützen oder verstärken können. Ist es auch sowas? Oder wie kann ich jetzt einfach dieses, quasi die Darmflora da im Boden, wie kann ich die stärken, eben durch, indem ich da was hinzugebe oder so etwas? Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Also war schon zweimal absolut präzise. Zum einen, jede Pflanze bringt die Mikroben mit, die sie selber haben will. Und je besser sie mit denen interagiert, umso fitter ist die Pflanze. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Mikroben. Also die Kartoffel und die Brennnessel, die haben total unterschiedliches Mikrobiom. Und damit auch unterschiedliche Eigenschaften der Mikroflora. Und damit kann man zum Beispiel arbeiten. Die zweite Sache, was hier absolut korrekt war, oh Gott, schon vergessen. Was war Ihr letzter Satz?
Ich hatte gesagt, ob das, also dass man einfach was in die Erde hinzuführt, sodass quasi die Darmflora, dieses Pflanzenwurzel, der Pflanzenwurzelumgebung und so weiter, dass die halt, also ob man da was hinzufügen kann, jetzt unabhängig davon, dass man Pflanzennachbarschaften macht.
Ja, also das Ding mit der Darmflora. Was bei uns im Darm die 2 Kilo Mikroben sind, die unser Immunsystem steuern, ist bei der Pflanze genau das Gleiche. Das sind 2 Kilo Mikroben an jeder Wurzel. Im Übrigen, die Genesis ist sehr ähnlich gewesen, kann man nämlich nachlesen bei Lynn Margulis, der symbiotische Planet. Irgendwann nach dem Kryostadium vor 600 Millionen Jahren haben nämlich Mikroben festgestellt, alleine ist nicht so top. Kooperieren wir vielleicht mal. Im Übrigen, wir können da was von lernen. Sie haben Cluster gebildet, Klumpen. Im Ozean, woanders gab es ja noch nichts. Und irgendwann kam die dahinter, dass man da einen Stoffwechsel gemeinsam betreiben kann. Dann haben die eine Röhre gebildet. Eine Sorte von Mikroben hat dann den Stoffwechsel in den Innenteil der Röhre verlegt und dort kooperiert. Also eine Mikrobenröhre, Stoffwechsel in. Mikroben haben den ja außerhalb des Körpers, weil die selber keinen Darm haben. Also haben die die Röhre genommen, um Stoffwechsel zu übertreiben. Das wurde später ein Darm und dann mal ein Tier und so sind Tiere entstanden. Das gleiche außenrum wurden mal Pflanzen. Lynn Margulis, kann man nachlesen. Mhm. Also der Wurzelbereich ist tatsächlich der Darm der Pflanze. Es sind ungefähr 4/5 der Funktionen da unten, damit auch der Mikrobiom-Zusammensetzungen. Gleich wie beim Menschen im Magen-Darm-Trakt hat die Dr. Anne-Katharina Tschock herausgefunden, Darmbakterienbuch. Ist jetzt 12 Jahre alt, die Erkenntnis.
Mhm. Sehr faszinierend. Und ist es denn so, dass die, es gibt ja auch die, dass man so dieses Mykorrhiza ist ja auch sowas, was man hinzu für manche Bäume oder so, man kann das ja auch spezialisiert kaufen. Ist das denn, das ist aber nur so, wie ich es mir jetzt vorstelle, ein Teilbereich von dieser Flora, die sich und Fauna, die sich da an den Wurzeln festmacht. Was ist denn das sonst noch, was da so rumschwebt oder lebt?
Ja, genau. Genau so ist es. Viele Pflanzen, also bei den Kulturpflanzen nicht ganz so viele wie in der freien Umwelt, haben eine Mykorrhiza. Das ist der Kunstbegriff aus einer Pilz-Pflanzensymbiose. Myko ist der Pilz und Rhiza ist die Wurzel. So, das sind aber noch viel mehr Gruppen da unten, viel mehr funktionelle Gruppen und damit auch Mikrobenarten. Zum Beispiel die Actinomyzeten, die machen nämlich diesen Erdgeruch. Wenn man frischen Waldbodengeruch so vor der Nase hat, volatile organische Komponenten nennt sich das, dann sind das die Actinomyzeten und mit ihnen zusammen die fermentaktiven Pilze, zum Beispiel Hefen, die riechen so. Dann gibt es da unten jede Menge Bakterien. Also Mykorrhiza sind Pilze, Actinomyzeten ist was dazwischen, zwischen Bakterien und Pilze. Und dann gibt es noch die Bakterien. Die Bakterien sind in erster Linie Zersetzer, aber nicht nur. Also sie sind Auflöser von Wurzelausscheidungen, von übrig gebliebenen toten Mikroben, von Pflanzenresten und so weiter. Sie machen also Nährstoffe verfügbar. Sie sind Futter für Protozoa. Das sind die Amöben, so Amöbenziliaten, Flagellaten. Also diese Rädertierchen, die man im Heuaufguss sieht, mal ganz allgemein gesprochen. Die fressen sich voll mit Bakterien und konzentrieren den Kohlenstoffgehalt auf. Und dabei wird Stickstoff frei. Bakterien haben ein CN-Verhältnis so ungefähr, also Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 5:1, Pi mal Daumen. Und diese Protozoa von 10:1. Also müssen sie ein bisschen Stickstoff ausscheiden, damit sie auf ihr weiter auseinanderliegendes CN-Verhältnis kommen. Und dieser Stickstoff ist Pflanzennährstoff. Da kommt nämlich die Ernährung der Pflanze her. Bakterien werden aufgefressen von den Protozoen. Auf Deutsch gesagt, die Protozoen scheißen den übrigen Stickstoff aus und das Pflanzennahrung. Mhm. Dann gibt es dort unten Tiere, jede Menge. Jeder denkt natürlich erstmal an den Regenwurm. Toll. Nur von der Anzahl her und auch von der Biomasse her können die nichts. Die Masse der Bodentiere sind Nematoden, verwandt mit Regenwurm. Also ganz eindeutig, bei den ca. 20% tierischer Biomasse im Boden, 80% sind Mikroben, ist der große Anteil der Tiere Nematoden. Jeder Gärtner, jeder Bauer erschrickt erstmal, huch, Nematoden, Schadnematoden. Gibt's auch, aber die meisten sind gar keine Schadnematoden. Also Nutznematoden wäre jetzt ein verständlicher Begriff, aber der ist eigentlich Blödsinn, weil es gibt es nicht in der Natur Schaden, Schädlinge und Nützlinge. Die kontrollieren sich selber und Schädlinge machen nur Schaden, wenn die Kontrolle ausfällt. Also die Nematoden, sie steuern die Zusammensetzung des Mikrobioms. Sie fressen erstmal andere Nematodenarten, das sind die Schadnematoden nämlich dabei. Sie können Protozoa verstoffwechseln, Pilze und Bakterien. So, und Sie sind das übergeordnete Organ, ob ein Mikrobiom im Wurzelbereich normal funktioniert oder nicht. Und da Sie mittlere Bodenporen lieben, das ist ein verdichteter Boden, frei von diesen Nutznematoden oder Raubnematoden, und da Sie unter aeroben Bedingungen wachsen wollen, ist ein völlig verschlemmter, verdichteter, verkrusteter Boden eben auch frei davon, und dann fällt diese Steuerungsfunktion aus und dann kommt Unkraut, weil in der Mikrobiologie dann sich gegenseitig gefressen wird und rumgesponnen wird. Also viele Dinge einfach schieflaufen. Und so kommt es, dass man bestimmte Bedingungen schaffen muss, damit das Bodenmikrobiom in den Wurzeln normal funktioniert. Die erste Bedingung ist immer die offene Bodenoberfläche. Die zweite Bedingung ist Ernährung. Ich grabe eine Pflanze aus, gucke nach, ob die weiße Wurzelspitzen macht, ob ordentlich Erde dranhängt. Das sind zwei Faktoren, woran ich sehe, dass das Bodenmikrobiom ernährt wird. Wenn ich diese beiden Dinge aufmerksam im Blick habe und dafür sorge, dass sie nicht immer schwanken oder weg sind, dann kann ich relativ sicher davon ausgehen, dass die Nährstoffaufnahme funktioniert, dass Unkraut nicht groß wächst, dass die pflanzlichen Immunsysteme gegen Schadereger und Krankheiten gut funktionieren und ich damit auch eine nicht nur gute, sondern hochwertige Ernte habe.
Und wenn man sich jetzt vorstellt, da fährt man jetzt mit der Spritze da übers Feld, dann geht man ja den oberflächlichen Käfern da auf den Leib, rückt man auf den Leib oder was eben sonst da auf der Kartoffelpflanze beispielsweise drauf sitzt. Aber dieses Zeug sickert ja auch wiederum ins Erdreich ein, also durch Regen und so weiter wird dann aufgenommen. Und da muss ich mir jetzt wahrscheinlich auch vorstellen, dass dann diese Flora und Fauna da im Inneren, im Wurzelbereich, auch darunter leidet. Da wird es wahrscheinlich auch welche geben, die dann eben betroffen sind, zum Beispiel von Glyphosat oder was immer, und dann eben eingehen. Ja. Und dann entsteht eine Missbalance dort im Erdreich. Ist das richtig?
Ja, ist leider so. Die leiden sehr deutlich drunter. Wird ganz wenig geforscht und noch viel weniger veröffentlicht, aber es gibt ein paar Zahlen. Übrigens, Sie können als ich sage jetzt mal, landwirtschaftsferner Mitmensch durchaus mal selber kontrollieren. Graben Sie mal ein Loch und riechen Sie mal den ersten 5 cm Erde. Da gibt es drei Möglichkeiten. Meistens wird es nach nichts riechen. Das bedeutet, da ist keine Mikroflora aktiv. Wie gesagt, volatile organische Komponenten kommen von den Actinomyceten. Sind die nicht aktiv, riecht man die einfach nicht. Variante Nummer 2 wäre, das riecht so richtig schön nach Walderde. Dann können Sie davon ausgehen, da viel Chemie ist da nicht drin, dafür aber ein ordentliches Mikrobiom. Und von dort kommt dann auch gesunde Nahrung. Variante Nummer 3, das stinkt wie ein frisch gekaufter IKEA-Schrank, den Sie zum ersten Mal aufmachen. Da gucken die so die Chemiekeule richtig entgegen. Außenboden. So. Und dann können Sie sicher sein, das Mikrobiom, was da drin ist, kann nichts mehr. Und die Ernten, die von dort geerntet werden, die Pflanzen, die von dort geerntet werden, die haben einen stark abgesenkten Vitalstoffgehalt, können noch gut aussehen, das kriegt man schon hin. Aber das, was drin sein soll, zum Beispiel, damit man selber gesund bleibt, ist eben nicht drin. Vitamine zum Beispiel.
Das ist also das Zeug, was in vielen Supermärkten dann unglaublich fade schmeckt.
Genau.
Und eben noch eine schöne polierte Oberfläche hat. Aber es ist eigentlich so, als würde man, wie in diesem Louis de Funès-Film, da auf sein Gummihühnchenbein beißen.
Ja, Trikartell gibt es ja inzwischen übrigens wirklich. Also Gummihühner aus dem 3D-Drucker. Aber wenn Sie geschmacklose Nahrung im Supermarkt kaufen, dann fehlen da die Vitalstoffe, da fehlen dann die ganzen sekundären Inhaltsstoffe. Und das ist eben ganz typisch die Folge davon, dass chemisch-technisch hochintensiv angebaut wird und das Mikrobiom bei der Sache nicht berücksichtigt wird. Im Übrigen, ich möchte nicht polarisieren. Meine Kundschaft besteht sowohl aus konventionellen als auch aus Biobauern. Und ich spreche das einfach nicht an. Ich mache auch keinen Unterschied, weil es gibt nur eine Landwirtschaft. Und ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jeder das Beste für seinen Betrieb macht, was er kann und weiß. Und sehr viele von den konventionellen Kollegen, mit denen ich zu tun habe, sind kein Freund der Agrarchemie und suchen nach Wegen und nach Lösungen, da rauszukommen. Wie gesagt, wenn ich die Ursachen von Krankheiten und Unkräutern hinterfrage und die korrigieren kann, muss ich da Pflanzenschutz spritzen? Nee, machen auch viele nicht mehr.
Ja, genau, das ist ja auch die Klemme, in der man sich eben befindet, wenn man dann erstmal in dieser Umstieg, wenn der erstmal gemacht worden ist, eben in die Agrarchemie, dann hat man ja auch die Schwierigkeit, dass dann eben aus dem Boden tatsächlich nicht mehr viel rauszuholen ist, jedenfalls für eine Übergangszeit, ja. Und dann muss man natürlich allein, um den Betrieb weiter aufrechtzuerhalten oder so, wird man natürlich eben gezwungen sein, tendenziell irgendwie weiter zu spritzen. Aber wenn man jetzt andere Möglichkeiten hat, ich weiß nicht, was haben die denn für einen Zeitrahmen? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Feld oder vielleicht ein Teil und möchte es erstmal ausprobieren und sage, ich fange jetzt mal an, sowas umzusetzen. Also da waren wir bei der hier solidarischen Landwirtschaft in Berlin, das ist ja Grande Lisée, kann man sich auch mal anschauen. Die machen tolle Sachen, da kann man auch, wenn man in Berlin lebt, sich was bestellen. Ja, also ich bin da noch nicht Kunde, aber ich überleg's mir, ich kriege auch kein Kickback, nichts. Ja, ich fand einfach nur die Sache toll. Jedenfalls, da ist es so, dass die gesagt haben, dass sie überrascht waren, wie schnell das jetzt gegangen ist. Das gibt's ja auch erst seit 1-2 Jahren, glaube ich, dass die das machen. Aber wie schnell kann man denn damit rechnen, dass so ein vielleicht vernachlässigter Bereich oder eben vielleicht auch ein bisschen totgespritzter Bereich oder so, dass der sich regenerieren kann?
Also im Boden geht es sehr schnell. Die Entgiftung, die Detoxifikation, die dauert vielleicht ein paar Jahre länger. Aber die Umstellung könnte in 1-2 Jahren durch sein. Praktisch sind es 4-8 Jahre, weil sie den gesamten Betrieb darauf ausrichten müssen, sollten, können. Und da gibt es einfach Einzelschritte, die muss man auch ein bisschen bezahlen. Und um nicht ins Risiko zu gehen, sondern die Ernte zu behalten, sollte man, wenn aus einem streng konventionellen Anbaukonzept kommt, das vorläufig auf den meisten Flächen beibehalten und üben, wie geht es denn anders. Und erst wenn das klar ist, mitsamt Beobachtungen, Messwerten, Interpretationen der gesehenen, gemessenen Dinge, dann sollte man schrittweise weitergehen. Und auch deshalb will ich mich überhaupt nicht auf die Bühne stellen und schimpfen auf konventionelle Kollegen. Die machen das nämlich nicht aus Spaß. Also um rauszukommen aus intensiver Bodenbearbeitung, mineralischer Düngung, intensiven Pflanzenschutz brauche ich Übungsjahre und das sollte man den Leuten noch gönnen.
Und wenn man das umgestellt hat, gibt es denn dann so viel Ertrag, wie wenn konventionell gearbeitet wird?
Also zunächst ist der konventionelle Ertrag nicht lustig, der geht nämlich sukzessive runter. Braucht man sich bloß die Ernteergebnisse der letzten 10 Jahre mal nebeneinander legen, die werden Ende August nochmal veröffentlicht, das geht runter. Wenn ich die Trendberechnung drüber lege, ist es eine eindeutig nach unten zeigende Linie. Und wir sind bereits unter dem Eigenversorgungsgrad bei Getreide, seit 2 Jahren jetzt.
Aber Sie meinen jetzt Ertrag pro Fläche und nicht Ertrag, also Ertragsschrumpfung, weil jetzt viele Landwirte aufhören, vielleicht eben unter dem wirtschaftlichen Druck, sondern, oder was sprechen Sie jetzt an?
Es ist beides, die Ertragsmenge insgesamt und Ertrag pro Fläche auch. Aber Ihre Frage war ja, wie kommt die zu normalen Erträgen, von denen die Landwirte leben können? Also zunächst in dem Maße, wie sie probiotisch arbeiten, haben sie anfangs erhöhte Aufwendungen für mehr Saatgut, weil da sind nämlich viel Gründüngung dabei, für technische Anlagen, weil bestimmte Mikrobenbrühen selbst herzustellen sind, vielleicht auch für mehr Arbeiten, weil parallel zu dem noch beibehaltenen konventionellen System ja auch andere Durchfahrten notwendig sind, zum Beispiel mit den mikrobiellen Brühen. Das sollte zunächst berücksichtigt werden. Wäre schön, wenn in der Agrarförderung dafür ein Budget bereitgestellt werden könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir auf die Politik großartig hoffen können. Deswegen ist es schon im Risiko des Landwirtes selber. Und das ist eine Herausforderung, keine Frage. Andererseits, wenn ich konsequent nach einem Schema vorgehe, dieses Konzept ist also Erfolgsanalyse und Feststellen von effizienten Steuerungspunkten im Anbau, das ist die ganze Ökonomie, dann bin ich relativ sicher, dass mir keine Sache schief geht. Wo es in letzter Zeit oft schiefgegangen sind Betriebe, die sich irgendwann so aus dem Internet rausgefischt haben und gesagt haben, oh, ich weiß alles, wunderbar, ich mache das jetzt mal. Und überhaupt nicht begriffen haben, dass mikrobielle Grundlagenkenntnis und Pflanzenstoffwechsel Grundlagenkenntnis dazugehört, damit ich diese beiden Dinge überhaupt steuern kann.
Wie ist denn das Verhältnis jetzt von dem Bodenaufbau zu dem Thema Permakultur? Das hat ja auch noch, also das ist ja weiß nicht, ist das ein Teilbereich davon? Da gibt es ja auch so Geschichten, dass man dann eben, ich weiß nicht, einen Baum hat, dann hat man da drunter einen Busch und dann noch was Kleineres oder so, dass die sich gegenseitig schützen oder eben auch unterstützen, die Pflanzen. Ist das Teil Ihres Konzepts? Ist das ein Teil der Permakultur? Oder haben Sie einen anderen Begriff oder passt das gar nicht zusammen?
Also bei mir heißt es regenerative probiotische Landwirtschaft.
Mhm.
Es gibt eine ganze Handvoll solcher Konzepte. Permakultur ist eins davon, in dem Maße, wie sie sich objektiv an den Bedingungen für die, also die Milieubedingungen für die Bodenbiologie und an die Wachstumsbedingungen für Pflanzen, nämlich für die gute Photosyntheseleistung orientieren, sind sie sich alle sehr ähnlich. Bei der Permakultur geht es ja darum, dass die Flächen ständig hochdivers bewachsen sind. Das organisiere ich selbstverständlich auch in den Ackerbaukulturen, wo es irgendwie geht.
Mhm. Und die, wie ist das denn mit der, also mit den Tieren zu sehen? Ja, jetzt hat man ja normalerweise, wenn jetzt sich eine ursprüngliche Landschaft vorstellt, würden die ja im Prinzip so drüber wandern. Es gibt ja wenig Tiere, die jetzt so wie jetzt aktuell, sagen wir mal, auf einer überschaubaren Fläche gehalten werden und da alles zukacken, sage ich jetzt mal, ja. Oder eben überall die, wo der Kuhdung oder wo irgendwas dann halt da liegt, ja. Und sprich, das ist ja, ist das, oder man düngt ja auch mit Gülle teilweise. Das ist ja das Gleiche, ob ich jetzt da viele Tiere drauf habe oder eben dann das massenweise ausfahre. Wie ist das denn, wie ist denn das zu sehen? Das ist ja jetzt nicht unbedingt Chemie, aber das ist ja doch eine einseitige Zufuhr von Stoffen in den Boden.
Also es gibt da zwei sehr gegensätzliche Auffassungen. Die eine Seite sagt, ohne Tiere gibt es keine Landwirtschaft. Die andere Seite sagt, guck mal, ich bin Bauer oder Obstbauer. Ich habe keinen Kuhstall, ernte trotzdem. Und dazwischen liegt wohl irgendwie die Wahrheit. Vor 6000 Jahren in der Mittelsteinzeit, als die neolithischen Bauern angefangen haben mit Landwirtschaft, waren das hier offene Wiesen-Waldlandschaften mit großen grasfressenden Tieren, den Auerochsen, den Wiesenten. Mhm. Die sind in Herden durch die Gegend gelaufen und soweit sie konnten, haben sie die Wiesen runtergefressen und damit gleichzeitig auch die jungen Baumschosser. Und deswegen waren es halt offene Wiesenlandschaften. Und wenn man die Biomassen vergleicht, weit unter 1%, trotz riesiger Herden, ähnlich wie bei den Bisons in Amerika, weit unter 1% der Biomasse dieser offenen Wiesenlandschaften war Tier. Die Masse war Mikrobiologie und ein erheblich größerer Teil der tierischen Biomasse war Pflanze. Also Tiere sind nicht zwingend die Voraussetzung für Bodenfruchtbarkeit und eine hochwertige Ernte. Habe ich sie, sind viele Dinge einfacher und leichter. Keine Frage, ich mache ja Futterbau und ich habe Mist. Ich damit umgehen kann mit dem Mist, so ganz ohne ist das ja auch nicht. Aber ohne Tiere kann ich durchaus Landwirtschaft betreiben. Warum geht das? Weil ein Tier nur eine Hülle für einen mikrobiellen Prozess ist. Wenn ich das verstehe und diesen mikrobiellen Prozess nachbaue, dann brauche ich nicht zwingend die Tiere. Im Übrigen, die Futterpflanzen der Tiere gehören ganz genauso dazu. Die wiederum haben ja ihr Mikrobiom an den Wurzeln. Wenn ich das nachbaue, diese beiden Dinge, was im Tier passiert, im Magen-Darm-Trakt und an den Wurzeln der Futterpflanzen, komme ich sehr, sehr weit mit Bodenfruchtbarkeit und mit hochwertiger Nahrung.
Das ist ja fantastisch. Das ist ein schönes Bild.
Ich fand das eben sehr schön, eine Hülle für mikrobiologische Prozesse. Sind wir ja auch.
So ist es.
Und, bei vielem, was Sie gesagt haben, das Zusammenlegen, was sich in der Evolution über Jahrzigtausende entwickelt hat, dieses aufeinander angewiesen sein, sich umstellen, aufeinander umstellen, Umweltbedingungen brauchen wieder andere Partner, all diese Dinge, die sind uns Menschen ja genauso eigen. Und ich denke, meine Vorstellung, Lieblingsbild ist immer, dass ja seit es Flugzeuge gibt, Menschen, 10 Millionen Menschen jeden Tag um die ganze Welt fliegen, alle mit ihrem Mikrobiom, dass wir es offenbar geschafft haben, unser Immunsystem es geschafft haben, das alles so wegzustecken und das zu lernen und damit umzugehen und relativ gesund zu bleiben. Und diese Geschichte, dass uns jetzt so Angst gemacht wird, dass man mit bestimmten Tests jetzt bestimmte Dinge, so Horrorwesen da rausholt, Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas in der Landwirtschaft gemacht wird, um Menschen, den Landwirten Angst zu machen und dann nicht nur Impfung, wie bei uns bei den Menschen zu verkaufen, sondern eben entsprechende Chemieprodukte zu verkaufen gegen diese einzelnen bösen Mikroben, die da den Schaden anrichten. Ich finde, sehe da eine sehr große Parallele, dieses Angstmachen, dieses Mittel dagegen verkaufen und dieses einfach Ignorieren von evolutionären Prozessen, die über Jahrtausende den Menschen oder die Pflanzen so gemacht haben, wie sie sind.
Ja, also dahinter stehen psychologische Konzepte, die in der Werbewirtschaft betrieben werden, die in der Politik betrieben werden, so ganz normal in der Landwirtschaft so. Den Landwirten wird nicht nur Angst gemacht, sondern sie werden regelrecht in die Enge getrieben. Es gibt ein paar Krankheiten, die den Pflanzenbau massiv bedrohen. Steht nicht jeden Tag in der Zeitung, möglicherweise, weil die Bevölkerung vielleicht mal aufmerksam wird. Zum Beispiel Viruskrankheiten oder virusähnliche Krankheiten in Obstkulturen. Ich sag mal Little Cherry Virus oder Phytoplasmen in Pflanzen, ich sage es mal SBR in Zuckerrüben oder Stolbo-Krankheit in Rüben, Kartoffeln, Mais und Gemüse. Die sind mit herkömmlichen chemischen Mitteln überhaupt nicht in den Griff zu kriegen. So der allererste Ansatz, der immer zuerst durch die Presse irrlichtert, ist, jetzt brauchen wir dringend GVO-Kulturen, die dagegen resistent sind. Das ist Quatsch in Potenz, muss ich mal sagen. Ich habe mir GVO-Mais in Brasilien angesehen, der resistent war gegen diese Baumwollkapselbohrerlarven, also Maisbohrer nennt sich das dort. Das ist eine Schweinerei, fette grüne Viecher, die also wirklich alles zusammenfressen. Und da hatte Bacillus thuringiensis Gen eingepflanzt gekriegt und noch ein paar andere GVO-Sachen. Und innerhalb von 3 Jahren war die Resistenz durchbrochen. Die Larven wussten natürlich, wie sie damit umgehen, beziehungsweise das Mikrobiom der Larven. Und dann haben die den Mais noch schlimmer zusammengefressen wie vorher. Also dieses ganze Märchen von den GMO-Züchtungen, die dazu notwendig sind, uns zu retten hier vor nicht bekämpfbaren Krankheiten, ist ein Konzentrationsprozess bei den Züchtern, sodass die mittelständischen Zuchtbetriebe aus dem Rennen geworfen werden. Nur noch wenige monopolisierte, die sich locker untereinander absprechen können, am Markt sind. Mit den Methoden, wie wir gesehen haben, bei Percy Schmeisser, bei Vandana Shiva, so, da kommst du dann als Landwirt nicht mehr so ganz einfach raus, außer du organisierst endlich den kollektiven Widerstand. Der Grund, weshalb solche Krankheiten auftreten, wird grundsätzlich nie diskutiert. Das ist immer eine Störung in irgendwelchen Stoffwechselebenen, nämlich zuerst im Boden und dann in der Pflanze. Wenn wir oben was finden, haben wir spiegelbildlich unten ein Problem. Und da müssen wir ansetzen. Denn Krankheiten dieser Art gibt es schon immer. Die Pflanzen konnten sich früher wehren, nicht alle, aber besser wie heute.
Das gilt natürlich genauso in der Medizin. Wenn man sich die Lebensbedingungen anguckt, wie sich die Menschen jetzt verhalten, ob wie sie sich bewegen, wie sie sich ernähren. Das ist ein Wahnsinnsstress für einen Organismus, der völlig anders geworden ist über die Jahrtausende und der jetzt in kürzester Zeit die Lebensumstände so verändert hat, dass es eine gewaltige Leistung ist, bei diesen Lebensumständen, auch für das Mikrobiom, das Ganze noch stabil zu halten. Das ist sehr, sehr, ja, das ist sehr komplex. Und ich glaube, da sind wir erst am Anfang so ein bisschen, das zu bewundern. Und ich bin mir ein jemand, der sagt, wir sollten staunen, was unser Mikrobiom alles kann. Und nicht anfangen jetzt da mit Gentechnik oder mit irgendwelchen Spritzen gegen irgendwelche einzelnen Teilhaber an diesem wahnsinnigen komplexen System, irgendwas dazu verändern, wo wir niemals erfahren können, wie das auf das ganze System wirkt. Vor allen Dingen, wenn wir die Augen zumachen. Es gibt ja keine Forschung, die Folgen dieser Eingriffe dann auch langfristig dann verfolgt. Da wird kein Geld für ausgegeben.
Und wir sollten staunen vor der Leistungsfähigkeit des eigenen Mikrobioms, denn dass die Gattung Homo sapiens hat es geschafft, um die ganze Erde zu wandern, als ein bisschen trocken war, da in alle Uten rüber nach Amerika, Indianer geworden und so. Genetisch sind sie alle gleich, da von Eskimos bis zu den Aborigines, alle gleich. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir alle mal Wanderung waren. Das geht nur mit einem absolut stabilen Mikrobiom und einem darauf aufbauenden Immunsystem. Das können wir immer noch reaktivieren und uns damit selber gesund halten. Der wichtigste Weg dazu ist, sich zu überlegen, wie haben die das gemacht? Da gab es ja nicht an jeder Ecke irgendeinen Gastronomiebetrieb oder einen Supermarkt. Die haben Pflanzen gegessen, weil überall vorhanden. Von wegen ja jede Woche Elch geschossen oder so, das war ja gar nicht. Das waren gesellschaftliche Großereignisse, weil es alleine nicht ging. Deswegen haben sie es an die Wand gemalt. Und heute denkt jeder, ja, die waren dauernd auf Elch, ja, das ist ja Blödsinn. Pflanzen essen hilft vielleicht. Im Übrigen, ich mache jeden Morgen meine Unkrautrunde und heute früh Löwenzahn und Spitzwegerich. Sonst Brennnessel oder Giersch, ein bisschen Charboxkraut, je nachdem, was da ist, hat eine unfassbare Wirkung. Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass die Wildflora nicht gentechnisch verändert ist und auch nicht mit agrochemischen Methoden anbaubar ist. Die Unkräuter haben den höchsten Vitalstoffgehalt von all dem, was wir überhaupt in die Finger kriegen, und das braucht unser Mikrobiom. Wenn ich früh 3 Blättchen Löwenzahn, kleine, 3 Plättchen Spitzwegerich und 3 Plättchen Brennnessel gegessen habe und vielleicht noch ein bisschen Artemisia-Pulver mit einem Löffel hier hinterher, da geht der Kopf auf. Auf einmal funktioniert alles wieder. Und im Übrigen, ich habe bis Mittag keinen Hunger.
Also, das ist schon faszinierend. Ich habe mir auch, als Sie das vorhin gesagt haben, mit dem, was Wolfgang auch gut gefallen hat, dass das Tier ein Vehikel ist letztlich für das Mikrobiom. Das, wenn man sich das auch nochmal, da habe ich mir also von unseren Schafen die Pansen vorgestellt, ja, wie die da wiederkäunt auf irgendwelchen Halmen nagen und das dann wahrscheinlich da ein Pansen nimmt es da seinen, also wird es verdaut. Also ich finde, oder eben, ja, also der Pansenprozess ist dann im Gange. Aber wenn man sich das so vorstellt, dass da eben dieser, im Prinzip dieser viel weitergehende Kreislauf, ja, zu dem auch wir gehören und zu dem die Tiere und die Vögel, die dann nochmal dazwischen irgendwie was fallen lassen und so weiter. Und wenn das sich alles gesund darstellt, ja, wie wir es jetzt vielleicht eben teilweise nicht mehr haben, aber wenn man sich das so vorstellt, ist das ja auch ein tolles Geben und Nehmen, was dann vielleicht wieder an Pansen, Restausscheidungsmikrobiom dann da wieder landet und wieder was macht mit denen, wo dann vielleicht unten diese ganzen Bodenlebewesen leben und sich darüber freuen, und dann hat man irgendwie so einen, das ist ja so ein Kreislauf, ein Zirkel, der ja für uns eben auch ganz toll ist. Und wenn man dann sich vorstellt, was wir uns wahrscheinlich dann antun, teilweise, wenn wir halt dieses Plastikessen essen und das ja im Prinzip nur eine Sättigungsbeilage letztlich ist, irgendwie, dass der Magen halt voll ist, ja. Und dann hat man irgendwas drin. Und aber da kommt nichts Produktives wieder dabei raus, weil ich habe auch mal mit einem gesprochen. Es gibt ja immer dieses Thema, ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es gibt ja diese Trockentoiletten auch, ja. Und da gibt es ja wohl auch Lösungen für ganze, für Hochhäuser quasi. Man kann das auch theoretisch mit einer Trockentoilette betreiben. Und dann kann man auch die Exkremente der Menschen, die sind eigentlich auch wertvoller Dung theoretisch, ja, wenn man sie eben anders aufbereitet dazu, wie wir sie jetzt halt dann runterspülen mit allem möglichen Müll, sondern das muss halt in einer anderen Weise. Aber theoretisch natürlich auch was vielleicht die Menschen früher dann auch auf die Felder ausgebracht haben oder was weiß ich wie, oder nicht unbedingt auf die Felder ausgebracht, aber wo halt wieder andere Lebewesen auch von sich ernähren könnten, wenn es jetzt eben nicht belastet ist mit allerlei Kram. Aber auch da ist ja im Prinzip so vielleicht auch ein, wie will man sagen, es ist eben ein ganzheitlicher, eine ganzheitliche Betrachtung. Und wir müssten uns eben auch als Teil sehen davon, dass wir halt nicht selber nur Müll wieder ausscheiden und produzieren, eben auf Kosten des ganzen anderen Miteinanders.
Durch diese Entwicklung, Industrialisierung und durch immer neue Märkte, die geschaffen werden, um uns irgendwas anzudrehen, da ist das Wissen, was eigentlich schon lange da ist, die ganze Zeit zurückgehalten worden. Es wird so viel über Fake-Informationen gesprochen und Bekämpfung von Fehlinformationen. Aber was uns die Werbung da so liefert und was auch in der Ausbildung zum Beispiel von Landwirten und von überhaupt von Schülern so in die Köpfe getan wird, aufgrund der Interessen dieser Industrie, die ja was verkaufen will, das ist natürlich gewaltig. Und ich würde mich schon freuen, wenn wir diese kritische Auseinandersetzung viel stärker hätten. Ich erinnere mich an ein Büchlein, welches ich mal in San Francisco irgendwo gefunden habe. Das war schon antiquarisch. Das hieß Aus Scheiße Gold machen. Das hat mir sehr imponiert. Und da war genau diese Kompost-Idee war dann auch mit menschlichen Toiletten. Das ist ja schon uralt. Das Wissen darüber, dass man das so macht, das gibt's ja schon seit zig Jahren, wenn nicht seit 100 Jahren. Und
7.000.
Es setzt sich eben nicht durch, und es wird willentlich und absichtlich verdrängt mit viel Geld. Und da ist die Frage, was kann man dagegen tun? Wie kann man diese Informationen so unter die Leute bringen, dass die Leute selbst segensreich wieder das schaffen, sich zu orientieren und selbst, auch wie Sie das sagen, ich hatte mir sehr imponiert mit dem Boden, mit den oberen 5 Zentimetern dran riechen und gucken, bleiben Erdklumpen an der Wurzel hängen. Das sind ja relativ einfache Methoden, die jeder, der einen Garten hat, selber machen kann. Und sich dann auch die Fragen stellen kann, was habe ich falsch gemacht? Also ich finde es sehr spannend und denke, was kann man tun, dass das mehr unter die Leute kommt?
Zunächst ein eigenes gutes Beispiel vorleben, das gelegentlich auch mal kommunizieren und positiv bleiben bei all dem, was man so um die Ohren gehauen kriegt, positiv bleiben und sich nicht an der Meckerei beteiligen. Als nächstes positive Beispiele bauen, Projekte machen. Grandidesee ist ein typisches Beispiel. Ich habe da 2 Workshops gemacht, genau mit diesem Hintergrund. Der eine war, was ist eine Lebensmittelqualität? Wie kann ich das als Konsument feststellen? Ohne Fachwissen, mit einem Refraktometer. Ich presse einen Saft raus und gucke mir den Pflanzensaft im Refraktometer an. Liege ich über 12% Pricks, kann ich davon ausgehen, dass auch der Vitalstoffgehalt hoch ist. Liege ich weit drunter und habe ich eine scharfe Brechungsgrenze, dann ist das Zeug, was ich da gerade gekauft und gequetscht habe, möglicherweise noch schön, aber eigentlich essbarer Müll. Ja, leeres Futter. Der zweite Workshop war: Wie macht das jetzt eine Pflanze mit ihrem Mikrobiom? Dann habe ich das mit dem Wurzel gezeigt und mit dem Ausspültest. Dann sind wir auf dem Gelände von Grandidesee den Humus suchen gegangen und haben geguckt, welche Pflanze macht eigentlich was in der Erde, und haben die ausgekramt. Also aus meiner Sicht ist es zuerst wichtig, positiv zu bleiben. Als zweites mit den Leuten immer wieder Events zu gestalten, wo sie mit der Natur in Verbindung kommen. Sich als Teil der Natur zu verstehen, bedeutet natürlich auch da mal hingehen. So, sich als Natur zu verstehen, bedeutet auch, ich muss mir mal angucken, was Natur ist. Nicht am Bildschirm, sondern live draußen mit Gummistiefel und Regenhut. Und auch mal ausgraben, wie sieht eine Pflanze von unten aus. Da ist nämlich das, was wir brauchen, die 4/5 des Mikrobioms an den Wurzeln, die wir auch im Magen-Darm-Trakt haben. Und dann als dritter Schritt, total wichtig, wir sollten uns endlich darum bemühen, die Nahrung, die wir essen, da zu erwerben, wo sie hergestellt wird. Alles andere, was dazwischen ist, Großhandel, Großverarbeiter, Lebensmitteleinzelhandel, alles andere ist aufgrund der Profitorientierung dieser Gesellschaft monopolisiert, und da spielt der Nutzen für den Endkunden keine Rolle. Das Einzige, was da eine Rolle spielt, ist Make Profit. So, das können wir nicht verhindern, das können wir auch nicht bekämpfen. Wir können es umgehen, wir können es ignorieren. Geht dahin, wo Bauern ihr Zeug verkaufen, und redet mit den Kerlen.
Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Vielen Dank.
Ich hab mal noch zwei, drei Fragen. Und zwar einmal, was Sie jetzt sagen, es gibt ja auch dieses, sagen wir mal, medizinische Anwendung von bestimmten Pflanzen. Das heißt ja auch zum Beispiel, wenn man Löwenzahn isst, hat das ja auch bestimmte Heilwirkungen. Und auch das Wurzelessen, also Löwenzahnwurzeln zum Beispiel zu essen, hat ja auch eine... Wie? Okay. Also jedenfalls hat man da ja auch eine Wirkung. Und wahrscheinlich, weil man dann unter Umständen, oder vielleicht kann besonders heilsam sein, dass man eben auch dieses relevante Mikrobiom von der Löwenzahnwurzel dann mit isst. Macht eben vielleicht auch wiederum selber was. Ist das auch Teil der Heilwirkung nach Ihren Erkenntnissen von den Pflanzen? Also nicht Ihren, Sie sind ja da jetzt vielleicht nicht kein Heilpraktiker, aber ich meine, von der Wirkung muss man davon ausgehen, dass das eben auch wiederum was bei uns unterstützen kann. Also dieser Aspekt meine ich jetzt.
Also zunächst sind es die pflanzlichen Inhaltsstoffe, diese sekundären Inhaltsstoffe, die da den meisten Effekt aufs eigene Mikrobiom machen. Mhm. Also man kann durchaus die Wurzeln waschen, man muss die nicht immer mit Erde essen. Im Übrigen, ich esse die mit Erde. Aber da gehört ein bisschen Fachkenntnis dazu und wenig Respekt vom Fuchsbandwurm. Und das sollte man nicht jedem sofort antun. Es ist einfach wichtig, dass die sich mit Pflanzen erstmal auseinandersetzen und nach Möglichkeit auch einen gewissen Anteil an Wildflora akzeptieren in der eigenen Ernährung.
Mhm. Und dann gibt es ja auch Bestrebungen. Ich hatte gehört, dass die in Frankreich, wollte man, glaube ich, die Brennnesseljauche verbieten. Also das ist ja Brennnesseljauche, kann ich ja selber herstellen, indem ich lauter Brennnesseln abschneide und sie eben dann in einen großen Topf werfe und da Wasser drauf tue und das dann eine ganze Weile stehen lasse. Und dann entsteht so ein auch, naja, relativ geruchsintensiver Sud. Ja, und den kann man dann auf Pflanzen tun. Ich habe das jetzt neulich bei uns gemacht mit so Hortensien und die sind geradezu explodiert danach. Also ich war ganz baff, ja. Also die haben vorher so ein medium intensives Dasein gefristet, ja, und dann waren die plötzlich fensterhoch, ja, also Wahnsinn, wie die gewachsen sind. Und das ist ja auch so was, man, also dies wiederum ist ja jetzt, also ich meine, normalerweise tritt ja in der Natur vielleicht nicht diese Menge an Brennnesseljauche einfach auf, weil wie viele Brennnesseln liegen da und verrotten in einer Senke, wo dann gerade jetzt noch Wasser drauf kommt. Aber es gibt ja eben auch noch, Sie sprachen ja auch selbst davon, dass man sich dann teilweise auch Biome oder sonstige Nährstoffe anmixt und dann eben ausbringt auf das Land. Das ist wahrscheinlich auch eine solche Geschichte und es ist eben interessant aus meiner Sicht, dass es sein, also dass eben diese Bestrebung, dass man das verbieten möchte, natürlich auch vielleicht in diese, also naja, vielleicht zumindest als Reflex in Wirkung haben, dass es dann eben andere was einem verkaufen können, ja, was eben nicht so direkt für einen selber, also ist da gar kein Zusammenhang, aber ich fand es nur interessant, warum, wie kommt man auf die Idee, sowas zu verbieten, weil es kann ja jetzt nicht toxisch sein.
Kann man ja die Frage stellen, wie nützt denn das? Ich war da oft genug und bin Ende Februar wieder dort, habe da 2 Tage Seminar mit dem französischen Kollegen, mit den Bauern. Und daher kenne ich das ja schon eine ganze Weile, ist vor über 10 Jahren das Gesetz beschlossen worden. Wenn Sie dort informieren, öffentlich, was Brennnesseln sind und was man damit alles machen kann, noch nicht mal Jauche ansetzen, bis zu 70.000 Euro Strafandrohung. Also es gibt tatsächlich kaum fassbar, es gibt in der EU Regierungen, die verbieten Unkraut. Finde ich spektakulär. Das Zeug steckt in jeder Straßenecke, aber wird halt verboten.
Das ist der Krieg gegen das ist der Krieg gegen das Virus. Ja, die.
Ja, ja. Ich würde vorschlagen, für die deutsche Regierung, soweit das dann da noch inne ist, verbietet einfach den Regen. Er fällt vom Himmel, aber kann verboten werden. Ich informiere das Wasser gekonnt. Ich weiß ja ein bisschen, wie das ist da mit der Wasserstruktur. Fahren wir das Spritzer über den Acker, ist nur Wasser drin. Also chemisch nicht anders nachweisbar. Und es funktioniert, da passiert was mit den Pflanzen im positiven Sinne, weil ich habe es ja informiert. Also, Düngung kommt von Dung. Dung ist Kuhscheiß auf Deutsch. Was ist ein Rinderdung? Da ist 92% Wasser drin und 8% Feststoff, Trockenstoff. Diese 8% Trockenstoff bestehen zur Hälfte aus Bakterien. Im Übrigen vorrangig Pseudomonaden. Ein bisschen Escherichia coli, die ja immer so schlecht geredet werden, aber die gehören eben einfach da rein. Pseudomonaden, das ist nicht als unwichtig das Stichwort. Es sind die mit den Schwänzen dran, mit den Kreiseln, die sich bewegen können. Viele können es nicht, aber die können das. Die sind an der Wurzelspitze aktiv und machen dort den Rhizobatie-Zyklus. Sie sind in dem Bereich aktiv, wo geatmet wird an der Wurzel. Kurz danach ist es nämlich nicht mehr so, da wird fermentiert. Tun über den Atmungsstoffwechsel, den sie selbst betreiben, sich mit Nährstoffen vollladen, werden von der Pflanze weggefressen, also integriert in die Wurzelbiomasse, werden gestrippt, von den Nährstoffen werden als Zytoplasma wieder ausgeschieden über die feinen Wurzeln, bilden eine neue Zellhülle, fressen sich wieder voll, wandern nach vorne wieder rein in die Wurzelspitze, Rhizobatie-Zyklus. Die gleichen Bakterien im Rinderdung wie an der Wurzelspitze. Jetzt ist es soweit, dass man mal weiterdenken sollte. Sorry, Entschuldigung. Wenn das so ist, die Pflanze sich also durch Zytoplasma ernährt, im Übrigen, das ist schon ewig lange geschrieben, brauchen wir keine Amis. Das ist Hugo Schandor gewesen, 1964. Das hat Hans-Peter Rusch beschrieben in den 80er Jahren, 85. Das hat Herwig Pommerösche beschrieben, 2. Auflage von der Hemisphäre, ist vor 4 Jahren erschienen. Brauchen wir keinen James White 2017, sondern wir haben jetzt alle selber, wir müssen unsere eigenen Quellen mal lesen, wird Zeit. Wenn ich das verstehe, dass Pflanzen Zytoplasma aufnehmen, um sich selbst zu ernähren, dann helfe ich da ein bisschen nach. Rinderdung im frischen Zustand hat eine super Düngewirkung. Das ist ja eine Zytoplasma-Düngung, nämlich Zellinhalt. Dann nehme ich doch vielleicht ein Pflanzenferment, was ich mit den Grand-Élysée-Leuten noch hergestellt habe, also fermentierte Unkräuter, und dünge damit. Oder ich nehme gematschte Brennnesseln. Ich habe bei denen auch mit Luzerne und mit Esposette Clean Smoothie hergestellt. Und dünge mit Zytoplasma meine Kulturen, die von Herwig Pommer erstellen. So, die Wirkung ist stärker wie vom Blaukorn. Was braucht denn noch Blaukorn? Ich nehme Brennnesseln, schmeiß die in den Thermomix, nimm die grüne Soße in die Gießkanne, ungefähr 5% gießt das an die Brennnesseln, an den Kohl ran. Und Freitag gemacht, Montag sieht er ganz anders aus.
Ist ja, das ist ja toll. Also ich habe ja, ich meine, ich habe ja sowieso eine große Liebe zur Scholle. Also jetzt werde ich mich da am Wochenende irgendwie werde ich erstmal in unserer Erde riechen, ja, und mal gucken, was sich da so alles abspielt. Und ja, also das ist ja wirklich fantastisch. Da kriegt man ja so eine Lust, das direkt auszuprobieren und zu gucken, was man da aus den verschiedenen Pflanzen herausholen kann. Ja, toll.
Also wenn man demnächst Leute auf der Erde rumkriechen sieht mit der Nase, die haben alle diese gesehen.
Ja, sehr schön.
Also der Bodengeruch ist ein ziemlich sicheres Indiz dafür, ob das Mikrobiom da drin in Ordnung ist oder nicht. Klingt primitiv, ist es überhaupt nicht. Warum hat uns die Evolution das Ding hier in die Mitte gesetzt? Das ist ein Giftsensor. Zu den Zeiten, als es noch auf den Bäumen hin und her ging, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend Banane, da hat man die da dran gehalten, muchtet, zack, weg. Das ist ein Giftsensor. So, also Böden, die gut riechen, im Übrigen von den bekannten Pflanzen, bitte nicht mit Exoten ohne botanische Grundkenntnisse. Pflanzen, die gut riechen, die kann man in der Regel auch essen, beziehungsweise die sind gesund. Alles, was irgendwie faulig, muffig, dumpf oder eben chemisch riecht, das ist nicht für uns.
Ja, Herr Nesser, fantastisch. Ich freue mich total, dass Sie uns diese wirklich spannenden Ausblicke gegeben haben. Also ich habe auch total Lust, da was umzusetzen. Ich werde mich auch bei Ihnen mal melden, weil das würde mich auch interessieren, solche da mich fortzubilden. Ja, gibt es irgendwas, was Sie jetzt noch ergänzend hinzufügen wollen? Oder haben wir alles soweit erschöpft auf den ersten, also naja, als erstes Kratzen an der Oberfläche? Ich habe ja auch Tiere bei mir, ja.
Ja, also ich kann Sie nur ermuntern, gehen Sie zu den Direktvermarktern, also solche, die wirklich direkt vermarkten und nicht bloß früh beim Selkos einkaufen und dann auf dem Markt eine unübersehbare Gemüsepalette haben, selbst gerade im Betrieb haben. Gehen Sie zu den Landwirten und Gärtnern, die selbst was verkaufen. Machen Sie sich die Mühe, fermentieren Sie Gemüse, damit Sie über Winter enzymreiche Nahrung haben. Also Sauerkraut auf Deutsch, aber gibt ja noch mehr. Machen Sie sich die Mühe, bereiten Sie die Nahrung selbst zu. Was man selber gemacht hat, weiß man auch, was drin ist. Und bleiben Sie zuversichtlich. Ganz einfach. Jeden Morgen dafür danken, dass man da ist und dass die Nacht vielleicht erholsam war. Jeden Abend danken für die guten Dinge, die an dem Tag passiert sind. Und sich nicht allzu sehr ins Boxhorn jagen lassen, nicht allzu sehr verarschen lassen. Wir brauchen nicht mehr mit dem Schießeisen auf Barrikaden umspringen. Wir müssen den ganzen Scheiß ignorieren. Dann geht's weiter. Und vielleicht auch mal mehr miteinander reden, vernünftig miteinander reden.
Sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort. Das Wort zum Wochenende und zum Erdeschnuppern. Ja, also ganz herzlichen Dank, Herr Nesser. Toll. Auch gerne. Danke. Vielen Dank für Ihre Arbeit und dass Sie auch dieses ganze Wissen akkumuliert haben und eben auch weitergeben. Das ist toll.
Ja, grünebrücke.de, da gibt es ein Newsletter, kann man sich anmelden. Manchmal schreibe ich ja hin.
Toll, ja, melde ich mich auch an. Danke sehr.
Bis dann.
Danke.
Tschüss.
So, ja, jetzt begrüße ich unseren nächsten Gast oder vielleicht unsere nächsten Gäste. Und zwar, genau, Dr. Sabine Stäbel und Harald Reisner. Ich freue mich, dass ihr... Holger, Verzeihung. Holger, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin noch in der Vorstellung des Erdgeruchs und habe offenbar nicht meine Gedanken ganz beieinander gehabt. Nein, aber es ist toll, dass ihr da seid. Ihr seid ja weiter, ihr werdet vielleicht gleich noch ein paar Sätze zu euch selbst noch mal kurz sagen, für die Leute, die euch noch nicht kennen, obwohl ich glaube, dass es inzwischen sehr, sehr, sehr wenige nur noch sind. Und ihr habt auch was mitgebracht, nämlich ihr habt euch mal wieder rumgetrieben in Informationen, die aus den Ämtern kommen, die doch relativ wenig Informations- oder wahrscheinlich interessante Einblicke gegeben haben. Ich übergebe euch das Wort.
Ich stelle dich zuerst vor, mein
Schatz. Ah, okay. Ladies first. Vielen Dank, mein Schatz. Ja, Holger Reisner, European Industrial Engineer, früher aus der Forschung und Entwicklung, Luft- und Raumfahrttechnik, alles Mögliche und Forschungsprojekte. Und früher sind die Leute zu mir gekommen, wir haben hier ein unlösbares Problem. Herr Reisner, können Sie das mal für uns machen? Und das ist sozusagen meine Vita. Ich war vom Anfang an eigentlich bei der Corona-Krise ein bisschen involviert, habe damals noch als externer Berater dem RKI zubearbeitet, aber sie war mit meiner Auswertung der Diamond Princess und der Risikobewertung, die ich als normal bis minder eingestuft habe, nicht ganz zufrieden. Und von da ab haben wir eigentlich sehr viele Sachen aufgerollt. Das wäre so ein bisschen zur Vita. Ja, man ist dann gedisst worden, geblockt worden, joblos geworden. Das Übliche, was halt zu diesem Spielplatz gehört.
Mein Name ist Dr. Sabine Stäbel. Ich habe Biologie studiert, im Bereich gerichtete Proteinevolution promoviert, also Enzymoptimierung. Habe dann eine Zeit lang Projektmanagement an der Uni gemacht, also Drittmittelforschung, die Gelder verwaltet. Also ich weiß, wie die Gelder an Unis verteilt werden und wie man sie verwaltet. Ja. Habe dann eine Zweitstudiumsrunde Lehramt Anglistik gedreht, bin ins Lehramt berufliche Schulen gegangen, da hätten sie mich nie bestehen lassen, weil ich bin mit dem Humboldtschen Bildungsideal hin und das war eher nicht so gewollt. Bin dann in die Pharma gegangen, ein Jahr Novartis, ein Jahr Almiral, habe auch mal bei einem Schnelltest PCR-Kartuschenhersteller kurz mal reingeschnüffelt, dann gekündigt und war dann irgendwie Vollzeit-Wissenschaftler auf Elternbezahlung. Also war dann erstmal Tochter, hab meine Forschung betrieben, Paper gelesen und das ist jetzt so die Daten, mit denen wir hauptsächlich arbeiten.
Gutachten für die...
Ja, genau. Ich habe eine Zeit lang, ich arbeite auch für Anwälte, also wenn die Gutachten für Betroffene, Kausalherleitung bei Impfschäden, ja, ich habe jetzt folgende Schäden, woher kommt das?
Ja. Mhm. Okay. Ja, also du hast, wir haben ja auch schon mehrfach also mit euch gesprochen oder auch separat voneinander. Bine, du hast ja da auch die ganze Geschichte mit dem, die wundersame Entwicklung des sogenannten Impfpräparats durch den...
Hugo's preisgekrönte Heilspritze.
Genau, durch den von der Muse geküssten Ugur, der eines Morgens dann diese tollen Ideen hatte und dann irgendwie erstaunlich viele rätselhafte Bestandteile und toxische Bestandteile spontan zusammengemixt hat, offenbar zu diesem Elaborat. Ja, da hast du ja auch ein Buch dazu geschrieben, wo du ja auch dich mit den ganzen Themen da auseinandergesetzt hast. Das war auch sehr interessant und ich finde auch toll, dass du das immer sehr anschaulich und auch unterhaltsam gemacht hast, weil es ja doch auch vordergründig eine sehr trockene Angelegenheit ist oder sehr detailreich. Ja, das ist ja auch für den Laien nicht immer so ganz nachvollziehbar, aber bei dir, finde ich, ist es immer sehr gut gelungen, dass man da mitkommen konnte. Ja, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, über die RKI-Files, da hattet ihr euch ja mal mit auseinandergesetzt, geguckt, was wird da so, was kam da und mit welchen wissenschaftlichen Teilaspekten hatten die sich überhaupt befasst, nämlich mit quasi keinen oder mit ganz wenigen. Die haben ja nicht viele Forschungen dort gemacht, ja, sondern sich halt dann irgendwie auf den politischen Zuruf da verlassen. Was habt ihr uns denn jetzt heute mitgebracht?
Wir haben euch jetzt mal die Protokolle des Expertenrats des Kanzleramts mitgebracht, die von der Welt rausgeklagt wurden. Das Problem ist, die Welt hat aus diesen wunderbaren Protokollen nichts gemacht. Da hieß es, ja, das Kanzleramt, das war da total pingelig, hat auch nochmal alles nachkontrolliert und Rechtschreibfehler korrigiert und sonst was. Ganz abgesehen, dass der Artikel der Welt hinter einer Bezahlschranke ist, was halt irgendwie nicht so toll ist. Also ich habe mir also die Dinger mal vorgenommen, mich gefragt, was genau hat die Welt da eigentlich gelesen? Das sind nicht die Protokolle, die ich da gerade lese, weil da stehen echt lustige Dinge drin. Also die Protokolle beginnen im Februar 22, weil davor war Merkel. Und laut Drostens Buch hat Merkel keine Protokolle verfasst von ihrem Expertenrat. Es gab einen Beraterrat, Drosten war Teil dieses Rates, aber es gibt keine Protokolle.
Was eigentlich Pflicht ist.
Genau. Also Merkel war cleverer, sie hat weniger Spuren hinterlassen als unser Bundes-Olaf.
Oder sonstige CDU-Vertreter, wie zum Beispiel Herr Spahn.
Schauen wir mal, wer in diesem Gremium drinnen war. Das ist ja auch ganz spannend. Das ist zum Schluss. Viele kennen wir nicht. Also Reinhard Berner, Universität Dresden, Cornelia Betsch, die kennen wir, ne? Die ist Rainer Brinkmann, die kennen wir auch aus dem Fernsehen. Die Bix, die kennen wir auch. Jörg Dötsch sagt mir nix. Drosten, mal wieder. Christian Falk, Hannover, Ralf Hertwig, Lars Kaderali kenne ich tatsächlich noch meiner Zeit an der Uni. Das ist ein Systembiologe, der hätte modellieren können, was passiert, wenn das Spike an AC2 bindet. Hat er wohl keine Lust drauf gehabt. Christian Karianides, den kennt man auch irgendwie, ne? Der ist auch öfter mal im Fernsehen gewesen. Heo Krömer, der sagt mir auch was. Der Mertens von der STIKO, Michael Meyer-Hermann, Johann Niesen, Viola Priesemann, ja, die kennt man auch aus dem Fernsehen. Live Erik Sander, den kennt man vor allem auf Twitter, mit dem hatte ich, der hat mich dann irgendwann mal ausgeblendet und glaube ich auch geblockt. Stefan Sternberg, Hendrik Streeck und Lothar Wieler. Das waren so die 19 Wissenschaftler, die ehrenamtlich den Herrn Scholz beraten haben.
Scholz,
genau. Und zwar. Genau, einige Drosten wissen wir halt auf jeden Fall schon Merkel beraten. Wer sonst noch in dem Merkel-Beraterstab, wissen wir nicht. Okay, ab 1.2.22 gibt es Protokolle, da stehen echt lustige Sachen drin. Also es sind so die Highlights. So, der Anteil der intensivpflichtigen Personen an allen gemeldeten Infektionen liegt bei 0.12%. Das ist jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viel.
Nee.
Nee, ne? Und dass bei Omikron geringere Krankheitsschwere auftritt. Das wusste der Herr Bundeskanzler am 1.2.22. Und dennoch haben sie weitergemacht.
Und Herr Lauterbach empfahl ja auch weiterhin, lasst euch impfen. In Österreich wurden Songs dazu verfasst. Und was allerdings überhaupt der Zulassung ja auch teilweise widersprach. Oder wie war das noch mit der gesetzlichen Regelung bezüglich Werbung?
Heilmittelwerbegesetz, man darf nicht für ein Medikament werben, das erstens verschreibungspflichtig und zweitens für eine meldepflichtige Krankheit ist. Und es war eine meldepflichtige Krankheit, also Werbung hätte man nicht machen dürfen. Aber wie auch immer, die wussten am 1.2.22 im Bundeskanzleramt, ja, 0.12% landen nur auf der Intensivstation. Und dass bei Omikron geringere Krankheitsschwere auftritt. Und dennoch, lasst euch impfen! Und auch belastbare Studien zur Wirkung einer vierten Impfung, zum Beispiel aus Israel, liegen noch nicht vor. Israelische Behörden soll vierte Wirkung schon Schutz vor Erkrankung nochmals deutlich heben. Effektivität von Antigen-Schnelltests, Nasen- oder Rachenabstrich, gibt es keine belastbaren Studien. Was hat man da 2 Jahre lang gemacht? Ja. Nasen und irgendwie?
Wie war das in der Pharmakobilanz bezüglich dessen überhaupt? 2-mal und 3-mal impfen und hier sprechen wir über die vierte?
Ja genau, und es gibt keine belastbaren Studien dafür, aber die haben gesagt, lasst euch nochmal impfen.
Eine vierte Impfung hätte eigentlich gar nicht verabreicht werden können, weil die gar nicht genehmigt ist und spätestens sind wir dann im Off-Label-Use. Das bedeutet eben, dass jeder Arzt eigentlich das Präparat hätte bei der Krankenkasse beantragen müssen, weil er sonst das selber zahlen muss, weil das eben nicht in der Produktbeschreibung mit hinterlegt war.
Also in den Beipackzellen, also in dieser Fachinformation stand 3 Impfungen, es durfte nicht kreuzgeimpft werden. Also Kreuzimpfung war eigentlich auch schon Off-Label. Aber irgendwie haben keine der Ärzte, Wolfgang kennt wahrscheinlich die Regeln, Off-Label-Use, Fachinformation, es binden und solche Geschichtchen, hat keiner beachtet in der Zeit, ne?
Aber schaut mal, da steht ja auch, die STIKO beschäftigt sich aktuell mit vierter Impfung. Wie haben die sich denn beschäftigt damit?
Wenn es keine Daten gibt.
Vielleicht beim Kartenspielen oder Mau-Mau?
Die haben das ausgependelt.
Ja, die haben es gependelt. Oder mit dem Ouija-Brett oder wie das Zeug heißt. Keine Ahnung, was die STIKO da getrieben hat.
Ein Ouija-Brett hätte funktionieren können.
Ja, das ist ja die ganze Zeit, war das ja irrelevant alles. Denn das war ja eine Verteidigungsmaßnahme und da gelten eben andere Regeln.
Aber wie gesagt, es ist 1.2.22 das, was das Kanzleramt wusste. Ne? Und das Kanzleramt wusste, es gibt keine Studien. Wir haben keine Daten und übrigens ist dieser ganze Nasen- und Rachenabschnitt absoluter Humbug.
Ja.
Die wussten, es ist Humbug.
So viel zu den Regeln G1, G2, G3.
Und Kinderquälen in der Schule?
Hm.
Also man wusste, es ist Humbug. Und was die Daten aus Israel angeht, ne, die haben ja 82% der Nebenwirkung gar nicht ausgewertet. So viel zur Belastbarkeit der israelischen Daten.
Wow. Und naja, Entschuldigung, wissen wir da, ob das, also weiß man wahrscheinlich nicht, aber ob das 82%, also ob die cherry-picked sind, die sich dann angeschaut haben, oder ist das eine einfach Normalverteilung, dass sie mal von irgendwas genommen haben? Wir wissen ja nicht, also sozusagen, ob die 18% dann repräsentativ.
Ich meine schon mengenmäßig, wenn man 82% ignoriert, ist das halt eine Problem, ne?
Also Methodenlehre der Statistik, hier allgemein vom Ingenieur vorgetragen, eine Stichprobe von 18% aus 100 kann niemals, egal wie es ist, eigentlich das Gesamtbild abbilden. Was hätte der Staat aber tun können oder müssen? Da gibt es auch Methodenlehre der Statistik. Eigentlich hätte er, wenn wir wirklich eine solche Lage gehabt haben, per Order gesagt, es werden 7000 Individuen aus der Bundesrepublik Deutschland gezogen, und zwar von der Wiege bis zur Bahre, per Zufallsgenerator. Und nach 7000 Individuen, die ich dann danach untersuche, habe ich ziemlich genau das Trefferbild mit Six Sigma 95%iger Wahrscheinlichkeit der Verteilung über die Gesamtbevölkerung. Bei 7000 Versuchen wäre es ein sehr kostengünstiges Spiel gewesen, wenn wir bedenken, wie viele Leute wir alleine über PCR oder sonstige Maßnahmen hätten untersucht haben. Mhm. Das zum Beispiel auf den Antikörperstatus oder auf Nebenwirkungsstatus oder zum Beispiel mit einem PET-Scan, was ein teureres Verfahren ist.
Myokarditis.
Die Myokarditis nachzuweisen. Und da verweise ich immer wieder auf die Japan-Studie, wo sie 1000 Leute haben sie mit einem PET-Scan-Verfahren. Das ist ein bildgebendes Verfahren.
14-FDGP irgendwas. Da guckt man halt irgendwie Zuckerverstoffwechselung im Herz. Und da sieht man schon Schäden, bevor sie beim Kardiologen auffällig werden.
So, und dabei kam raus, das waren letztendlich 700 davon, waren zweimal geimpft und 300 waren nicht geimpft und alle haben sich derselben Behandlung unterzogen. Und dabei kam raus, das ist dieses Ratemalspiel, wie viele Leute davon eine subklinische Myokarditis haben. Eine subklinische Myokarditis der Form, dass dort
Sie haben zumindest auffällig anderen Zuckerstoffwechsel im PET-Scan gehabt. Ja. Und der blieb auch über ein halbes Jahr anders als bei Geimpften. Das ging nicht weg.
Diese Form der Myokarditis führt, dieser Erkrankungsbild war vorher den Leuten schon bekannt, also das ist nichts Neues, und führt statistisch gesehen bei knapp 12 Jahren bei 54% der Leute zum Tod.
Ja, das war bei Myokarditis ja schon vorher klar, ne? Ob das jetzt bei der subklinischen auch so ist oder...
Alle 700, nur zweimal geimpft, hatten diese Form.
Ja, Wahnsinn. Also die waren alle betroffen, haben halt anders schon verstoffwechselt. Naja. Es wird anschließend über die einrichtungsbezogene Impfpflicht diskutiert, da hier Belastungssituation der AG, fehlendes Personal der Gesundheitsämter sowie mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zu Klagen und Widerspruchsverfahren befürchtet werden. Die wussten, sie haben Scheiße gebaut. Und sie haben sich darauf vorbereitet. Also, weil die Leute sich nicht gewehrt haben, haben sie halt weitergemacht. Ne? Mhm. Hätten die jetzt richtig Gegenwehr gegeben, hätten die wahrscheinlich nachgegeben, weil sie wussten, das ist jetzt hier, könnte Probleme geben und Konsequenzen haben. Am 15.02. meint mein Kanzleramt, mit Blick auf die Impfbereitschaft zeigt sich, dass diese bei Erwachsenen und Eltern relativ ausgereizt ist. Die Mehrheit der Ungeimpften will sich nicht impfen lassen. Angst, mangelndes Vertrauen. Ein Drittel der Genesenen wollen sich nicht impfen lassen. Das war klar, aber trotzdem haben sie weiter Druck gemacht. Obwohl sie wussten, es ist ausgereizt. Die hätten, an dem Punkt hätten sie halt sagen können, okay, die wollen nicht, hören wir auf, lassen wir, es hat keinen Sinn.
Und der sogenannte 2G-Status wurde ja dann auch zurückgerufen, wenn man sich nur zweimal hat impfen lassen und dann nicht irgendwann den sogenannten Booster genommen hat.
Mhm. Und dann war schon am 22.02. jemand, der mit Evaluierung genervt hat. Ich vermute mal, es war Streeck, weil er immer noch relativ kritisch ist. Ja, zu den zentralen Bereichen Lessons Learned und zukünftige Maßnahmen, je gesonderter Stellungnahmen, zentrale Botschaften zu verfassen. Insgesamt sehen die Mitglieder die Wahrung bestehender Zuständigkeiten als wichtigen Aspekt. Und irgendjemand bittet um Berücksichtigung von sekundären Folgen und Kollateralschäden für Jugendliche und schlägt vor, die Wirksamkeit von Maßnahmen zu untersuchen. Irgendjemand regt an, bei der Datenanalyse zu klären, welche Daten wir haben und zu welchem Zweck sie erhoben werden, welche Informationen sie demzufolge liefern und ob es darüber hinaus weitere Daten benötigt werden. Also irgendjemand wollte da wissenschaftlich arbeiten in diesem Gremium.
Ach ja, und Dänemark hatte zu der Zeit, glaube ich, mit Militär in zwei Kasernen eben eine Großstudie gemacht, die eine mit allen möglichen Schutzmaßnahmen, Masken und sowas alles und die andere ohne. Und dann haben sie dabei untersucht innerhalb dieser Kasernen, innerhalb der Kohorten, wie sich die Verbreitung auswirkt. Und man siehe da, man stellte fest, dass in der Anlage dieser militärischen Untersuchung, wo die Schutzmaßnahmen besonders hoch waren,
die höhere Infektionsrate war. Naja, auf jeden Fall wollte man auch irgendwie, das ist nicht so wichtig, da haben sie eine Stellungnahme des Expertenrats verfasst und einer hat dagegen gestimmt. Also irgendjemand hat in diesem Expertenrat wahrscheinlich immer mal wieder dagegen geschossen. Wäre spannend zu wissen, wer es war, das wissen wir nicht. Also es scheint irgendwelche kritische Denker in dem Expertenrat gegeben zu haben. niemand ignoriert hat. Okay, man wollte unbedingt, dass Jugendliche sich impfen lassen. Dann lass dich impfen, damit du Oma nicht ansteckst. Naja, man wusste aber, dass in der Altersgruppe 0 bis 34 Jahre Corona häufig eine Nebendiagnose ist und in den hospitalisierten Altersgruppen ab 34 die Hauptdiagnose. Das heißt, man Kinder, kein Problem. Wusste man am 15.03.2022 im Kanzleramt. Und wer hat weitergemacht? Lauterbach.
Wer hat auch geimpft?
Lauterbach.
Kinder.
Aber wenn da steht, es war die Hauptdiagnose bei den Älteren, dann aber nur, weil man die anderen Sachen, die in Frage kommen, differenzialdiagnostisch ausgeblendet hatte. Nur so kann es eine Hauptdiagnose werden.
Ja.
Und bei Kindern hatten sie nicht mal die Möglichkeit, da irgendwas abzudaten, ja. Also das war einfach mal nur Nebendiagnose. Die Kinder hatten wirklich andere Sachen. Und dennoch wollte man umgehen, bis 34, hätte man einfach sagen, lass das. Lass das. Und sie wussten es. Wir sind ja am 15.03.22 in dem Protokoll, ne? Mhm. Die wussten alles. Geimpfte befürworten Schutzmaßnahmen eher als Ungeimpfte. 11% der Befragten gaben an, dass ihnen bereits durch einen Arzt vom Impfen abgeraten wurde. Das heißt, damals war es ungefähr 11% der Ärzte so wach, dass sie versucht haben, ihre Patienten zu warnen. Das sind gute Nachrichten.
Immerhin.
Was haben wir hier noch? Dann hat es mögliche Szenarien zur Evolution von SARS-CoV-2, die sie ausgeschwärzt haben. Keine Ahnung, warum sie das geschwärzt haben. Erstens ist es ja eigentlich relativ irrelevant für die Politik. Vielleicht haben sie ja mal erwähnt, dass Drosten da auch irgendwie Wuhan-Labor, Deutschland, das irgendwie dem Ausbruch näher lag als das US-Labor. Keine Ahnung, vielleicht ist das geschwärzt. Hier ist auch lustig, 22.03.22. Die Zahl der Geboosterten im Krankenhaus hat zugenommen. 47% geboosterte auf Intensivstationen. Personalprobleme sind weiterhin große Probleme. In manchen Kliniken fehlt ein Drittel des Personals. Zum Teil bestehen Personalausfälle in einer Größenordnung von 40%.
Was musste sich das Personal?
Die waren alle durchgeimpft, ne?
Oder krankgeschrieben.
Ja. Und 47% waren geboostert. Hat ja super geholfen, ne? Zugleich wird auch auf die politischen Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse möglichen Schwierigkeiten und Herausforderungen hingewiesen. Die Stellungnahmen seien zur Meinungsbildung wesentlich. Also der Expertenrat berät nur, die betonen auch später noch, Wissenschaft und Politik müssen getrennt sein. Also wir sagen euch, wie es ist. Was ihr macht, ist nicht unser Problem. Statt dass die Wissenschaft sagt, das haben wir nicht gesagt, was ihr da macht, das ist gerade komplette Grütze und was ihr sagt, ist eine Lüge, haben die gesagt, ja, wir haben euch beraten und der Rest ist euer Problem. Wir waschen unsere Hände in Unschuld. Obwohl dieses Gremium, ich glaube, das kommt noch später, die sind verpflichtet, nach den DFG-Regeln für Good Scientific Practice zu arbeiten. Ich glaube, das entspricht nicht so ganz den Vorgaben der DFG, was sie da gemacht haben. Und die haben ja eigentlich auch eigene Gerichtsbarkeit und können da eigentlich auch durchgreifen, wenn die DFG nicht so mitgemacht hätte, ne?
Also, wenn der Normalfall wäre gewesen, dass denen dann eigentlich durch Verstoß dagegen eventuell die Professur oder Approbation hätte entzogen werden.
Ja, das ist ja Wissenschaftsfälschung, was sie da teilweise betrieben haben, ne? Nicht nur teilweise, das Pi hat ja ganz offen gefälscht, da sind auch ein paar Sachen am Laufen, ne?
Vielleicht kann das noch nachgeholt werden, dann werden gute Posten frei und werden hoffentlich mit seriösen Menschen besetzt.
Abwickeln, die Institute, einfach nur abwickeln. Die Vertraulichkeit der Beraten im Expertenrat stellt eine wesentliche Grundlage der Arbeit dar. Zu dieser Vertraulichkeit gehört auch, dass interne Diskussionen und Dokumente nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. Gut, die haben wir jetzt, ne? Die hat ja die Welt rausgeklagt. Also diese Protokolle waren auch nie dafür vorgesehen, veröffentlicht zu werden. Schon ein paar Wochen, paar Tage später eigentlich, 29.03., der Anteil der Geboosterten auf der Intensivstation ist relativ hoch, aktuell 45%, was aber nichts über die Impfeffektivität aussagt. Das Personalproblem hält weiter an.
Wofür war die Impfung nochmal zugelassen? Also Fachinformationsschatz?
Ja, zur aktiven Immunisierung, zur Verhinderung einer Infektion mit SARS-CoV-2, ne?
Das bedeutet, es hätte eigentlich
0% geboostert da liegen sollen. Es sei denn, es ist eine Nebendiagnose.
Ja, und zusätzlich noch, man hätte sich gar nicht anstecken dürfen und das die nächsten 3 bis 5 Jahre, nachdem man die Grundimmunisierung durch hätte. Alles andere ist wieder im Bereich des Off-Label-Uses. Allerdings, was das Publikum vielleicht verstehen sollte, bezüglich dessen bin ich betrogen und belogen worden, ist, Um eine Immunität gegen eine Atemwegsinfektion zu entwickeln, muss eigentlich der Antikörper IgA auf der Schleimhaut ausgeprägt werden.
Aber gemessen haben sie in den Studien nur IgG. Die haben nicht mal IgA gemessen.
Der ist nur im Blut.
Also die haben gar nicht gemessen, was sie hätten messen müssen, um zu sagen, dass das eine Infektion verhindert. Ganz abgesehen haben sie gar nicht gemessen, ob sich überhaupt eine langfristige Immunität bildet in den Erinnerungszellen im Knochenmark, was nicht der Fall ist. Das hat jetzt halt mal jemand gemessen. Da bilden sich keine Erinnerungszellen.
Und es gibt auch keinen Nachweis, dass ein gesteigerter IgG-Spiegel wirklich die Infektion verhindert.
Das sieht man ja jetzt beim Keuchhusten. Ne? Die Impfung macht die Leute jetzt langfristig anfälliger für Keuchhusten. Sind die Antikörper ja super hilfreich, ne?
Die bleiben ja langfristig. Ich habe ein Argument gelesen, bei HIV, da wurden ja die Antikörper gemessen. Und die Leute, die hohe Antikörper hatten, die hätten dann ja eigentlich geschützt sein müssen.
Ja.
Die wurden dann als Infizierte behandelt.
Ja, genau. Und das ist halt, es gibt kein Korrelat. Also da muss man ja so ein sogenanntes Korrelat erstellen, wo man erstmal gucken muss, ab wann man immun ist. Das wurde ja nie gemacht. Für keine dieser Substanzen wurde ein Korrelat bestimmt.
Das wäre auch sehr eindimensional, wenn man die Komplexität des Immunsystems und die Kommunikationsprozesse zwischen den einzelnen Teilnehmern des Immunsystems berücksichtigen würde. Also denke nur Schleimhautimmunität und die sonst in den Organen und im Blut vorhandenen Antikörper. Das ist ja genauso wie wir das eben mit den Pflanzen besprochen haben, ist das ja ein unheimlich komplexes Biotop, wo wir nicht durch einfache Messungen von 1, 2 oder 3 Parametern diese Funktion beschreiben können. Das geht nicht.
Nee, deswegen war da ja ein Systembiologe im Team, Lars Kaderali, der hätte das ja modellieren können.
Ja.
Ja, hat er halt wohl schon nicht gemacht, ne?
Wolfgang, was du da gerade sagst, spielt momentan noch bei unseren neuen Erkenntnissen, die jetzt außerhalb, wir haben jetzt selber Labormessgeräte und sowas uns gekauft, beobachten. Und das ist beim Shedding-Phänomen, dass Leute, die sensibel, also Ungeimpfte, die sensibel auf Geimpfte reagieren, plötzlich einen akuten Anstieg selbst des IgGs, welches wir ganz gut im Blut nachweisen können mit unseren Laborgeräten, haben. Und das spricht ja für
die Komplexität. In kürzester Zeit.
Sabine ist da so ein Fall. Ihr normales Grundrauschen ist bei 400 Baueinheiten, also Binding Antigen Units gegen SARS-CoV-2. Dann waren wir auf einem Medizinkongress in Baden-Baden, haben dort Vorträge gehalten, wo eben auch wieder Leute sich haben frisch impfen lassen oder Ausscheider sind. Ja, 3 Tage später waren ihre IgG-Werte bei 1600, haben sich also vervierfacht.
Ja, da gibt's
zwischendrin nicht krank.
Theorien, dass das Auslösen, dieses Ansteigen, dieser Spiegel durch völlig andere Stoffe auf dem Nervensystem dann beruhen, dass das praktisch eine Stressreaktion ist auch. Und diese Steuerung, wieso das dazu kommt, dass diese Immunglobuline in dieser Form sich verändern und bereitgestellt werden irgendwo im Körper, die ist ja, das reicht jedenfalls, für mich kenne ich da keine plausible Erklärung.
Ja. Wir haben jetzt halt einfach mal nur Messwerte und können sagen, okay, die Leute, die extrem auf Geimpfte reagieren, haben unglaublich hohe Baueinheiten als Ungeimpfte. Meine Eltern brechen die Skala des Gerätes. Also das sagt nur noch Maximum.
Vielleicht messt ihr damit nur die Angst, die Leute von der Infektion haben.
Also bei den Ungeimpften?
Das glaube ich bei Sabine und bei ihren Eltern nicht. Trotzdem interessant, aber das Wichtige ist daran, dass wir damit im Prinzip ein Tool jetzt haben, ein einfaches labortechnisches Tool, was jeder Arzt auch mit dem Point-of-Care-System, was wir nutzen, direkt in 15 Minuten auslösen kann und ungefähr so kompliziert ist wie Blutzucker messen, um den Leuten wirklich mal eine Diagnose zu stellen und diese Reaktionsschemata überhaupt abzufragen.
Also ich war auch überrascht. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich innerhalb so kurzer Zeit, nur weil ich da einmal auf so einem Kongress war, gleich meinen 4-fachen Antikörperspiegel habe. Also das hat mich jetzt auch überrascht. Ich dachte, messen wir nochmal, sollte bei 400 sein und das war es dann irgendwie nicht.
Ist ja eigentlich auch erstaunlich. Entschuldigung, ist ja eigentlich auch erstaunlich. Sag du bitte zuerst.
Ja, drauf gekommen sind wir daher. Ich unterstütze ja oben in Norddeutschland 300 Impfgeschädigte und dann nehmen wir diese Binding Antigen Units immer, um darauf Rückschlüsse zu finden, bezüglich dessen, wie hoch noch die Spikopathiebelastung ist, weil bei Frau Professor Dr. König sagt 5-10%, jedenfalls wenn sie es offiziell sagt, der Leute hat ja diese Impfung so integriert, dass sie kontinuierlich weiter Spikes produzieren. Und die Kausalität ist dann die, wenn sie kontinuierlich Spikes produzieren, dann produziert der Körper auch kontinuierlich Antikörper. Und diese Impfgeschädigten haben dann Bauwerte, egal ob sie eine Krankheit haben oder nicht, die schwankt zwischen 900 bis 18.000. Weil eben der Körper weiterhin auch nach Jahren nach der Impfung noch diese Spikes produziert und der Körper daraufhin sehr viele Ressourcen aufwenden muss, Energie verschwendet und für andere Systemsachen nicht da ist, eben die Antikörper produziert.
Aber wenn da jetzt ein Zusammenhang wäre von den Blutwerten von der Sabine, dann muss man sich ja schon sagen, es ist erstaunlich, weil wir haben ja gar nicht mehr so eine große Durchimpfungs- oder Neuimpfungsrate. Und gleichzeitig gibt es ja auch dann von mir aus nur einen gewissen Prozentsatz, der halt immer noch ausscheidet. Das heißt, man hat auch, also wenn die These stimmt und man da eine Reaktivität hat, dann muss man nur ganz wenigen Personen begegnen und jetzt nicht in einem Raum sitzen voll 2000 frisch Geimpften, ja, um diese Phänomene da sehen zu können im Blut.
Da müssen wir jetzt auch gucken, ob es IgE ist bei mir. Ne? Dann wäre es mich tatsächlich eine eher allergische Reaktion, wenn ich den Leuten begegne. Und dann, das wäre halt echt unschön. Dann bin ich allergisch auf irgendeinen Bestandteil, den die absondern. Und dann sind die wie für mich wie eine Pollenallergie. Ich hatte keine Pollenallergie mehr dieses Jahr. Ja, ne? Das ist sehr schön.
Das ist dann eher wie eine Pollenallergie und durch diese Ausscheider. Aber was wir auch nicht vergessen sollten, dass diesen Herbst doch durchaus wieder so eine Grippeimpfwelle gewesen ist. Und einigen der Grippeimpfstoffen ist ja Polysorbat 80 mit verbaut. Und Polysorbat 80
bindet im Blut Spike-Proteine zu Virus-like Particles.
Ja. So dass dadurch wiederum auch Exosome gebildet werden können und wieder diese.
Oder halt direkt die VLPs ausgeatmet werden. Mehr möglich. Deswegen hat ja die Grippeimpfung dann so letztes Jahr war das glaube ich schon, dass sie plötzlich Thrombose von den Grippeimpfungen hatten, weil die halt einfach reagiert haben. Und wenn man beides gleichzeitig gibt, ist ganz besonders intelligent, da können die gleich kreuz reagieren.
Und wieder könnten wir mit einer einfachen Betrachtung von einer Stichprobenzählung von 7000 Menschen aus der gesamten Bundesrepublik dieses Phänomen wirklich wissenschaftlich erfassen, wie viele Leute davon betroffen sind, um dann die geeigneten Hilfsmaßnahmen einzusteuern.
Das ist so halt auffällig. Ich habe mal ganz viele Ungeimpfte gemessen, nur meine Familie. Also die wirklich stark reagieren, hatten auch diese extremen Werte.
Mhm. Ach ja, so ein gesamtes Verfahren kostet weniger als ein Leopard-2-Panzer, der momentan gerade an einem anderen Ort in Europa verbrannt wird.
Naja, machen wir weiter bei den Kanzleramtsprotokollen, damit wir die auch noch heute durchkriegen. Weil irgendwie, das ist ganz spannend, was die wussten. Zum Beispiel, eine Vernetzung auf EU-Ebene gibt es durch Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA. Bundeskanzleramt wird in Rücksprache mit BMG über Sachstand zur Entwicklung von HERA informieren. Das heißt, irgendwie haben die auch mit HERA zusammengearbeitet. Und die hängen ja, glaube ich, auch irgendwie mit der NATO zusammen, HERA, ne?
Ja, mit militärischen Sachverhalten.
Genau. Also da sehen wir auch wieder den Aspekt, da wurde irgendwie von der EU irgendwas koordiniert über HERA. Okay, ich habe dann hier mal so ein paar HERA-Infos, die ich hatte, reingepackt. Wenn sich weder die Virulenz des Virus ändert, noch die Immunfluchteigenschaften, seien Bürgertestungen kaum mehr zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, bis wann haben Sie getestet? Das ist vom 29.03.22. Da wussten Sie schon, oh, eigentlich sind diese ganzen Testzentren und der ganze Quatsch nicht mehr zu rechtfertigen.
Diese Tests und Testzentren haben den Steuerzahler mehr gekostet, als jetzt momentan für die Aufklärung zur Verfügung steht, selbstverständlich. Denn das müssen wir alles selber bezahlen.
Also ich finde den Begriff Immunflucht, der ist genial.
Immunflucht,
das ist ja
toll. Die denken sich schöne Sachen aus.
Immunflucht heißt, dass das nicht mehr wirkt, ja?
Ja.
Das ist ja toll.
Durchbruchnarten, das ist Immunflucht. Ja, das sind die Escape-Varianten. Deswegen ist direkte Übersetzung aus dem Englischen.
Ja, aber also das ist trotzdem wunderbar.
Ja, das sind diese Immune Escape Variants, ne? Hm. Die Expertin diskutieren zur Studienlage von Long-Covid.
Diese Immune Escape-Sachen, das sind also Sachen, wo sie sich nicht erklären können. Die haben sie versucht zu immunisieren und es hat nicht geklappt. Die sind trotzdem krank geworden.
Naja, Paxlovid und die anderen Sachen haben mit dazu beigetragen, die haben das Virus mutieren lassen. Da gibt es auch Paper zu. Also die haben das noch beschleunigt, die Mutation des Virus.
Naja.
Dazu kommen wir noch. Die Expertinnen diskutieren zur Studienlage zu Long-Covid und Impfung. Bisher ist die Datenlage noch unzureichend. Ups. Wir haben irgendwie noch keine Datenlage zum Long-Covid, nachdem das Virus ja so böse, böse ein Jahr lang grassierte ohne Impfung. Da hätte es doch Long-Covid-Fälle geben müssen, oder? Naja, man hat dann auch mal nachgefragt, dass am 18. Oktober 24 kleine Anfrage der AfD zu Long-Covid und Post-Vac. Da kam dann irgendwie nicht wirklich was raus.
Es bleibt immerhin noch wichtig, sich zu fragen, wenn einer von Long-Covid spricht, sich die Definition von Long-Covid bei der WHO mal anzuschauen. Das ist doch sehr nützlich. Das ist jemand, bei dem der PCR-Test einmal positiv war und der dann irgendwelche Symptome hat. Etwas über 100 Symptome werden dort mitgezählt. Also das ist eine sehr unscharfe Definition, wenn ich das mal.
Ja, ganz abgesehen davon haben Sie keine wirklich gute Datenlage, ne? Also wenn sich dann
die kann man aber auch nie kriegen, weil die Folgen eines positiven PCR-Tests sind nirgendwo wissenschaftlich beschrieben.
Na, es ist ja auch ein bisschen komplexer. Man konnte sich ja das Virus einfangen, weil man geimpft war. Da gibt es ja ganz gute Daten aus Frankreich, Rouen-sur-Mer oder irgendwie sowas.
Ich rede gar nicht vom Virus. Ich rede, Definition von Covid-19 ist ein positiver PCR-Test. Und die Verbindung zu den anderen Beschreibungen, was das noch sagt, ist eine Oder-Verbindung. Das heißt, der positive PCR-Test reicht, um zu sagen, das ist Long-Covid. Es gibt keine Erkrankung, die durch einen positiven PCR-Test zu beschreiben wäre und beschrieben ist. Gar nicht.
Nee, da muss man noch eine Zellkultur machen, ob über infektiös ist und sowas. Ne? Das haben Sie alles nicht gemacht.
Aber Sie haben sich im Prinzip, und da möchte ich Wolfgang absolut entsprechen, letztendlich auf, Sie haben den Biber als Karpfen definiert, um jetzt mal dieses
Sie haben den Biber Karpfen getauft, das war ein Pfaffe oder so.
Ja, damit Sie während der Fastenzeit Fleisch essen können. Sie haben eine technische Definition geführt, hier ist ein seelenloser Stahlbolzen, den definieren wir jetzt als lebend. Und damit sind Sie durchgekommen. Wissenschaftlich nicht haltbar, absolut richtig.
Also zu dem Zeitpunkt ist auch das Team noch der Meinung, also Vorschlag zur Anfertigung einer Stellungnahme zum Thema Lessons Learned wird allgemein zustimmend aufgenommen. Ja, also zu dem Zeitpunkt, April 22 oder was ist das hier, sind wir hier im März, Ende März 22, sind alle noch der Meinung, so oh, Lessons Learned, wie man das so kennt, als Evaluierung ist eine coole Sache, sollten wir machen. Sollten wir im Hinterkopf behalten. Das Bundeskanzleramt erläutert, dass die Stellungnahmen des Expertenrates in die politische Entscheidungsfindung intensiv einbezogen werden. Entscheidungen selbst allerdings den politischen Akteuren vorbehalten sind. Mhm. Also im Klartext, ja, ihr könnt uns beraten, das ist ganz nett von euch, ist ja eh ehrenamtlich, müssen wir nicht zahlen, aber wir machen, was wir wollen. Also ihr seid eigentlich die Dekoration, dass wir so tun können, dass wir beraten wurden, bevor wir politische Entscheidungen treffen.
Regeln für euch, aber nicht für uns.
Ja, deshalb immer diese Version Fachaufsicht. Das heißt, die dürfen sagen, wie das zu interpretieren ist. Ja, es ist keine Rechtsaufsicht, dass sie auch ordentlich arbeiten, sondern eine Fachaufsicht. Das heißt, sie können die Ergebnisse selber veröffentlichen, so wie sie es wollen.
Ja, deswegen habe ich ja auch mal BMG angefragt, so, ihr habt doch vom RKI laut deren Protokoll einen Bericht gekriegt Ende 22. Was habt ihr damit gemacht? Ich hätte gerne die Antwort und die interne Auswertung. Oh, das RKI wollte keine Antwort und ausgewertet haben wir den auch nicht. Also es gab einen Bericht vom RKI, wo möglicherweise drin stand, Leute, es ist vorbei, lasst es. Den habe ich leider noch nicht, das RKI hat es noch nicht rausgerückt. Aber das Bundeskanzleramt hat schon zugegeben, dass was auch immer das RKI geschickt hat, wir haben es nicht ausgewertet.
Und auch nicht kommuniziert, weil sonst wäre ja eine Aktenlage entstanden, die Sie dann hätten weitergeben müssen. Oder Sie haben jetzt bei der Informationsfreiheitsanfrage wieder mal vielleicht eventuell nicht ganz die Wahrheit gesagt.
Also es klingt egal, nach Ablage P Papierkorb, ne?
Egal, was uns die Leute aus der Wissenschaft sagen, das ist für uns irrelevant.
Genau.
Das war das Ergebnis der ganzen Sache.
Wir erinnern uns noch an die Zahlen, die fahren, wie viele Geboosterte lagen auf der Intensivstation, da war eine 4 vorne dran, ne?
Ja.
5. Mittlerweile sind es 50% auf der Intensivstation, die geboostert sind. Aber es ist keine Aussage über die Impfeffektivität. Tendenz steigend. Auch das wussten sie. Mit Ausnahme der Todesfälle sieht man keine steigenden Tendenzen. Inzwischen sinkt die Inzidenz in allen Altersgruppen. Okay, finde den Fehler. Die Inzidenz sinkt, aber wir haben mehr Todesfälle. Woran könnte das liegen?
Das Fertility Rate steigt.
Das liegt nicht an der Impfung, ne? Das ist der Klimawandel.
Nein, die haben Fertility Rate steigt, obwohl weniger Fälle sind, sterben mehr. Aber trotzdem ist Omikron weniger gefährlich als die vorherigen Varianten.
Ja, aber woran sind sie dann gestorben?
Ja, das soll man mir mal erklären.
Wie gesagt, also das wissen die im Kanzleramt im April 22, dass da ein Problem besteht, ne?
Ja.
Eine Schwierigkeit ist, dass Long-Covid kein eindeutig definiertes Krankheitsbild ist, sondern eine Zusammenfassung von Symptomen mit geringer Evidenz, ne? Aufgrund geringer Evidenz sollte nicht der Rückschluss getroffen werden, dass Long-Covid und Post-Covid keine Krankheitsbilder sind.
Um Gottes Willen.
Genau, wir haben so eine schöne Krankheit ausgedacht.
100 Millionen zur Verfügung gestellt, damit dieses Krankheitsbild erforscht werden kann.
Genau, selbst bei geringer Evidenz. Wir haben mehr Evidenz für Impfschäden, aber nein, die haben sich in den Kopf gesetzt, wir wollen Long-Covid beweisen, dass es nicht gibt.
Ja, und bei der Long-Covid-Untersuchung die Frage nach den Chargen stellt oder nach dem Datum der Spritze oder nach dem zeitlichen Intervall zwischen Spritze und Symptomentwicklung. Wie einer stellt diese Fragen, dann kriegt er von uns kein Geld.
Und die Impfgeschädigten werden in die Psychiatrie geschickt.
Ja, es ist katastrophal.
Und mit der nächsten Spritze ging es wieder weiter ohne Evidenz. Mit Blick auf die ersten Ergebnisse zur Wirksamkeit des bivalenten Impfstoffs wird die Notwendigkeit einer erneuten flächenden Impfung diskutiert. Zur Wirksamkeit der neuen angepassten Impfstoffe gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt noch zu wenige Daten.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Kreuzimpfung mit verschiedenen Wirkstoffen und einer Impfung, wo zwei Wirkstoffe drin kombiniert werden?
Das eine Mal haben sich schon gegen das eine Antigen, wenn man Glück hat, die Antikörper entwickelt. Und beim anderen ist das ja, kommt das ja das eine nach dem anderen. Und bei dem anderen ist es gleichzeitig, da entwickeln sich gleichzeitig was, wenn überhaupt.
Ja, da haben wir hybride Spikes, ganz toll. Mit zwei verschiedenen Untereinheiten zwei verschiedenen Untereinheiten. Ganz tolle Idee. Naja, auf jeden Fall die Frage nach der
diese ganze Enhancement-Dynamik, die ist natürlich, wenn die gleichzeitig geimpft werden, gleichzeitig gespritzt werden, ist die völlig anders, als wenn die mit Abstand gegeben werden.
Aber da hat man ja nur 8 Mäuse oder so gehabt, ne? Na gut, die Frage, ob im Herbst eine vierte Impfung für die Gesamtbevölkerung angezeigt ist, kann noch nicht beantwortet werden. Also sie diskutieren schon wieder darüber, die ganze Bevölkerung mit etwas zu impfen, von dem sie keine Ahnung haben, ob es wirkt. Naja, Verbesserung der Datengrundlage. Es wird darauf verwiesen, dass über das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus möglich wäre, Hospitalisierungsdaten automatisch in Echtzeit zu erfassen. Das sei derzeit das einzige System, an dem alle Krankenhäuser automatisch angeschlossen sind. Ist, glaube ich, nie passiert, oder?
Ich glaube nicht.
Man wusste, man hätte damit eine Pharmakovigilanz machen können. Hätte man gern gewollt.
Müssen. Neuer Wirkstoff.
Und das ist jetzt hier nicht ein Amt, irgendwie wie das RKI oder das PEI, das ist das Bundeskanzleramt. Das ist hier das entscheidungsfindende Gremium und die haben nichts gemacht. Also wir wussten, es wäre gegangen, aber...
Naja, sie haben sich nicht anders verhalten als Merkel.
Ja.
Also die CDU hat sich nicht anders verhalten als die SPD, Spahn nicht anders als Lauterbach.
Naja, 24.05.22 wollen Sie einen Report für ein Mpox-Medikament machen, ne? Also es geht hier um Mpox, das habe ich leider weggeschnitten, und die haben das Medikament geschwärzt. Das heißt, ihr braucht euch nicht impfen lassen. Es gibt anscheinend ein Medikament gegen Mpox. Aber Report ist noch irgendwie in Verhandlungen und irgendwie hat man dann doch nie darüber geredet und wollte den Leuten eine Impfung andrehen, die dann zum Glück gescheitert ist. Okay, ein ergebnisoffener Diskurs wird für die zweite Jahreshälfte 22 angestrebt. Ich schätze, der Diskurs davor war nicht ergebnisoffen.
Und bis jetzt habe ich noch keinen ergebnisoffenen Diskurs mit den zutreffenden Behörden erlebt. Also mir hat sich weder Changer noch die
anderen. Er wird ja auch nur angestrebt. Ist ja nicht verpflichtend vorgeschrieben. Sie haben mal geguckt, ob man vielleicht mal einen ergebnisoffenen Diskurs für die zweite Jahreshälfte 22 anstreben könnte. Also Sie wussten, das ist nicht ergebnisoffen, was wir da tun.
Haben Sie mit dir gesprochen, Wolfgang? Ergebnisoffen mal eine offene Diskussion geführt?
Ja. Gerade das derzeitige Testmanagement wird von Seiten des Expertenrats hinterfragt. Private Testfirmen haben auffällig viele Testungen am Tag, die eine sehr geringe Positivquote, gerade im Vergleich zu PCR-Testungen haben. Wie viele von diesen Testzentren waren gefälscht?
Und wie war das nochmal mit den Zykluszeiten beim PCR-Test? Ab 25 prüft ihr jedes gewünschte Ergebnis?
Naja, aber hier haben die ja offenbar ein ganz kleines, also das heißt, die Leute sind alle zu den Entweder war es Fake, gar keine Testungen, die dort abgegangen sind in den privaten Zentren. Die haben einfach nur irgendwie von Kumpels den Namen aufgeschrieben oder was auch immer. Oder man hat.
Ja, bei der PCR-Testung einfach hochgedreht und zu viele Falschpositive.
Ja, oder sie haben, das waren ja die anderen. Das war doch, wie hieß denn der nochmal, der Test, den anderen jemand gemacht hat? Also Antikörpertest oder Antigentest oder so.
Mit dieser ganzen Satz kann ich nichts anfangen, weil die einfach nur Testung gegenüberstellen der PCR-Testung. Mhm. Was haben die denn, was meinen die denn mit Testung, wenn es keine PCR-Testung
gibt? Ja, eben wahrscheinlich ein Antikörper, Antigentest.
Wahrscheinlich diese Schnelltests.
Ja, die haben auch damals vorgeschrieben, dass du wenigstens diesen Schnelltest, den Antigentest machen solltest. Ja. So, und der hat nachher eigentlich, der war ja im Prinzip, mag man davon halten, was will, war auf gewisse Marker eingestellt und grundsolide ausgelegt, da funktioniert er. Während man beim PCR-Test ja locker rumschreiben kann, weil ich habe noch damals gelernt, maximal 25 Wiederholungen.
Das ist für Analytik ganz normal im Labor. 25, teilweise auch nur 20.
So, um überhaupt noch eine Aussage zu haben. Danach jedes gewünschte Ergebnis.
Ja, 30 ist präparativ, wenn du das Gen rausschneiden willst aus dem Gel. Ne? Da gehst du auf 30 Zyklen.
Wie waren die Anweisungen, die wir von einigen der Labore als Rückmeldung bekommen haben? Sie müssen mindestens 35 Durchläufe machen. Ja,
manche hatten mehr, ne?
Die waren bis zu 45 oder sowas sind gemacht worden. Um aufs gewünschte Ergebnis zu kommen, weil dann finde ich immer was.
Ja, die Takt wird dann halt auch gammelig. Die ist zwar thermostabil, aber die wird nicht besser, wenn du viele Zyklen machst. Ne? Also die kriegt Probleme mit höheren Zyklen auch.
Ja.
Da gibt es stabilere Enzyme. Naja. Man weiß, im Hintergrund der hohen Immunität von Kindern und Jugendlichen, geschätzt 80% haben eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht.
Was ungefähr dem.
Sie wussten, durch, wann was war das? 31.05.22 wussten Sie, dass 80% der Kinder immun sind.
Das ist allerdings auch nichts weiter als eine Bestätigung dessen, was ja in 2020 schon rausgekommen ist, dass Kreuzimmunität bei ungefähr 80% der Bevölkerung
bestand. Ja, die Kinder hatten es dann auch wahrscheinlich einfach, ja. Und trotzdem haben sie die Kinder in die Spritze gedrängt und immer noch. Die Politik sollte kommunizieren, dass eine durchgemachte Infektion in Verbindung mit einer Impfung ein sehr gutes Schutzpaket darstellt, ja, damit man ein Herzproblem kriegt. Ne? Weil das war so, man hat dann irgendwie bei STEMI irgendwie, haben die Leute bei meiner Kombination von Impfung plus Infektion echt schlechte Karten. Dann steigt dann irgendwie die Herzinfarktrate.
Extrem stark an.
Ja, da gibt es ein schönes Paper. Also das war eine ganz blöde Idee, weil sie damit eigentlich die Leute mit Herzproblemen direkt in den Tod getrieben haben, ne? Einmalige Impfung für Kinder und über 5 Jahren wird empfohlen, obwohl 80% immun sind. Also auf eine bestehende Immunität draufimpfen. Geile Idee.
Und von 0 bis 34 Jahren die Leute sowieso nicht betroffen waren.
Genau, laut ihren eigenen Daten.
Bevor wir da weiter so in diese Richtung das so einfach so nehmen, dann geht ihr davon aus, dass dort diese Infektionen, von denen die sprechen, die man durchgemacht haben kann und die Kinder zu 80%, dass das etwas ist, was es erst seit Wuhan gibt? Oder geht ihr, wie ich, davon aus, dass es die ganze Zeit, also frühestens schon vor SARS-CoV-1, dass es da schon Beta-Coronaviren gab, auf diese PCR-Tests positiv waren? Das ist meine Meinung. Also ich denke, da ist die ganze Zeit sind Beta-Coronaviren da gewesen. Und die Immunität hat sich in der Bevölkerung natürlich auch auf diese Beta-Coronaviren immer erstreckt. Und wir hatten immer Kontakt mit denen. Nur man hat sie nie gemessen. Man hat sie einmal gemessen bei MERS, man hat sie dann bei SARS-1 und dann ist der Drosten erst wieder gekommen mit SARS-CoV-2. Aber zwischendurch, wo sind die denn die ganze Zeit gewesen? Wo waren denn die Varianten? Haben wir keinen Kontakt mit Beta-Coronaviren gehabt, gegen bei denen dieser Test immer positiv ist, wie Herr Drosten gesagt hat? Es ist eine völlig lückenhafte und nicht plausible Geschichte, die uns da vorgetischt wird.
Ich gehe sogar noch weiter. Es gibt einen schönen Substack, ich glaube, das ist von Norman Fenton, Claim of Function. Der sagt, okay, wo ist der Beweis, dass das Virus neu war, als ihr es gefunden habt?
Ja, natürlich.
Es gibt einige.
Da sind 40 Fälle in Wuhan gewesen und dann hatte Herr Drosten hatte dann identifiziert diese SARS-CoV-2 mit seinem PCR-Test. Da hat er praktisch definiert, was das ist. Und die WHO hat das übernommen. Wenn Herr Drostens PCR-Test positiv, dann ist das SARS-CoV-2. Natürlich gibt es Beta-Coronaviren und viele Varianten. Vorher, nachher, die ändern sich auch laufend. Und die kann man mit Herrn Drossens Test finden. Aber da ist nichts gewesen, dass da plötzlich gefährliche Viren um die Welt gegangen sind. Und jetzt reden wir immer nur so, als wäre dieses Phantom das, was immun gemacht hat. Nein, Beta-Coronaviren machen immun. Vorher, nachher, 2010 und vorher und jetzt auch noch. Und das alles andere ist die Story, die man uns auftischt.
Ja, sogar einige Virologen sagen, wenn man da das evolutionär anguckt, kursiert das Ding seit 18.
So, und was hatten wir 17, 18?
Eine ziemlich starke Infektionswelle.
Das ist doch nur eine Sache der Namensgebung auf. Also diese Varianten, das sind auch Dinge, die man findet und die man gesucht hat.
Ja, klar, es sind einfach Marker drin, dass das Ding aus dem Labor stammt.
Wuhan, die hätte man suchen können in Husum oder die hätte man 2002 gefunden, wahrscheinlich in Pinneberg, und die verändern sich laufend.
Aber gehen wir mal davon aus, das Ding ist wirklich entschlüpft aus dem Labor. Heißt das nicht, dass das 2019 passiert ist? Das kann 2017 oder 2018 passiert sein. Hat keinen Stress gemacht.
Hör auf damit, wenn etwas aus dem Labor entflieht, was da gebaut worden ist, hat es keine evolutionäre Chance. Das ist nur inzwischen so oft und auch sehr plausibel bewiesen worden. Deshalb, diese Story, die will ich gar nicht mehr hören. Und da gibt es diese Leute wie Herrn Wiesendanger oder so, die dann immer noch streiten, wo das Ding herkommt. Welches Ding denn?
Das ist eigentlich irrelevant. Es war harmlos. Auch wenn es aus dem Labor kam, war es harmlos.
Das sind Beta-Varianten von Beta-Coronaviren, die man finden kann und die auch zur Antikörperbildung führen. Was sonst? Aber wann fing das an? Das fing an, als man danach speziell gesucht hat und definiert hat, dass Herr Drosten mit seinem PCR-Test und sonst nichts.
Es ist eine Testpandemie, da gebe ich dir absolut recht. Weil hätte man nicht nachgesucht, dann hätte man es nicht gefunden, hätte man es nicht so hochgekocht, wäre nichts los gewesen.
Aber das habe ich im Februar 2020 schon gesagt.
Ja, es ist etwa wie mit den neuen Insekten, die man gefunden hat. Jetzt gehen ja die Insektenforscher auf Instagram und gucken sich Fotos an und stellen fest, oh, da ist ein neues Insekt. Das heißt aber nicht, dass dieses Insekt gerade jetzt entstanden ist, evolutionär. Es gab es schon vorher, man hat es nur jetzt entdeckt. Und das kann bei dem Virus genauso gewesen sein. Das kann jahrelang kursiert haben und jetzt hat man es gefunden.
Bei den Beta-Coronaviren wusste man ganz genau, dass es sie immer gibt und schon lange, lange gibt. Und nur, dass die wurden definiert, das erste Mal in Guangdong von Herrn Drosten zusammen mit seinem Kumpel. Da haben sie die Primer gehabt und da haben sie dann diese Sequenz genommen. Und die findet, das hat er ja selbst geschrieben, die findet man bei allen Beta-Coronaviren in Europa. Und wahrscheinlich nicht nur in Europa. Denkt man an den Flugverkehr, 10 Millionen Passagiere am Tag, die um die Welt reisen. Was für ein Quatsch.
Okay, also die wussten, die Kinder waren zu 80% immun und haben sie trotzdem in die Spritze geschickt, obwohl man weiß, das ist eine ganz blöde Kombi, ne? Also man kann ins Biologiebuch gehen, gucken dann, wenn man ein zweites Mal einem Pathogen begegnet, dann dreht halt die Immunantwort auf. Und dann eben auf eine bestehende Immunität drauf zu impfen, ist halt einfach schon von Mittelstufenwissen her eine ganz blöde Idee. Naja, auf jeden Fall führt das RKI eine syndromische Surveillance durch, die nicht gesetzlich verankert ist. Und das kann die Gesamtinzidenz zuverlässig einschätzen. Die Frage ist, haben wir jemals die Daten gesehen?
Nee. Und wo ist die durchgeführt worden? Meinen Sie das Grippe-Web oder was?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint das RKI da irgendwas gemacht zu haben, was nicht...
Also das RKI hat doch irgendwann mal was gemacht mit in Zusammenarbeit, glaube ich, mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Erinnert ihr das noch? Da war was, dass die nämlich mit der, da gibt es das sozioökonomische Panel, gibt es dort. Und da haben die mal so eine Analyse gemacht. Da müsste man sich mal erkundigen, was da herausgekommen ist.
Also die haben Grippe weggenommen, ambulanter Bereich, Kinder- und Hausarztpraxen und stationärer Bereich 72 Kliniken.
Ja, das ist die
Das ist dann nochmal ein anderes Ding.
Sari-Fälle, das sind die Illi-Fälle und das sind die Ari-Fälle. Das ist das, was die immer gemonitort haben die ganze Zeit.
Damit kann die Gesamtinzidenz zuverlässig geschätzt werden. Warum hat man da noch Tests gemacht?
Und da war nichts.
Ja.
Das sind doch die Daten, die zugrunde lagen der Beurteilung der Wissenschaftler aus dem Robert-Koch-Institut, dass da nichts war. Und das Einzige, was auffällig war, das war die zurückgegangene Inzidenz in Anfang 2020 im März. Da sind die Leute nämlich nicht mehr zum Arzt gegangen und dann kann der Arzt auch nichts mehr berichten.
Auf jeden Fall schreiben die dann in diesem Protokoll auch, die Corona-Schutzimpfung bietet nach wie vor einen wirksamen Schutz vor einem schweren Verlauf. Was halt nicht stimmt, weil Comirnaty wird zur aktiven Immunisierung von Personen ab 16 Jahren zur Vorbeugung von Covid-19 durch SARS-CoV-Virus angewendet. Also
spätestens ab dann war es alles, jeder Einsatz Off-Label-Use und hätte von der Krankenkasse bei jedem Fall einzeln genehmigt werden müssen.
Also Vorbeugung, aktive Immunisierung, du sollst es gar nicht erst kriegen. Das widerspricht dem verhindert schweren Verlauf. Dafür ist es nicht zugelassen. Anwendungsgebiet ist da nichts, verhindert schweren Verlauf. Das kann man angucken bei der EU. Das Ding ist ja noch online. Stimmt, steht übrigens bei allen den Impfstoffen drin. Nichts mit schweren Verlauf verhindern.
Ja, zum Glück steht ja jetzt mittlerweile auch drin, dass es tödlich sein kann.
Genau. Bei immungesunden Personen unter 70 Jahren ist eine vierte Impfung nicht erforderlich, da kaum erhöhte Immunitätsparameter wie Antikörper nachzuweisen sind. Aha. Warum wurde die dann irgendwann empfohlen?
Ach ja, die Laborärzte hatten am Ärzteblatt am 31.08.2021 veröffentlicht, dass vor jeder weiteren Impfung eigentlich dieser Baustatus, der Antikörperstatus, abgefragt werden sollte. Und wenn dieser höher sei als 1000, sollte von einer weiteren Impfung abgesehen werden. Steht im Ärzteblatt.
Aber jetzt schreiben wir doch, dass auf alle Fälle die alten Leute weiterhin sich spritzen lassen sollen.
Ja, und lustig ist auch, Wirkung der vierten Impfung durch nicht einfach messbare mukosomale Immunität nach wie vor schwierig. Also die reden was von Übertragungsschutz immer mal wieder und die können aber die mukosale Immunität gar nicht richtig nachweisen. Also es ist immer noch schwierig.
Das ist die Oberflächenimmunität auf der Schleimhaut.
Genau. Genau. Also das braucht man ja doch für einen Übertragungsschutz, oder?
Da wird normalerweise abgewehrt.
Ja, aber wenn Sie es nicht messen können, wovon haben Sie dann die 2 Jahre davor gelabert?
Von irgendwas, was Sie im Blut dann gefunden haben.
Ja, eben. Und aber das steht ja im Prinzip alles schon in den Protokollen drin, ne?
Ja.
Antikörperstatus, Immunität, Nachweis schwierig und wir können mukosomale Immunität nicht messen. Ja. Und nach den Ergebnissen irgendeiner Studie, die geschwärzt wurde, beschäftigt die Corona-Pandemie die Bevölkerung zunehmend weniger. Ups. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit der Pandemie. Wie kann das nur sein? Wir müssen die Leute wieder irgendwie beschäftigen. Auf jeden Fall sanken die Behandlungskapazitäten und das lag nicht daran, dass es mehr Patienten gäbe, sondern an fehlendem Personal. Das sind wir am 28.06.
Das lag auch daran, weil sie ihre Betten geschlossen haben, damit sie 75% Belegungsgrad erreichen und ihre Gelder kriegen.
Es zeigt sich außerdem, dass 29 Tage nach einer Boosterimpfung noch hohe Antikörpertiter gegen das Wildtyp-Virus vorhanden sind, das es zu dem Zeitpunkt nicht mehr gab. Also es bringt einem ja gar nichts. Die hohen Antikörpertiter gegen Wuhan 1, ja, sehr schön.
Der Körper hat Ressourcen aufgewendet, die ihm für andere Sachen fehlten, um gegen etwas zu impfen, was es nicht mehr gab.
Evidenz für eine zweite Boosterimpfung für unter 70-Jährige relativ gering. Myokarditis-Risiko bei jungen Patienten gab es keine validen Aussagen. Es sieht mittlerweile echt anders aus. Außerdem hat das israelische Gesundheitsministerium gewarnt, schon Anfang 21 oder 22, dass das bei Myokarditis und jungen Leuten ein echtes Problem sein könnte. Aber das.
Und es steht jetzt im Beipackzettel.
Ja. Aber nein, das sind keine validen Aussagen. Im Gegensatz zu Long-Covid, ne? Nur weil man dafür keine validen Aussagen hat, heißt es nicht, dass es Long-Covid nicht gibt. Also hier müsste man mit zweierlei Maß. Ah, Paxlovid. Die haben sich dann als Dealer betätigt. Die Gabe von Paxlovid und Evoshield findet sehr schleppend bis gar nicht statt, obwohl Todesfälle damit verhindert werden könnten. Nein, es sollte dringend mit Interessenvertretern gesprochen werden. Was mischt sich das Kanzleramt ein oder was empfiehlt es da irgendwie, welche Medikamente vergeben werden sollten? Die sind keine Pharmareferenten. Ich wüsste nicht, dass sie eine entsprechende Freigabe hätten, dass sie das überhaupt dürfen.
Das läuft nach Förderung des Wirtschaftsstandorts, Pharma-Standorts Deutschland.
Ja klar, aber letztendlich haben diese Medikamente, Pfizers eigene Studie hat gezeigt, Paxlovid war total nutzlos. Ja? Das Zeug hat nicht funktioniert. Deswegen haben es die Ärzte auch nicht eingesetzt, weil die der Meinung waren, das Zeug funktioniert nicht. Ne? Bisher stehen 1 Million Dosen Paxlovid zur Verfügung, davon wurden 30.000 verwendet. Insgesamt wird es zu wenig eingesetzt, da die erste Schaft aufgrund möglicher Wechselwirkungen sehr zurückhaltend reagiert. Da haben sie noch normal reagiert, ne?
Haben sie mal wieder normal reagiert?
Ja. Letztendlich mussten sie 420.000 Packungen vernichten.
Millionen Schaden?
Ja. Und
ach ja, wieder teurer als momentan die Aufklärung, die ich vorhin erwähnt habe, wäre.
Aus den Serumkörpern gegen Virusisolate ergibt sich derzeit die Hypothese, dass die Dominanz von Omikron-Nachfolgerlinien durch die vorige Durchseuchung der Bevölkerung gebannt werden könnte. Ah, plötzlich reden Sie von Durchseuchung, ne? Wie verträgt sich Durchseuchung mit Impfung?
Tja, ist überflüssig, die Impfung. Von Kreuzimmunität sprechen die überhaupt nicht.
Ja, es kommen ja auch hier noch ein paar lustige Sachen. Also die widersprechen sich innerhalb ihrer Protokolle selbst. Das ist ganz lustig, ne?
Ja.
Positiv wird die Impfempfehlung der STIKO für von über 60-Jährigen zur zweiten Boosterimpfung bewertet. Wir hatten noch ganz vorher, dass es da keinen Beleg gibt, dass das was bringt.
Bis 70 Jahre nicht empfohlen werden sollte. War doch da gerade eben, hattest du den Artikel, bis 70 ja. Jahre Blödsinn.
Und für die Dauer von 28 Tagen nach einer frischen Impfung liegt zudem ein guter Schutz vor Infektionen vor. Für 28 Tage.
Aha.
Absurd. Aber dafür ein Leben lang eventuell für Nebenwirkungen.
Die Stellungnahme soll alle antiviralen Medikamente von Covid-19 gleichermaßen berücksichtigen und nachhaltige Konzepte anzeigen, die gegebenenfalls auch auf Influenza-Erkrankungen ausweitbar werden. Also ich würde jetzt Zink erwarten, ne? RNA-Virus, Zink. Nein, Molnupiravir und Paxlovid und Remdesivir sind da drin. Zink, Vitamin D, Vitamin C wird komplett ignoriert.
CBD?
Ja, es gibt haufenweise.
Also wir hatten ja vorher Naturheilstoffe, ne?
Quercetin. Naja, von den Mitgliedern des Expertinnenrats wird die Investition in die Weiterentwicklung insbesondere Forschung bezüglich nasaler transmissionsresultierender Impfstoffe an die Bundesregierung adressiert. Nasenspray müsste für alle 3 Monate verwendet werden.
Es wird jetzt ja gerade getestet bei Kindern, habe ich gehört, in Innsbruck an freiwilligen Kindern. Da ist eine Serie aufgelegt. Ich weiß nicht, was das für ein sogenannter Impfstoff ist, ob die da schon mRNA, der ja in der Entwicklung ist, testen oder ob die da noch herkömmliche...
Es gab auch Versuche mit Exosomen, mit Spike-Proteinen aus Lungenzellkultur.
Ja.
Vielleicht ist es auch sowas.
Wie können Kinder eigentlich freiwillig sein, wenn sie nicht geschäftsfähig sind?
Ja, das müssen die Eltern zustimmen.
Ja, sie wurden gefreiwilligt. Bundesminister Lauterbach ist ja der Meinung, also voraussichtlich werden beide Impfstofflinien ein ordentliches Zulassungsverfahren bei der EMA durchlaufen, wobei beide Impfstoffe im Hinblick auf ihre Nebenwirkungen sichere Impfstoffe sind. Er setzt also die ordentliche Zulassung mit Sicherheit gleich. Hat ja bei Vioxx auch super funktioniert, oder?
Hatte die EMA nicht geschrieben, GMP nicht bestanden?
Ja.
Und ist GMP nicht für eine ordentliche Zulassung erforderlich?
Das ist eine bedingte Zulassung. Aber wenn etwas dann nicht mehr bedingt
ist. Aber steht dir was mit ordentlich? Ne?
Genau, und dann, wenn etwas ordentlich von der EMA zugelassen ist, ist es auch sicher.
Lobotomie gab es auch einen Nobelpreis für?
Ja, genau, war auch total sicher. Also so denkt Herr Lauterbach anscheinend. Und wahrscheinlich keine STIKO-Empfehlung für die angepassten Impfstoffe veröffentlicht, bevor dieser Markt erhältlich sind. Was ja auch sinnvoll ist, weil man hat ja keine Daten. Die wurden ja erst dann parallel, weil es ja eine Plattformtechnologie ist, werden ja auch Grippeimpfstoffe ohne Wirksamkeitsdaten auf den Markt gebracht. Die werden ja erst im Nachhinein bestimmt, ne?
Oh ja, die allgemeine Statistik dazu sieht sehr negativ aus.
Ja, irgendwie 40% oder sowas, ne?
Ja, eher ins Negative wirklich, also schlechter.
Ja, man kann sich auch mehr infizieren. Ne? Dann haben sie schwarze Pädagogik betrieben. Also wir wissen, 80% der Jugendlichen waren immun. Und man möchte jetzt jüngere Personen, also die dritte Zielgruppe jüngerer Personen, soll durch einen Furchtappell zur Aufklärung der Folgen einer Long-Covid-Infektion sensibilisiert werden.
So,
also abgesehen, dass Long-Covid eine Folge einer Infektion ist und das hier keinen Sinn ergibt,
Es ist die Folge eines positiven PCR-Tests.
Ja, wie auch immer. Es gibt ja keine validen Belege, dass es Long-Covid überhaupt gibt, laut deren eigenen Protokollen.
Ja.
Das heißt, sie haben keinen Beleg dafür und wollen aber jüngere Menschen mit einem Furchtappell, mit einer Krankheit, für die sie eigentlich gar weder eine Definition noch irgendwas haben und auch keine valide Daten in die Spritze treiben.
Also nochmal, was ich daran das Perverseste finde, ist diesen Euphemismus Furchtappell. Zu gut Deutsch, sie machen euch Angst, damit ihr es tut, über einen Sachverhalt, den es nicht gibt.
Ja. Das steht in den Protokollen auch so drin, das fand der Expertenrat nicht so lustig. Also das haben sie dann kritisiert, immerhin etwas. Und dann kamen ja auch die Studien raus, dass die Impfungen Long-Covid nicht reduziert haben. Also es war dann auch noch fachlich falsch. Genau, also der Infektionsschutz vor BA5 ist schwer zu prognostizieren, da nicht bekannt ist, beziehungsweise nicht gemessen wird, wie viele Antikörper auf der mukosomalen Oberfläche vorhanden sind.
Immer noch nicht.
Immer noch nicht. Wir sind hier am 27.09.22. Insgesamt gibt es jedoch ein niedriges Evidenzniveau zu immunologischen Aspekten der Immunität, die vor Ansteckung schützt. Niedriges Evidenzniveau. Neutralisierende Antikörper sind nur ein Teil der Immunität, die durch nicht neutralisierende Antikörper T-Zellen bei der Immunantwort gegen das Spike-Protein ergänzt wird. Sie haben die T-Zellen entdeckt. Yay! Hat auch nur ungefähr 2 Jahre gedauert.
Aber sie haben sie entdeckt, das ist nachweisbar.
Es ist so peinlich, sich das alles anzuhören. Das ist so schrecklich.
Ja, es ist lustig, oder? Richtig schönes Fremdschämen, oder?
Ich kriege so langsam, weiß nicht, komische Gefühle mehr. Ich weiß nicht, wie lange wollt ihr diese beschämende Geschichte denn noch jetzt weiter?
Ich glaube, wir sind relativ gut durch. Ne? Also es kommen noch ein paar ganz peinliche Sachen.
Aber es ist ja schon wirklich erschütternd, also wenn man sich das anschaut, also was da für Schicksale dranhängen, ja, an diesen Entscheidungen, die da getriggert worden sind.
Dabei waren da so schlaue Leute dabei, wie Herr Steg und Herr Drosten und lauter wirklich alles Berater des Kanzleramtes. Also wirklich, man muss sich doch, ja, das ist wirklich erstaunlich.
Und da kommt noch ein echter Klopfer, also ist noch relativ harmlos, da kommt noch ein echter Klopfer. Weiterhin eine sehr gute Bindung an ACE2-Rezeptor. Und bei dreifach Geimpften keine gute Neutralisation. Der Impfstoff ist bei Mausdaten irgendwie besser.
Gott.
Ups.
Dann sollte man doch lieber Mäuse impfen.
Und dann gibt es halt ein schönes Paper, das hat dann Stephen McKay auch getwittert. Falsches Antigen, ihr hättet eigentlich das N nehmen müssen, das war immer besser als S. Ihr hättet Nukleokapsid nehmen müssen. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt dringlich, bis dato nicht erlebte Belastung der Personalsituation durch Personalmangel im Gesundheitssystem, woran das wohl liegen könnte. Waren die nicht alle geimpft? Und Krankenhauspersonal zeigt sich erneut eine Zunahme von Covid-19-Infektionen beim Personal. Ich dachte, die waren alle durchgeimpft, oder?
Sag mal, wie viele Milliarden ist momentan eigentlich dieses aktuelle Haushaltsloch, was wir haben? Und der Haushalt, der im Prinzip übervortragt mit den Corona-Maßnahmen schon soweit geschreddert wurde. Ich meine, ich finde diesen Euphemismus so geil, aus Schulden Sondervermögen zu machen.
Ja, ungefähr haben sie das ja auch gemacht. Auf jeden Fall sind sie der Meinung, dass es in vitro konstruiert wurde, ist widerlegt und das unfreiwillige Heraustragen kann nicht ausgeschlossen werden. Also, naja. Auf jeden Fall Kommunikation für das Maskentragen als Schutz gegen Influenza wollen sie klar und konsistent über alle staatlichen Ebenen und Akteure verbreiten. Das Problem ist, wenn man sich dieses WHO-Dokument anguckt von 19, steht da drin, dass es keine Evidenz bei Masken gegen Influenza gibt. Also sie ignorieren sogar die Evidenz der WHO. So clever waren sie in unserem Kanzleramt.
Das hatte Tom Jefferson von Cochrane schon vor 10 oder 10, 20 Jahre vorher herausgefunden.
Ja klar, aber hier steht jetzt im Kanzleramtsprotokoll, dass sie jetzt kommunizieren wollen, dass das Zeug gegen Influenza hilft.
Also das kann ja nicht funktionieren von der Größe her und das Schönste ist eben, wie gesagt, der Widerspruch gegen den sie immer so weit im Vordergrund spielen, selbst gegen die WHO. Und von dem Haufen halte ich auch nur bedingt was.
Also sie widersprechen sogar dem bisschen, was die WHO noch an Evidenz hat. Ne? Auf jeden Fall wollen sie jetzt Zielgruppe wie Frauen in gebärfähigem Alter eingehen. Also das ist auch eine politische Entscheidung, weil Evidenz gibt es dazu nicht.
Stichwort Plazenta geht und Impfung.
Mhm. Naja, auf jeden Fall bezüglich der Immunität zeigt sich ein Imprinting der Zellen. Ups. Demnach verliert der menschliche Körper zwar im Laufe der Zeit seinen Krankheitsschutz, jedoch sind noch genügend T-Zellen vorhanden, die vor einer schweren Krankheitslust schützen. Antikörper sind circa 1 bis 1,5 Jahre vorhanden. Warum war der Immunität, der genesene Zustand nur 6 Monate und warum durfte man keine T-Zellen messen?
Und warum war die Zulassung für ein Präparat, was sich 3 bis 5 Jahre mindestens schützen sollte?
Also Sie wissen spätestens am 22.11.22, dass Antikörper 1 bis 1,5 Jahre wahrscheinlich bei natürlicher Infektion vorhalten würden und eigentlich die T-Zellen die Arbeit machen. Aber dennoch, lass dich impfen. Genau, Long-Covid-Erkrankung revisited. Es ist ein großes volkswirtschaftliches Problem. Unfallversicherer melden Verdreifachung von Berufskrankheiten im Vergleich von 2020 auf 2022. Weil das wohl kommt. Also sie wussten, da gibt es da jetzt ein Problem.
Die Krankenstände momentan sind explodiert. Die Kosten also, für die Unternehmen sind untragbar, weil sie die Ausfälle ja irgendwie auch...
In etwa das, was Edward Dowd zu dem Zeitpunkt auch von den Versicherern in den USA gezeigt hat, ne?
Ja. Mhm. Das ist ja spannend, weil das, wenn man, ja, ist man im Krankenhaus arbeitet und sich da Kontakt hatte mit jemand, der positiv PCR-Test hatte, und dann hat man selber einen positiven PCR-Test, dann ist es ein Unfall, ein Berufsunfall. Und wenn man dann Long-Covid entwickelt, dann wird es eine Berufskrankheit. Das ist ja toll, das macht alles der PCR-Test, das ist wahnsinnig. Da kann man eine Berufsunfähigkeitsrente kriegen. Nicht durch einen positiven PCR-Test. Das ist ja geil.
Naja, auf die Berufsunfähigkeitsrente würde ich mich nicht verlassen, weil wir haben es ja hier mit einem Stoff eigentlich von OEB 5 zu tun. Und wo war da die BG? Wo waren da die Gewerkschaften? Als mit einem Gefahrenstoff so umgegangen worden ist, dass er damit alle Leute gefährdet hat. Und ja, dieser Gefahrenstoff...
Die müssen ja nur irgendwelche Beschwerden haben, die an der Long-Covid fallen. Es waren über 100 verschiedene Symptome. Und die hatten einen positiven PCR-Test. Dann haben sie Long-Covid.
Ja, die wollen jetzt einen Marker für Long-Covid, als IL-8 wollen sie den als potenziellen Marker. Und die Pharmaindustrie soll sich vermehrt einsetzen und dass die pharmazeutische Industrie Konzepte für Therapiestudien mit Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt.
Ja.
Also die, die es angezettelt haben, sollen es jetzt auch wieder lösen. Antikörpertests als Indikationsmarker für Boosterimpfung werden in der Breite wegen schlechter Operationalisierbarkeit der Grenzwerte abgelehnt. Das hatten aber die Laborärzte vorgeschlagen, weil es irgendwie nicht so wirklich toll ist, auf eine Immunität drauf zu impfen, aber...
Das war aber am 31.08.21. Wir sind jetzt in 22. Und du weißt doch, vielleicht hat es bis dahin vergessen gehabt.
Ah ja, stimmt. Aber es ist wegen schlechter Operationalisierbarkeit. Es ist uns zu umständlich, die Leute 15 Minuten zu messen mit einem Schnelltest, ob wir da drauf impfen sollen. Einfach impfen, das ist einfacher, das geht schneller, das kann man in Serie machen, ne?
Ist billiger.
Ja. Teile der Bevölkerung erwarten eine kritische Auseinandersetzung der Politik mit den Corona-Entscheidungen. Das wussten sie am 12.12.22. Für Deutschland lässt sich feststellen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien für individuelle Befolgung von Vorsicht, die individuelle Verfolgung von Vorsichtsmaßnahmen schwächt. Gepaart mit niedrigem Vertrauen in politische Institutionen entsteht ein sich gegenseitig bestätigender Automatismus im Sinne einer Abwärtsspirale. Ich glaube, wir gehören da alle dazu, die gerade hier anwesend sind, oder?
Ja, ich meine, 16 Jahre Merkel und dann noch das hier, also CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne. Oh, ich würde sagen, Systemversagen.
Ja, auf jeden Fall 24.01. und 23. merken Sie, die Übersterblichkeit im letzten Quartal 22 ist mit großer Wahrscheinlichkeit multifaktoriell. Also Sie wissen, wir haben Übersterblichkeit. Ja, woran es liegt? Ja, dazu zählen SARS-CoV-2, RSV-Influenza-Infektionswellen. Auch begleitet von bakteriellen Superinfektionen. Also alles außer der Impfung.
Also
eine Übersterblichkeit ist immer multifaktoriell.
Ja, aber die Faktoren, die Sie aufzählen, lassen das aus, was es wirklich wahrscheinlich teilweise ist, ne?
Ja, und wann bin ich gegen Bakterien und andere Sachen besonders empfindlich, wenn mein Immunsystem gerade gestört bis zerstört wurde?
Naja, auf jeden Fall verstärkte Kommunikation in die Ärzteschaft hinein scheint geboten, da in Fachkreisen als wirkungslos wahrgenommen wird. Ich vermute, die nennen Paxlovid. Das haben sie ja versucht, allen anzudrehen, wollte keiner und die haben halt gemerkt, dass es nicht wirkt, genau wie Pfizer das dann auch bestätigt hat. Mhm. Auf jeden Fall wollten sie einen gesamtgesellschaftlichen Lessons-Learn-Prozess strukturieren und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Pandemie zu befruchten. Ich glaube, das haben sie jetzt abgeschafft, weil sie sich nicht auf das Verfahren einigen konnten.
Und jetzt kommen wir langsam mal rein.
Wir hatten das ja, Lessons learned. Am Anfang fand es alle toll. Man soll ja nach einem Projekt beurteilen, wie es gelaufen ist. Eine abschließende Lessons learned Stellungnahme wird von den meisten Mitgliedern und auch von BM Lauterbach abgelehnt.
Ich will nicht lernen. Ich will nicht für die Zukunft bereiter sein, damit Fehler vermieden werden. Kann ich nicht verstehen.
Ich glaube, so ist das nicht. Ich glaube, die haben einfach gesehen, dass sie da nur Unsinn produzieren können, der so offensichtlich ist, dass sie lieber gar nichts produzieren.
Mhm. Mit der Pandemie ging allerdings die Pflegekapazität aufgrund Personalausfalls bis zu 25% zurück. Das scheint eine ziemlich große Krankenquote jetzt bei den Geimpften zu sein. Das ist richtig lustig. Da wird jetzt Wolfgang Spaß haben. Derzeitig schützen die Impfungen weiterhin gut vor schweren Erkrankungen und Tod. S2-Immunität. Da die bisherigen Mutationen im Spike inklusive Omikron fast ausschließlich die vordere Domäne betreffen, bleibt die Immunität gegen die hintere Domäne davon unbeeinträchtigt weiterhin bestehen. Wo steckt die hintere Domäne beim Virus denn drinnen?
Wo ist vorne und hinten beim Virus?
Also, naja, also die S1-Immunität ist die RBD, die Receptor Binding Site. Hm. S2 ist das, was im Kapsid drin steckt.
Also das, wo du beim Virus du normalerweise nicht rankommst, weil es eben mit dem Gesamtbereich verbreitet ist, sondern das Spike hat ja eine Ausrichtung vorne, hinten. Hinten beim natürlichen Spike ist jetzt mal an dem Viruskörper dran. Vorne ist das, was das Immunsystem im Normalfall nur zu sehen bekommt. Es sei denn, wir haben freies Spike.
Ja, aber jetzt haben wir hier die S2-Domäne, haben wir keine Immunität mehr. Aber noch gegen die S1 haben wir keine Immunität mehr. Also das, wo das Immunsystem hinkommt. Aber hinten das, was im Virus steckt, das wird es noch erkennen.
So, heißt also, dass dadurch eben überhaupt eine Immunität gegen S2 gebildet wird, wo wir nicht wissen, wo das ist und wo das vielleicht sonst noch vorkommt im Körper und dementsprechend vielleicht auch an anderen Rezeptoren oder anderen Bestandteilen unseres Körpers einfach willkürlich der Körper sozusagen eine Autoimmunerkrankung entwickeln könnte.
Also das Ding kann nicht mehr gegen Infektion schützen, weil da bräuchte man eine S1-Immunität gegen die RBD, ne? Und das steht da drin, das wissen die. Und deswegen impfen wir weiter drauf, weil wir dadurch mehr S2-Immunität haben oder so, keine Ahnung.
Also mehr Autoimmunerkrankung provozieren.
Das ist so, das fand ich so den richtigen Klopfer, ne? Ja, hätte eigentlich auffallen müssen, dass sie da irgendwie ein Problem haben. Die Bewertung der Pandemiesituation in der Rückschau ist demnach sehr subjektiv und oft stark verzerrt. Auf dieser Basis findet derzeitig die Diskussion über die Wirksamkeit und Angemessenheit der Corona-Maßnahmen statt. Es entsteht aus dieser Polarisierung ein Aggressionspotenzial. Studiendaten über Fallzahlen, den jeweils damaligen Informationsstand oder die Wahrnehmung der Situation durch die Bevölkerung konnten helfen, die Diskussion zu versachlichen.
Vielleicht war es das, was du gerade gespürt hast, Wolfgang, ein Aggressionspotenzial. Ich spüre es jedenfalls bei mir.
Uli, aber schön ist ja auch da hier eine starke Überzeugung, geht nochmal kurz zurück, eine starke Überzeugung vom eigenen Impfstatus geht mit einer starken Erinnerungsverzerrung einher, sowohl für Geimpfte wie Ungeimpfte. Was soll denn das? Also ich meine, ich bin überzeugt von meinem Impfstatus, also die sprachliche, ich meine, Formulierung ist merkwürdig. Was Sie wahrscheinlich gemeint haben, ist eine starke Identifizierung mit dem Impfstatus, ja, ob ich geimpft bin oder nicht. Aber warum sollen da automatisch starke Erinnerungsverzerrungen einhergehen? Das ist schon sonderbar.
Weil das Produkt ins Hirn geht und zur Demenz führt?
Was auch mittlerweile nachgewiesen ist, wir haben Plazenta, Bluthirnschranke und wir haben die ersten schweren Fälle, wo eventuell sogar das Embryonenschutzgesetz verletzt worden ist. Er war geimpft, sie ungeimpft.
Kennt das Spike-Produzent.
Drei Schwangerschaften, zwei haben nicht geklappt. Dritte Schwangerschaft musste früher geholt werden, weil das Kind im Mutterleib angefangen hat, Spikes zu produzieren.
Ich finde es ziemlich abenteuerlich, wenn man biochemische Details benutzen muss, um jemanden zu überführen, dass er die Unwahrheit gesagt hat.
Also mit meiner letzten Mail hatte ich Sie um eine Mitteilung gebeten, ob wir eine abschließende Lessons-Learned-Stellungnahme entwerfen wollen. Auf die Anfrage haben 10 Mitglieder der Kommission geantwortet. Davon waren 8 eher gegen eine Stellungnahme und 2 dafür. So viel zum Anfang. Am Anfang wollten alle eine Lessons Learned. Jetzt lieber
nein. Totschweigen nennt man das.
Die haben selbst gemerkt, die sind doch nicht so doof. Die haben gemerkt, dass das peinlich würde.
Irgendjemand hat es erneut vorgeschlagen. Da nervt jemand, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Genau. Die Arbeit des Corona-Expertenrats hat wesentlich zum erfolgreichen Pandemie-Management beigetragen.
Ja.
Was war das gerade mit den geschwärzten Stellen?
Aktuelle Diskussion zum Ursprung von SARS-CoV-2, da schwärzen sie immer noch. Mhm. Die Herkunft kann nicht eindeutig festgestellt werden. Bisherige Sequenzierung von Genmaterial von Wildtieren lassen sich hier auch keine Rückschlüsse. Also es gibt kein natürliches Reservoir.
Was dann eher dem entspricht, was Wolfgang vorhin gesagt hat. Wir wissen nicht, wann, wer oder woher es kommt. Und ohne den Test wären wir nie drüber gestolpert.
Derzeitig gibt es Anzeichen, die darauf hindeuten, dass zeitgleich 2 verschiedene Stämme im Herbst 19 auftraten.
Wunderbar. Einer, der schon da war und einen im Computer.
Möglicherweise. Auf jeden Fall, das war ein absolut tolles Projekt und der Expertenrat hat wesentlich zum erfolgreichen Pandemie-Management einer nicht existenten Pandemie beigetragen.
Also die Panikmaßnahme funktionierte. Das Gehorsamsprinzip wurde eingehalten. Die Mechanismen, die wir vielleicht, wenn alle Sachen nur noch ein Ziel denken, wo so wurde früher, glaube ich, wenn alle Sachen nur dem Interesse des Staates dienen, so war, glaube ich, früher Faschismus definiert, sind super gut, der Lockstep hat funktioniert, allerdings das Schadenbild in der Bevölkerung bleibt.
Also dieses, was da jetzt steht, nicht? Dieses
Angebot. Gründungsmotivation.
Wissenschaftliche Beratung und politische Entscheidungen müssen voneinander getrennt bleiben. Das könnte man gleich umschreiben als einen Antrag zur Gesetzesänderung für das Gesetz zur Auflösung des Bundesgesundheitsamtes damals. Das hat Seehofer gemacht. Da hat er nämlich dann die Rechtsaufsicht weggelassen, hat die Fachaufsicht draus gemacht. Seitdem ist da eine Fachaufsicht des Ministeriums über die wissenschaftliche Arbeit. Das heißt, dass die Politik bestimmen kann, welche Aussagen die Fachbehörde macht. Und das ist hier, das sieht ja so aus, als wenn Sie das hier deutlich wiedergeben, dass das gefährlich ist. Das müsste man eigentlich umsetzen in einen Gesetzesänderungsantrag, dass es nur eine Rechtsaufsicht über die Fachämter gibt und keine Fachaufsicht mehr.
Naja, und man müsste die Rechtsaufsicht dann auch so umdefinieren, dass die Staatsanwälte plötzlich nicht mehr dem Ministerium für Inneren weisungsgebunden sind.
Ja, das ist natürlich auch wichtig dabei, ja.
Genau, und was hat sich da so zusammengesetzt? Interdisziplinäres Gremium, ist ja schön. Virologie, Immunologie, Pneumologie, Pädiatrie, Modellierung, das war dann wahrscheinlich der Kaderali, Ethik, Praxis, Kommunikationswissenschaften, Psychologie. Was fehlt? Epidemiologie.
Darum ging es doch die ganze Zeit. Es war eine Epidemie.
Ja, genau. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, einen Epidemiologen in diesem Expertenrat zu haben?
Tja.
Genau, die Mitglieder hatten wir, die hatten auch eine Stellungnahme und da gab es ein schönes Dokument noch drin. Buschmann hat da nämlich eine Mail geschickt an dieses Team. Ne? Herr Buschmann freut sich schon auf einen Austausch mit dem Expertenrat am kommenden Mittwoch. Wie besprochen, habe ich auch explizit auf die Vertraulichkeit des Gremiums hingewiesen und etwas Erwartungsmanagement mit Blick darauf betrieben, was der Expertenrat sinnvollerweise dazu beitragen kann. Wir sollten zum einen die Vertraulichkeitsregeln unserer Gruppe deutlich machen. Also wenn wir Scheiße labern, wird es nie an die Öffentlichkeit kommen. Und was wollte Herr Buschmann wissen? Prüfung der Verfassungsmäßigkeit staatlicher Maßnahmen, was auch die Maßnahmen zum Schutz von Covid-19 erfassen kann und Fragen zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit bestimmter Schutzmaßnahmen gegen Covid-19. Das war am 2.2.22, da lief der Scheiß schon 2 Jahre.
Ja, und für die Leute nochmal als Reminder.
Er hatte eine Vorgängerin, die hätte es eigentlich vorher klären sollen, die Lamprecht. Ne? Das war die Omi und Rosa, die dann zum Militär ging, oder?
Richtig. Und man sollte vielleicht aber einfach begründen, womit wurde immer geworben von den Altparteiensystemen? Transparenz. Merkel war wenigstens so clever, hat von vornherein keine Transparenz gemacht und versucht, möglichst viel gar nicht erst zu dokumentieren. Und hier fordert der neue, machtwechselnde, transparenzauffordernde wieder dazu aus, die transparent auszuklammern und möglichst viel Vertraulichkeit walten zu lassen, damit sie zuerst entscheiden können und nicht die Bevölkerung informiert wird.
Aber Sie wissen, der Eingriff in die Grundrechte bedürfen eines legitimen Ziels.
Ja. Dieses legitime Ziel müssen wir dann uns ausdenken erstmal.
Altersbezogene Impfpflicht. Verfassungsrechtlich kann ein solcher staatlicher Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit jedoch nur gerechtfertigt sein, wenn mildere, ebenso effektive Alternativen ausgeschöpft worden sind oder gar keinen Erfolg versprechen.
Hatten wir schon von Zink, Vitamin D3, CBD und anderen pflanzlichen primären und Sekundärstoffen alleine von den Soft Skills her gesprochen?
Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist dies eine entscheidende Entwicklung, weil in diesem Fall schwerwiegende Maßnahmen, die im Moment noch flächendeckend bestehen, gegebenenfalls nicht mehr verhältnismäßig sind und nicht mehr aufrechterhalten werden dürfen. Es ist daher von großer Bedeutung zu wissen, wann ein endemischer Zustand erreicht ist oder erreicht worden ist, also im April 2020. Wir haben leider nicht die Antwort von diesem Expertenrat, weil es war halt vertraulich.
Ja, und kann man rausklagen. Das würde sich ja vielleicht
machen. Es sei denn, es wurde nur mündlich gemacht.
Eigentlich wären Sie aber verpflichtet gewesen, Protokolle zu führen.
Ja, das hätte eigentlich bei dem Protokoll dabei sein müssen vom Expertenrat.
Ja.
Es war wahrscheinlich kein Protokoll dabei. Es gilt die Regel der guten wissenschaftlichen Praxis beim Verfassen von Stellungnahmen. Sollte sie man sich auch mal angucken, weil das sind die DFG-Richtlinien, ne?
Ja, Code of Conduct. Das mal mit dem Aberkennen deiner Titel,
die Akkordien. Wenn man, also ich muss ja auf diese DFG-Regeln, auf den Code of Conduct schwören. Ich weiß nicht, wie es bei denen ist, aber da könnte man nochmal nachgucken, ob die sich an den Code of Conduct gehalten haben, ne? Die Namen sind ja bekannt und wir haben ja gesehen, die haben nur Grütze gelabert, ja, so was die da von sich gegeben haben. Hui, wir haben noch S2-Immunität, die total nutzt ist, aber sie haben ja noch T-Zellen, die man nicht messen durfte, weil sie nicht rechtssicher waren.
Mittlerweile müssten wir eigentlich überprüfen, welche angeblichen Immunitäten und dementsprechend auch die Immunerkrankungen dadurch entstanden sind. Alleine durch den Zweifachimpfstoff, wo dann wiederum Kreuzungen möglich sind. Und
gegen ja, und freie Spike-Hexameter und alles mögliche. Also wir können nur messen, was wir kennen. Wir können wahrscheinlich gar nicht mehr messen, wenn da Antikörper entstehen, für die wir gar keine Messverfahren haben.
Also kann ich das für mich zusammenfassen als Empfehlung an die Bevölkerung, lasst euch keine Nadel mehr präventiv in die Haut stecken.
Außer Magnesium-Sauerstofftherapie.
Das ist was anderes.
An gesunde Leute präventiv? Nee. Ich habe gesprochen von gesunden Leuten. Keine Nadel präventiv mehr in die Haut, überhaupt in den Körper.
Aber jetzt wissen wir, was das Kanzleramt wusste, was B.M. Lauterbach wusste. Er wollte keine Aufarbeitung, weil sie wussten, da steht Grütze drin. Ich meine, die Protokolle widersprechen sich von einem Protokoll zum nächsten in sich selbst.
Und durch die Übergabe können wir auch Rückschluss folgern, was vorher eben der Spar gewusst hat.
Aber das würde ja durchaus keinen Widerspruch zu den Äußerungen von Herrn Lauterbach bedeuten. Er hat sich auch laufend widersprochen, genau wie Herr Drosten auch. Also ist das kongruent, ein durchgängiger Widerspruch. Der Widerspruch war Methode, die ganze Zeit.
Naja, aber ich meine, eine Analyse im Sinne von Lessons learned und auch Empfehlungen für die Zukunft, der hätte ja nochmal was ganz anderes beinhaltet, als sich jetzt nur mit einem widersprüchlichen Protokoll da irgendwie auseinanderzusetzen. Die hätten ja richtig in die Tiefe gehen müssen und sagen, was ist denn wirklich alles schiefgelaufen? Und dann kann man ja ein paar Sachen rausziehen, dass sie schon erkannt haben, dass die Kinder da nicht ansteckend sind und so weiter. Aber zum Beispiel auch der Kram da, dass da immer noch auf die schwangeren Frauen losgegangen worden sind.
In deiner wahnsinnigen Gutmütigkeit und Großherzigkeit gehst du davon aus, dass wirklich was Gutes angestrebt wurde.
Nein, das tue ich gar nicht.
Dann muss es ja angeblich was Gutes gewesen sein, was man da mit uns vorhatte.
Ja, man müsste schauen, was das mit der Hera-Geschichte war, wie dieses Gremium und das Kanzleramt mit Hera verknüpft war, ob es da Anweisungen gab und was da lief. Ne?
Aber prinzipiell, es konnte nichts Gutes bei diesem gesamten Konzept entstehen. Und das ist ja dieser Schmankerl zum Schluss. Die haben wirklich Humor. Letztes Jahr gab es den Nobelpreis für die Entwicklung des sogenannten modifizierten RNA-Impfstoffes und der Zerfallsprodukte nach RNA logischerweise mal produziert. Und dieses Jahr gab es den Nobelpreis dafür, dass Zerfallsprodukte der RNA auch Gensequenzen an- und ausschalten können.
Ja, das nenne ich mal Humor. Ich habe deswegen mal das RKI angefragt. Und die haben mir geantwortet, wo haben wir hier meine Anfrage, muss ich gerade mal suchen. Ich habe ziemlich viele Anfragen mittlerweile. FRNAI, nein. Okay. Ah, da habe ich hier Antwortschreiben geschwärzt. Können wir uns mal angucken. Untergeladen. Share Screen. Dann habe ich nämlich, weil es da den Nobelpreis gab, habe ich mal beim Paul-Ehrlich-Institut angefragt und echt eine schnelle Antwort gekriegt. Das ist bei denen eher selten. Bitte senden Sie mir die vorliegenden präklinischen Studiendaten der Covid-Impfung von BioNTech Moderna zu, die sich mit den Aspekten der Mikro-RNA und RNA-Interference-Wirkung von Bruchstücken der Produkte befassen. Also Daten zu potenziellen Mikro-RNA-Effekten, potenziellen Onkomie-Effekten und potenziellen RNAi-Effekten, also RNA-Interference-Effekten. Und die Antwort des Paul-Ehrlich-Instituts ist, uns liegen keine amtlichen Informationen vor, die von ihm gewünschten Inhalte adressieren.
Ach ja, der Nobelpreis wurde dafür vergeben, für Wissen, was 1982 bis Anfang der 90er Jahre entstand. Da wussten sie schon, dass diese Sache potenziell wirklich nach dem Zufallsprinzip
Gene an- und abschaltet.
Also gefährlich sein kann.
Und sie haben es nicht geprüft. Also ich kannte die Antwort schon, die kennen wir aus Australien. Das hat jemand schon 22 gefragt. Aber damals hat noch kaum einer verstanden, was diese Anfrage bedeutet. Mit dem Nobelpreis hat die natürlich ein ganz anderes Gewicht. Mhm. Die Behauptung der EMA war nämlich, oh, so Schnipsel, die machen doch keine Proteine und sind daher harmlos. Und alle, die so ein bisschen Ahnung von RNAi hatten, dachten sich nur, oh, das ist ein Scherz, oder?
Gewagte Hypothese.
Ja, gewagte Hypothese. Und da es jetzt dafür einen Nobelpreis gibt, kommen sie da auch nicht wieder raus.
Ist das ein Wahnsinn. Also Wolfgang, ich wollte gerade noch mal sagen, weißt du, was ich vorhin meinte, die hätten sich ja damit auseinandersetzen müssen, was da alles schiefgelaufen ist. Also die hätten ja wirklich ein ehrliches Produkt zustande bringen müssen, eine ehrliche Stellungnahme. Und dazu waren sie offenbar nicht bereit. Da wollte man sich nicht offiziell die Finger dran verbrennen. Deshalb hat man gesagt, lieber da die Finger weglassen von, weil die Peinlichkeit wäre zu groß gewesen, beziehungsweise auch natürlich eine letztlich wahrscheinlich Haftbarkeit, ja, oder eine persönliche Verstrickung in dieses ganze Ding, eine greifbare, sichtbare. Sie wird ja hier erkennbar, aber trotzdem wäre es natürlich noch viel, viel massiver gewesen. Wahrscheinlich hätten die sich alle gedacht und gewünscht, wie die Oma in Rosa, die dann zum Militär gegangen ist, dass sie sich da irgendwie aus der Verantwortung stehlen können und dann einfach abdampfen, ja.
Also so gesehen, Buschmann hat sauber gearbeitet. Er hat diese Fragen gestellt, die eigentlich seine Vorgängerin hätte klären sollen. Entweder es gab keine ordentliche Übergabe oder die Fragen waren davor nicht geklärt worden.
Ein Widerspruch, Schatz. Buschmann hat zumindest bei der Übergabe eine saubere Abfrage dessen gemacht, was man klären müsste. Sauber gearbeitet im weiteren Verlauf würde ich dir gerne widersprechen wollen.
Die Wissenschaftler, die da beschäftigt wurden, die haben sich, die sind innerhalb eines Konstruktes tätig geworden, wo auch irgendwelche, eine Basis fehlte für deren Forschung und für Vergleiche. Das Ganze ist so, als wenn man Forscher einsetzt, um ein Märchen aufzuklären. Und das kann man vielleicht psychologisch machen oder wirtschaftlich machen, wem das genutzt hat oder sowas. Aber das Ganze wird ja jetzt immer versucht, auf mikrobiologischer Ebene, auf biomolekularer Ebene, überall werden Erklärungsversuche gemacht. Aber dieses ganze Gebäude, das war ein Märchen. Und da ist wissenschaftliche Erforschung oder Analysen in einem solchen Konstrukt, die müssen zu Widersprüchen führen. Deshalb eigentlich, ja, die Zusammenfassung ist, sie haben uns belogen, fertig.
Also wie diese Menschen gedacht haben, findet man vielleicht auch in diesem Buch, das muss ich mir mal in Ruhe durchlesen, sieht man schlecht. Das nennt sich Covid Reference, das gibt es auch als Online-Variante, covidreference.com. Und da haben sie ihre Sichtweise auf die Pandemie und was man wusste, archiviert bis irgendwie Ende 22. Das ist also einmal eingefrorener Wissensstand der Pandemiker und der Gläubigen. Was ist, spiegelt halt so, ne?
Dieses, ja, musst du irgendwie jetzt haben, jetzt zu sehen.
Genau, also ich habe mir aus Sicherheitsgründen meine Printversion geholt.
Weil momentan werden ja sehr viele Server von irgendwelchen Daten bereinigt.
Genau. Und das ist einmal ein eingefrorener Zustand, was die bis zu einer bestimmten Zeit an wissenschaftlichen Publikationen hatten und geglaubt haben. Da muss man sich halt irgendwann mal durcharbeiten. Und dann kann man auch schauen, wie sie in ihrer Blase gedacht haben, möglicherweise. Ja? Da sind ja da auch ganz viele diese gefälschten Studien drin, mit Bias und so weiter. Da müsste man dann irgendjemand da mal drüber gucken.
Also sei es wie es ist, vom Wissensstand her müssen wir eigentlich nur noch unterscheiden, ob wir von Vollidioten regiert werden, was ich nicht gerne möchte, oder von böswilligen Menschen, weil bösgläubig haben wir sie durch die Einreichung unserer Informationen, unserer Analysen, auch damals des Impfstoffs und sowas alles, früh genug gemacht. Und sie können nicht dementieren, dass sie es nicht besser wussten, was ja auch aus den Kanzlerakten hervorgeht.
Erschreckend. Also gut, dass ihr das jetzt auch wieder so genau angeschaut habt. Und dass wir
die Anwälte vielleicht auch mal nutzen, weil diese Kanzlerprotokolle hat bisher noch keiner verwendet, weil die Welt, oder wer hat es, glaube ich, rausgeklagt hat, oder die Zeit, ach, diese Zeitung, die es halt rausgeklagt hat, die haben den ATA hinter der Paywall und zweitens total verhunzt. Also die sind auf diese Aspekte alle nicht eingegangen. Entweder die haben die Protokolle nicht verstanden oder wer auch immer sie sich angeguckt hat, oder sie wollten Whitewashing betreiben, damit keiner sich die Protokolle weiter anguckt, nach dem Motto, oh, ist ja langweilig, was da drin steht.
Wie lautete denn da nochmal die Schlagzeile für diese Veröffentlichung? Da steht nichts Neues unter der Sonne drin, oder was?
Das war nicht so wahnsinnig spannend. Also mich hat es jetzt auch nicht wirklich vom Hocker gerissen, was die da geschrieben haben. Also es war so Welt.
Ja, dann kann es ja wirklich eine Art Whitewashing gewesen sein.
Korrekturen aus dem Kanzleramt hieß das Ding.
Na gut, das ist jetzt nicht gerade.
Und da muss man mal im Archiv gucken. Da war dann eine lesbare. Und das war stinklangweilig, was da drin stand. Das hat eigentlich im Prinzip nichts mit dem zu tun, was ich mir da angeguckt habe. Zu wenig alarmierend. Also, dass es halt ein 19-köpfiger Rat war und die Angst vor Lokobisch politisch gewünscht gewesen war, aber so diese Sachen mit Paxlovid und sowas. Die Mails aus dem Kanzleramt zeigen auch, dass man dort schon früh Bescheid wusste, was auf Kinder zukommen würde. So informierte die Kanzleramtsjuristin in einer Mail zur Digitalisierung in Schulen, das Forschungsministerium habe ihr den nicht gerade optimistischen Stand zukommen lassen. Also die sind auf Aspekte eingegangen, die ich ja irrelevant fand.
Ja, das ist ja genau verdreht, zu sagen, was kommt auf die Kinder zu, wenn wir da stattdessen gesehen haben, dass sie sagen, ich weiß nicht, 80% der Kinder immunen, überhaupt gar kein Problem für die, keine Empfehlung mehr, also, und so weiter.
Ja, nach dem Artikel habe ich mich gefragt, ob das wirklich die gleichen Protokolle sind, die wir gelesen haben, aber ich habe es halt von denen runtergeladen, weil eben diese Protokolle kursierten sehr schnell. Der Artikel hinter der Paywall war halt lange nicht dran, bis ihn jemand im Archiv ohne Paywall archiviert hat. Und da merkt man, dass die haben, keine Ahnung, Auftrag der Politik vielleicht irgendwas Nettes drüber geschrieben, dass keiner in die Protokolle guckt, keine Ahnung. Also da sind halt echt voll die Klopfer drin.
Also aus reinem Frust ist Sabine dann auch dazu übergegangen, 14 Tage lang daraus Poster zusammenzustricken.
Mehr nicht aus dem Kanzleramtszeug, aus den anderen, aus den RKI-Geschichten.
Aus den RKI-Geschichten, aus dem Kanzleramtszeug, aus dem Informationsfreiheitsgesetz anfragen, aus was Pfizer wusste, die wir ja auch auf unseren Kanälen, Biene auf ihrem Substack und Verbales Vitriol auf Telegram oder unter Diener im Leben.
Die haben wir dann auch immer auf Veranstaltungen dabei, da haben die Leute sehr viel Spaß und können sich diese Galerie angucken, ne, Fotos machen und sich die Sachen raussuchen. Aber diese Kanzleramtsprotokolle sind halt, also das Problem auch mit denen ist, erstens sind sie durcheinander, sie sind nicht chronologisch in diesem PDF von der Welt und dann sind sie nicht automatisch durchsuchbar, man muss sie wirklich lesen. Das sind Scans. Da kann man nicht einfach nach dem Schlagwort suchen. Man muss das Zeug wirklich so richtig durchlesen, Seite für Seite, weil da müsst ihr jetzt ja immer mit dem OCR drüber gehen und die erstmal digitalisieren.
Aber unsere Bitte an euch und an das Publikum ist, nehmt die Daten, die so mühsam aufgearbeitet wurden, ladet sie von unseren Kanälen oder bei euch und sowas runter.
Und nutzt sie.
Und nutzt sie. Und nehmt euch Schnippel raus, macht sie es ans schwarze Brett.
Und es wird auf. Zeit, das BMG ins Kadenkreuz zu nehmen, wenn Neuwahlen sind, ne? Weil die SPD, ne, das war ja SPD, das Kanzleramt, hm? Könnt man mal gucken, also in euren Protokollen steht Folgendes drin.
Oder CDU, Spahn.
Nee, da haben wir ja keine Protokolle.
Ja, aber trotzdem, er hat den Krams mit eingestellt und die Milliarden, die er alleine bei dem Maskendeals verbrannt hat.
Oh ja, das zahlen sie zu viele Anwälte dafür, um die Maskendeals irgendwie juristisch...
Ja, das zahlen die ja alleine schon Millionen an die Anwälte. Und Leute, das ist alles Geld, was uns momentan eigentlich fehlt, um den Leuten zu helfen, die jetzt geschädigt worden sind, um diese ganze Sache aufzuklären.
Weißt du, Biene, was du eben bewiesen hast, ich habe doch genießt, ganz heftig.
Ja.
Und Spiegelneuronen. Hunderte von Kilometern auseinander sind. Hast du dann auch genießt?
Ich würde ehrlich sagen, das sind Spiegelneuronen.
Nun, guck dir das mal an. Nein, das sind
die
wahrscheinlich...
Die Quantenverschränkung.
Er hat es übers Internet übertragen.
Jetzt weiß ich, was ein digitaler Virus ist.
Ja.
Genial, Wolfgang. Aber ja, die Psyche spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Und das haben wir in dieser Pandemie ja nun wirklich eins zu eins gesehen.
Wir haben das digitale Shedding eben vorgeführt. Vielen Dank.
Ich würde eher sagen, es ist ein Beispiel für Spiegelneuronen, ne?
Ja, nenn es wie du willst. Ich finde, momentan hat Wolfgang einen schönen neuen Begriff geprägt und den übernehmen wir jetzt einfach, damit er für die Leute gängiger ist.
Demnächst wird dann das Internet abgeschaltet, damit sich das Virus nicht verbreitet.
Ja, und außerdem ist das doch der Aufruf, den wir sowieso die ganze Zeit machen. Leute, wenn ihr gesund bleiben wollt, schaltet den Fernseher aus.
Ja, wir machen das nochmal, weißt du, wir machen einmal, dass wir nur den Ton ausschalten. Und einmal, dass wir das Bild ausschalten, damit wir wissen, wie sich das digital überträgt.
Das ist sehr schön. Vielleicht überträgt sich ja auch was anderes. Ja, das Virus der Erkenntnis. Ja.
Viel Spaß mit den Kanzleramtsprotokollen.
Nutzt es bitte, wirklich.
Vielen Dank euch. Toll, dass ihr diese Arbeit gemacht habt. Ja, ich hoffe, dass es hier Inspiration ist für viele, die sich das anschauen. Und wir sind damit auch am Ende der Sitzung angekommen. Ich denke, wir haben wieder viel gelernt und ich wünsche allen einen sprießlichen Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende und wäre dankbar und froh, wenn ihr uns weiter unterstützen würdet bei unserer Arbeit, sodass wir eben diese wichtigen Informationen zusammentragen können. Ich finde das sehr interessant auch, dass ja offenbar eine Timeline von der, Gegenseite da schon existiert. Wir sind ja auch eine Timeline in gewisser Weise und vor dem Hintergrund wird es spannend sein, das mal abzugleichen, was sich da so alles getan hat auf beiden Seiten und wie diese unterschiedlichen Realitäten dann möglicherweise zusammenpassen. Ja. Wie gesagt, für Ihre finanzielle Unterstützung, die ermöglicht, dass wir diese Arbeiten leisten können. Dann ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
Bis allerseits. Tschüss, Viviane.
Ciao, Wolfgang.